Just quiet quickly, please.
Майже же в прямому ефірі. З мюнхенської філії «Наука Спорт Київ» в районі Хазенбєрги. Представляємо. Big Show від Спорт Радіо 360. Позашлюбну дитину Андрія Шевченка та Еліни Світоліної.
That Elena Svitolina is back. And in a little over an hour and a half, it's 6-2, 6-3 in the final.
Тут стрибають вище за Ярослава Магучих. Тут б'ють сильніше за Віталія Кличка. Тут ще більше косметики, ніж в Марини Бех-Романчук. Big Show. Зараз.
Big Show 651, Sportradio 360. Unser heutiges Programm, hinten raus wird es nochmal richtig heimelig, aber auch schon vorne. Vorneweg großer Sport, zwei Fußballteile mit Andreas Renner, mit Sven Heister, mit Alexi Menüsch. Es geht diesmal sehr, sehr viel um die Champions League. Dann dritter Teil mit Michael Körner, Basketball. Die Formel 1 hat begonnen, wir sprechen aber mit Stefan Ehlen und mit Stefan Davos-Heinrich herzlich wenig eigentlich über das Sportliche, sondern mehr um das, über das Drumherum. Danach die MotoGP mit The Voice himself. Lukas Braten kommt zurück, den haben wir leider nicht in der Sendung, aber Guido Heuber und Tom Heberlein sprechen über das Comeback des dann, also Brasilianer war er immer schon, aber wird dann für Brasilien starten, wenn er denn darf. Rugby mit Nicolas Martin, mit Jan Lüdecke und mit Simon Jung im Anschluss. Und Jan bleibt gleich da, denn mit Franz Büchner plaudern wir auch ein kleines bisschen über die deutsche Eishockey-Liga. Sepp Dumitru ist versprochenerweise wieder dabei zur NBA in Teil 9 und im 10. Teil dann Paul Häuser von Sky und der Rückkehrer, über den sich sowohl der Paul als auch ich wahnsinnig gefreut haben, Moritz Lang. Das ist das Programm für die Big Show 651. Herrschaften, die Big Show 651 geht los mit Fußball, mit einer fantastischen Runde, weil wir quasi über den Erdball verstreut sind. Vielleicht nicht ganz, aber zum einen in München ist Alexi Menüsch. Guten Morgen, lieber Alexi.
Guten Morgen in die Runde.
Dann Andreas Renner, wie immer in ganz Deutschland unterwegs. Guten Morgen, lieber Andreas.
Hallo.
Und in Manchester erreichen wir im Hotel, im Mannschaftshotel von Manchester City, Sven heißt. Guten Morgen, lieber Sven.
Ob es ein Mannschaftshotel ist, das überlasse ich mal dir. Guten Morgen, Jens.
Unserer Fantasie. Sven, du hast gestern Abend den regierenden Champions League Champion gesehen. Was kannst du uns berichten, außer von einem nie in Frage stehenden Sieg? Ist Manchester City wieder so weit, dass man guten Gewissens sagen kann, wie man früher mal so schön gesagt hat, der Weg zum Titel führt nur über Manchester City.
Jetzt hast du mir die Antwort schon vorweggenommen, Jens. Was soll ich denn jetzt noch darauf sagen?
Ja, du sollst es begründen. Du sollst es begründen, bitte.
Wenn du den Titel in dieser Saison gewinnen möchtest, dann wirst du City schlagen müssen. Pep Guardiola hat hier so eine Leistungskultur etabliert über die Jahre, dass diese Mannschaft einfach nicht nachlässt, in keinster Weise. Und wenn du gestern dir die Ersatzbank anguckst, welche Spieler er dann aufstellt, dann merkst du, dass sich da niemand rausnehmen kann. Du musst Leistung abliefern, sonst bist du auf Sicht nicht mehr in der Startformation. Und das tun sie mit bemerkenswertem Eifer, mit bemerkenswerter Konzentration. Ich hätte es ja auch gestern mal erwarten können, dass vielleicht mal Kopenhagen mit 1-0 in Führung geht, dass man es mal langsamer angehen lässt. Nein, nichts. Jeder wollte sich beweisen für das Spiel am Sonntag gegen den FC Liverpool. Und so wie sie momentan Fußball spielen und so wie sie aufgestellt sind, kommst du an ihnen auf dem Weg zum Titel nicht vorbei.
Ist das, Andreas, eine Blaupause, wie man es machen kann? Man sagt ja oft, entweder tausche ich den Trainer aus, was billiger und einfacher ist, oder alle zwei Jahre die Mannschaft. Und ist das, was Pep Guardiola bei Manchester City macht, die Blaupause, dass es eben auch über einen längeren Zeitraum mit mehr oder minder derselben Mannschaft funktionieren kann?
Ja, es ist ganz schwierig, dieses Blaupausenmodell auf andere Vereine zu übertragen.
Ja, bei PSG funktioniert es nicht, zu PSG kommen wir gleich.
Ja. Ja, aber wenn man genug Geld hat und den richtigen Trainer und dann hat man eben auch die Option zu sagen, wir machen da weiter. Aber das ist ja das Beeindruckende bei Guardiola. Und wenn wir jetzt zurückdenken an seine Zeit bei Bayern München, ich meine, der Typ,
Ihre
der halt
Aufnahme
ihn Anlass
hat die maximale Länge erreicht. Nachricht gesendet. Auf Wiederhören.
Ja, genau. Also auf jeden Fall ergibt er grundsätzlich nie einen Grund zu zweifeln an dem, was er tut. Und die Konstanz, die er mit seinen Mannschaften immer an den Tag legt, also der FC Bayern würde ja träumen davon, heute noch so konstant zu sein wie damals. Und ja, deswegen ist er aber auch Pep Guardiola.
Alexi, ich kann mich erinnern, das waren ja noch Zeiten, als Pep Guardiola in München waren, als wir uns auch noch öfter gesehen haben, als ich dir gerne eine Flasche Almdudler mit auf den Heimweg gegeben habe, weil es war ein langer Heimweg. Aber du warst damals ja, und viele Journalisten in München waren ja auch kritisch Pep Guardiola gegenüber, weil er eben diese Champions League nicht gewonnen hat mit den Bayern. Muss man jetzt diese Zeit, die Andreas gerade beschreibt und die Sven ja aktuell beschreibt bei Manchester City, muss man die Zeit bei Bayern Jahre später vielleicht ein bisschen anders bewerten?
Erst einmal ist Pep Guardiola der letzte Trainer in München, der mindestens 2 Jahre geblieben ist, nämlich 3. Seitdem gab es keine Konstanz auf der Trainerbank. Und er hat schon einen Spielstil entwickelt und unter Nagelsmann oder unter Tuchel kann ich mich nicht erinnern an einem absolut geilen Spiel über 90 Minuten. Und bei Guardiola war es anders. Ich kann mich erinnern an einem 7-1 beim AS Rom, glaube ich. Oder also es waren einfach perfekte Spiele dabei, die es unter seinen Nachfolger, egal wie die hießen, nie gegeben hat. Und meiner Meinung nach hat er oder war seine Zeit in München eine erfolgreiche. Aber wenn du sagst, die Champions League nie gewonnen wurde, war jedes Mal Halbfinale und zweimal sehr knapp ausgeschieden, vor allem gegen Atletico Madrid. Also da war schon viel Pech dabei. Aber insgesamt betrachtet, wenn man zurückblickt, dann kann man schon behaupten, dass Guardiola Zeit in Bayern München eine sehr erfolgreiche war.
Sven, jetzt neigt Pep Guardiola oder hat dazu geneigt, und ich glaube, wir haben das nach dem letztjährigen Champions League Finale eh besprochen, hat dazu geneigt, da in ganz entscheidenden Spielen dann etwas ganz Komisches zu machen, mit dem niemand und am allerwenigsten seine Spieler gerechnet haben. Ist da Heilung eingetreten oder erwarten wir für diesen Sonntag gegen Liverpool schon oder erwarten wir auch in der Endphase der Champions League wieder ein paar Experimente, die alle Beteiligten inklusive seine Spieler überraschen?
Abschließend kannst du es natürlich nicht bewerten, weil niemand außer Pep Guardiola in den Kopf von Pep Guardiola hineingucken kann. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass diese Getriebenheit, vielleicht sogar so manchmal sogar Verbissenheit weg ist. Denn mit jedem Jahr wollte er natürlich diesen Champions League-Titel umso mehr gewinnen und Manchester City sowieso. Und dann, glaube ich, überdenkst du doch viele Dinge und dann siehst du die Gegner und wenn du was häufig nicht gewonnen hast, dann lässt du nichts unversucht, um endlich diesen Weg zum Henkelpott zu finden. So, und wenn du den Henkelpott allerdings jeden Tag vor dir in der Vitrine siehst, gibt dir das eine andere Gelassenheit, auch einfach dem zu vertrauen, was du aufgebaut hast. Und ein wesentliches Merkmal ist einfach, dass ihm ständig ein paar neue Ideen kommen, um diese Mannschaft fortzuentwickeln. Ich glaube, es würde nicht funktionieren, wenn er jedes Jahr dasselbe Schema abspult. Aber er stellt seine Mannschaft immer leicht anders auf, er holt immer leicht andere Spieler und das hält diese Profis auch irgendwo begeistert dafür, was er ihnen vermittelt. Und wenn du es momentan anguckst, glaube ich, dass es wieder das eintritt, was in den vergangenen Jahren schon passiert ist, dass sie sich so ein bisschen in einen Rhythmus spielen zum Ende der Saison hin. Sie haben kaum mehr Verletzte und er lässt sie jetzt sozusagen das machen, was er mit ihnen mehr oder weniger über ein Dreivierteljahr hinweg erarbeitet hat. Und wie das dann aussehen kann, hast du vor allem am vergangenen Sonntag im Manchester Derby gesehen, denn das war ein berauschendes Fußballspiel über 90 Minuten und du wirst einen Weg finden müssen, wie du das stoppst. Bislang hat das noch keine Mannschaft so richtig geschafft in der Saison.
So, gehen wir einen Tag zurück und wenn Alexi sagt, noch kein begeisterndes Spiel über 90 Minuten bei Julian Nagelsmann oder Thomas Tuchel. Also ich fand jetzt die Bayern nicht begeisternd. Ich weiß nicht, Alex, du warst wahrscheinlich im Stadion am Dienstag. Ich fand sie nicht begeisternd, aber mir war von Anfang an klar, dass sie gegen Lazio nicht verlieren können. Es wäre spannend geworden, glaube ich, wenn Immobile diesen Kopfball reingemacht hätte, als es noch 0-0 gestanden ist. Aber was hat dir denn gefallen am Dienstag, Alexi, bei den Bayern?
Die Körpersprache und die Einstellung, die schon in der Bundesliga. Man hatte trotzdem eine Phase zwischen, glaube ich, der 15. und 35. Minute, nachdem die Bayern die Chance nicht reingemacht hatten, dass da Zweifel geherrscht haben bei den Spielern. Und das Einzelne, weil natürlich der Druck in geplatzt ist, dass da dann klare Befreiung auf die Spieler zu sehen war. Ausschlaggebend war natürlich ein paar Sekunden vor der Halbzeitpause. Das ist einfach für die Moral sehr wichtig. Aber rein spielerisch, wie du sagst, da tue ich mich schwer, mich dafür zu begeistern, auch die Zuschauer, glaube ich. Das wird sich auch bei Thomas Tuchel nicht mehr ändern bis Mai. Aber egal, jetzt bleibt ja ein bisschen mehr Ruhe herrschen. Man hofft nur aus Bayern-Sicht, dass man zum ersten Mal seit 2020 eigentlich mal unter den letzten vier kommt. Aber gegen Dortmund wird es, glaube ich, zwei leichte Partien sein. Und dann
Alexi mal wieder. Also es ist Andreas, der Blick nach Dortmund ist bei Alexi immer sehr, sehr scharf. Jetzt sind ja wieder die üblichen Verdächtigen, zumindest in dieser ersten Tranche rausgekommen. PSG, Bayern, Manchester City und Real Madrid. Aber irgendwie habe ich in diesem Jahr das Gefühl, dass die Bayern da, Andreas, einen halben Schritt hinten nach sind, was Begeisterung angeht und auch was Personal angeht.
Ja, also ich denke auch, was das Lazio-Spiel angeht, Alexi hat ja schon die eine Situation beschrieben, als Immobile zum Kopfballabschluss kam, ziemlich frei vorm Tor. Wenn der Ball im Tor landet, das wäre so eine Situation gewesen, wo ich in der Vergangenheit gesagt hätte, davon lässt sich Bayern vielleicht nicht aus dem Konzept bringen, aber glaube ich das heute noch? Also ich meine, wir müssen ja schlicht und einfach mal anerkennen, dass die Realität bei Bayern München heute deutlich anders aussieht als sonst. Und dieses, auch wenn du dann sagst, ich hatte keinen Zweifel daran, dass die sie können gegen Lazio nicht verlieren. Doch, das können sie. Ich meine, das Spiel ist gut gelaufen und sie waren von Anfang an dominant und haben eben nicht diesen Rückschlag kassiert mit einem möglichen Gegentor, was immer mal passieren kann, und haben das dann mit dem 2-0 vor der Pause auf einen souveränen Sieg gestellt. Man hatte dann auch den Eindruck, dass Lazio halt keine Idee mehr hatte, wie sie in dieses Spiel nochmal zurückkommen sollen und das Ergebnis drehen, obwohl ihnen ja zu dem Zeitpunkt zumindest mal für eine Verlängerung ein Tor nur gereicht hätte. Aber trotzdem, diese Bayern-Mannschaft ist natürlich nicht mehr so gut wie in den letzten Jahren. Das zeigen die Ergebnisse in der Bundesliga, das zeigen die Ergebnisse in allen Wettbewerben. Und wenn wir jetzt von den Mannschaften reden, die Favoriten auf die Champions League sind, dann sehe ich sie ja nicht dabei.
Ich übrigens auch nicht Real Madrid, nach dem, was gestern Abend war. Aber mich würde jetzt interessieren, Sven, du hast ja Thomas Tuchel genauso wie Alexi in Paris gesehen, aber du hast Thomas Tuchel aus allernächster Nähe in London beobachtet. Ich finde schon eigenartig, und ich bin in Tuchel-Lager, und zwar zu 98%, weil ich finde, dass der immer schlecht wegkommt, und das zu Unrecht, aus menschlicher Sicht, nicht aus fachlicher Sicht, aber dass er fast resigniert wirkt und das so früh, das hat mich schon überrascht. Ist das auch dein Eindruck aus der Ferne, und wie bewertest du sein augenblickliches Schaffen bei den Bayern?
Resigniert sehe ich nicht. Vielleicht liegt es auch an der Distanz. Ehrlich, Jens. Er ist ehrlich. Er sagt dir das, was er über diese Mannschaft denkt, und er sagt das, was er da momentan sieht. Und ich fand sehr interessant, dass Andreas eben gesagt hat, dass die Qualität der Mannschaft nicht mehr vorhanden ist. Und dem kann man nur zustimmen. Denn wenn du dieses Team vergleichst mit der Siegermannschaft 2020 in der Champions League, dann reden wir über drei Positionen, die sich bei den Bayern verändert haben. Und das sind drei markante Positionen. Das Siegerteam damals hat in der Innenverteidigung gespielt mit Boateng und Alaba. Das waren zu dieser Zeit mit die Abstand besten Verteidiger, die du haben konntest. Von der Konstanz her, von der Fehlerlosigkeit, das war absolutes Top-Niveau. Beide sind dann ablösefrei ein Jahr später von dannen gezogen, und sie sind nie wirklich ersetzt worden. Du hast zwar anderes Personal dafür bekommen, aber aus meiner Sicht nicht in der Qualität, wie du es benötigst, um ganz oben mitzuspielen. Dazu noch eine andere neuralgische Stelle, und zwar die Position vor der Abwehr. Du kannst das zurückgucken, 2020, da haben sie alle entscheidenden Spiele mit Thiago vor der Abwehr begonnen. Goretzka war dann der Verbindungsspieler im Mittelfeld. Thiago ging nach dieser Saison ablösefrei, wenn ich mich richtig erinnere, zum FC Liverpool. Und dafür ist bis heute kein Ersatz gekommen jetzt. Nenn mir einen Spieler, der diese Position von Thiago hätte ausfüllen können. Und ich glaube, dass Bayern München sich damals sehr stark verkalkuliert hat. Ich glaube, dass das Management gedacht hat, dass sie mit Kimmich den idealen Nachfolger von Thiago auf dieser Position haben. Aber Kimmich ist ein anderer Spielertyp. Kimmich ist ein idealer Passspieler, aber er ist nicht dieser Stratege wie Thiago, der immer anspielbar ist, der immer richtig steht, der die Angriffe des Gegners lesen kann und sich entsprechend positioniert. Und aufgrund dieser drei Positionen haben sie extrem an Qualität verloren, weil sie das eben nie so besetzt haben, wie das eigentlich sich gehört. Und das zieht sich bis heute durch. Die Saison der Bayern momentan, das ist, finde ich, eine Fortsetzung dessen, was du in den vergangenen Jahren gesehen hast. Sie sind weder besser noch schlechter. Sie haben auch genauso viele Punkte wie in der Vorsaison. Das Einzige, was in München passiert ist, dadurch, dass Bayer Leverkusen so eine wunderbar starke Saison spielt, hat sich natürlich die Berichterstattung komplett verändert. Und wenn sich die Berichterstattung in diese Negativität dreht, dann ist es logisch, dass es auf das Selbstvertrauen der Mannschaft abfährt. Dann ist es logisch, dass es auf den Trainer abfährt. Aber in Summe tun sie aus meiner Sicht nur das, was sie in den Vorjahren gemacht haben, nur dass das eben jetzt unter dem Gesichtspunkt von Bayer Leverkusen anders bewertet wird. Interessant fand ich nun die Aufstellung gegen Lazio Rom. Denn zum ersten Mal hattest du das Gefühl mit De Ligt und Dyer hinten drin, dass zumindest Stabilität da war. Die hast du mit Upamecano nicht. Das ist ein herrlich talentierter Spieler, aber in jedem entscheidenden Spiel hat er dir Fehler angeboten, die du dir auf diesem Niveau nicht leisten kannst. Und vor diesen beiden hat Pavlovic gespielt. Zumindest einer, dem diese Position als Sechser nicht fremd ist. Und die Frage, die ich mir stelle, wie gut sind diese drei Spieler in einem Viertelfinale gegen Arsenal, Real Madrid oder Manchester City? Daran wird sich letztlich die Saison von Bayern München entscheiden.
Ich würde ganz kurz noch eine Sache ergänzen wollen zu dem, was du gesagt hast, Sven, weil du den Quervergleich zu vor 4 Jahren gezogen hast, vollkommen zu Recht. Man darf auch nicht vergessen, dass viele andere von den Leistungsträgern inzwischen 4 Jahre älter sind und einige davon deutlich jenseits der 30. Auch das wirkt sich aus.
Ja, deutlich jenseits der 30, das trifft auf die wenigsten hier in dieser Runde zu. Ja, Alexi, teilst du die Analyse von Sven oder möchtest du noch was hinzufügen?
Also Thomas Tuchel, er kommt so gut bei euch weg, weil natürlich ist er ein herausragender Trainer, aber mir ist schon seine Kommunikation, dass er immer der Öffentlichkeit bzw. bei Pressekonferenzen, auch wenn es für uns Journalisten natürlich eine tolle Sache ist, dass er so ehrlich ist, aber das Sachen sind, die eigentlich in der Kabine bleiben sollten, immer vor laufenden Kameras mitteilen, und das kommt bei den Spielern, bei den Verantwortlichen immer schlecht an. Sei es bei PSG früher, bei Chelsea sicherlich auch, bei Dortmund sowieso und jetzt in München. Und das nagt auch in seinem Image. Und, ja, er ist schon eiskalt, er ist schon sehr speziell als Typ. Er passt einfach nicht zu Bayern München. Rein menschlich, er hat sich noch nie mit dem Verein so richtig identifiziert, auch zu den Fans nicht. Das ist sehr wichtig, dass der Trainer auch gewisse Nähe zu den Fans hat, vielleicht natürlich nicht so nah wie die Spieler, aber trotzdem ein Minimum muss da sein, und er ist eiskalt, und das kommt bei Münchner oder Bayern-Anhang gut an, und deswegen ist man nicht unfroh, dass er im Sommer nicht mehr da ist.
Aber Alexi,
aber was ich mich dann halt frage in dem Zusammenhang ist, weil du hast ja aufgezählt, Thomas Tuchel, das ist nicht seine erste Trainerstation. Der ist ja bekannt. Was genau von dem, was du jetzt beschrieben hast, überrascht jemanden dabei? Also die Frage ist doch dann eigentlich eher, wenn das alles klar ist, warum hat man ihn überhaupt geholt?
Wenn man gehofft hat, dass er reift durch seine Auslandserfahrungen, dass er nicht mehr so sensibel ist, so empfindlich, ja, aber er hat nichts daraus gelernt und wird sich auch nicht mehr ändern. Das war schon die Hoffnung in München. Und in dieser Hinsicht ist er menschlich kein Zentimeter weitergekommen.
Man muss gucken bei Thomas Tuchel, was er für diesen Verein momentan leistet. Denn er macht diese Arbeit, die zuvor niemand tun wollte. Nämlich dem Management sehr genau mitzuteilen, wie gut diese Mannschaft ist und woran es mangelt. Dass man dafür in der Öffentlichkeit selten Lob bekommt und dass das nicht wertgeschätzt wird, ist sehr verständlich. Denn wer möchte schon aufgezeigt bekommen, wo selbst noch Nachholbedarf ist? Dass er das tut, wird dem Verein für die Zukunft weitaus mehr helfen, als das heute abzuschätzen ist. Und deswegen glaube ich, tut man ihm momentan sehr unrecht, wenn man ihm diese Punkte ankreidet. Und ich glaube auch, dass man ein bisschen wegkommen muss von dieser Empfindlichkeit, die vorherrscht, wenn ein Trainer in der Öffentlichkeit mal das ein oder andere kritische Wort übt. Also es ist nie persönlich geworden, sondern er analysiert immer noch seine Mannschaft, und das, finde ich, ist sein gutes Recht. Und die andere Seite ist, dass du dort einen Trainer da hast, der dir wunderbare Floskeln jede Woche liefert und alles in Watte packt. Ist es das, was wir wollen? Und wenn wir das dann mal auf diese Weise bekommen, dann ist es auch wieder nicht recht. Ich glaube, dass man sich schon da selbst hinterfragen muss, in welche Seite man da gehört. Und ich glaube, dass es momentan daran liegt, dass die Inhalte, die Thomas Tuchel zu vermitteln hat, eben sehr unangenehme Inhalte sind. Und vor allem welche, die man in München nicht hören möchte.
Alexi, du hast dich entmutet. Ich vermute eine Antwort von dir.
Nee, ich will nur sagen, ich weiß, dass der Sven ja so gut sehr befreundet ist mit Herrn Tuchel, deswegen.
Nein. Aber Sven hat das sehr genau beobachtet, was er bei Chelsea gemacht hat.
Du hast uns doch gerade erklärt, dass Thomas Tuchel keine Freunde hat.
Ja, genau. Und das ist ja auch das. Ich meine, was Sven.
Mehr ist da nicht hinzuzufügen.
Und was Sven ja auch beschrieben hat gerade, diese Floskeln, das ist halt Pep Guardiola, ja, gewesen in München, der sich auf sein schlechtes Deutsch rausgeredet hat, das natürlich sicherlich schlecht war. Der Philipp Schneider hat es vor zwei Wochen hier gesagt, dann wen war Dante gelobt, er bräuchte 10 Dantes, dabei hat er Dante gar nicht spielen lassen. Das war halt dann das andere Extrem. Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann über den besten Fußballer möglicherweise aller Zeiten.
Hi, hier ist Carlo Trainer und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und es hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
Big Show 651. Weiter geht's mit Andreas Renner, mit Sven Heist und mit Alexi Menüsch. Und Alexi, wir wollen mit dir den zweiten Teil beginnen, denn auch am Dienstagabend hat Kylian Mbappé eines seiner letzten Spiele gemacht für PSG. Also man kann es ja runterzählen. Ich glaube, außer du überrascht uns jetzt mit einem anderen Verein. Es sieht so aus, als ob er zu Real Madrid gehen würde. Er hat 2 Tore geschossen und du hast vor ein paar Wochen hier gesagt, und Toni Tomic konnte es gar nicht glauben, hast du hier gesagt, dass du Kylian Mbappé möglicherweise für den besten Fußballer aller Zeiten hältst. Vielleicht haben wir dich auch missverstanden, Alexi, aber wie weit kann Kylian Mbappé dieses Team in diesem Jahr noch tragen?
Es gibt momentan in Frankreich viel Unruhe, vor allem bei PSG, weil Luis Enrique mit seinem immensen Ego er sorgt dafür, dass Mbappé, er will ihn bestrafen, dass er jetzt den Verein verlässt und lässt ihn in der Liga, entweder auf der Bank beim Anpfiff oder er wechselt ihn aus schon in der Halbzeit, was alle seine Vorgänger sich nicht getraut hätten, nicht mal Thomas Tuchel. Der Champions League natürlich hat er ihn von hinlassen, 90 Minuten, Gott sei Dank, weil Mbappé hat 3 der 4 Treffer gegen San Sebastian erzielt. Und er ist die Garantie für PSG. Und wenn PSG weit kommen will in der Champions League, und das traue ich der Mannschaft zu, weil wenn die auch gegen Dortmund spielen sollten oder sogar Barca im Viertelfinale, dann sind die Pariser sogar Favorit. Und Mbappé auf diesem Niveau ist einfach schwer zu halten. Ist schwer zu vergleichen mit der letzten Saison mit Messi und Neymar, ob dieses PSG jetzt vielleicht ja eine bessere Einheit darstellt auf dem Platz, ein besseres Kollektiv hat, aber sogar Donnarumma hat sich wahnsinnig gesteigert und gilt momentan als einer der Besten der Welt, weil er wirklich vieles hält, wenn nicht alles. Und aber klar, es ist nach wie vor Mbappé Saint-Germain und nicht Paris Saint-Germain. Und da konzentriert man sich aufs Jetzt, auf die Gegenwart. Und Mbappé kann noch rein theoretisch das Triple holen, auch wenn es komisch klingt, weil es PSG ist. Aber er will sich mit dem größten Erfolg verabschieden. Und es sind ja nur noch 5 Spiele.
Aber Alexi, wenn Luis Enrique ein größeres Ego hat als Mbappé, wenn du aber gleichzeitig sagst, die Mannschaft ist kompakter, wenn ich mir die Aufstellungen von Paris Saint-Germain die letzten Jahre angeschaut habe, dann müssen wir über den Sturm, da können wir sofort einen Haken dran machen. Und möglicherweise über Donnarumma, wenn er nicht gerade irgendwas Außergewöhnliches probiert, was immer schief geht, auch Haken dran. Aber dazwischen waren große Lücken. Hat nicht Luis Enrique zu dieser neuen Kompaktheit, welchen Anteil trägt er da dran? Weil du weißt, ich als Barcelona-Fan, ich habe zu Hause einen Altar errichtet für Luis Enrique.
Aber was hat er denn geschafft in Barcelona, außer 2015 die Champions League zu gewinnen, weil Messi Spielertrainer war?
Okay. Was hat er bei PSG geschafft, Alexi?
Dass Paris jetzt Tabellenführer in der Liga ist. Aber rein spielerisch versuchte er immer wieder komische Experimente. Mbappé als Sturmspitze, was dem Spieler nicht gefällt. Dembélé war am Dienstag Spielmacher, das kann man sehen. Ja. Barcola, der lieber links spielt, war mal rechts. Vitinha war plötzlich vor der Abwehr, weil er als 8 oder 10er lieber eingesetzt werden möchte. fällt nur, dass Donnarumma gegen Bayern im Halbfinale im Sturm spielt und Mbappé im Tor. Das würde mich auch nicht wundern.
Ja, mal ganz, ganz spannend. Aber Andreas, endlich haben wir einen Trainer gefunden, der noch ein größeres Ego hat als Kylian Mbappé. Das finde ich großartig, Andreas.
Ja, und Thomas Tuchel auch, oder? Also ich meine, als Thomas Tuchel oder wie auch immer. Ja, also ich muss zugeben, bin bei PSG nicht nicht so richtig im Loop, was die dieses Jahr so getrieben haben. Ich sehe nur, sie haben jetzt eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die offensichtlich nach etwas anderen Kriterien zusammengestellt wurde als früher, wo es nur darum ging, die teuersten Fußballer der Welt zusammenzukaufen. Das sieht jetzt nicht mehr so aus und sie spielen trotzdem erfolgreich Fußball in der Champions League. Das muss der Trainer ja auch was mit zu tun haben.
Tja. Ich kann dir nur beipflichten, Andreas. Und wenn Jens dann Altar bei sich zu Hause stehen hat, dann würde ich da mal gern vorbeikommen. Ich bin sehr angetan von dem, was der PSG in dieser Saison spielt. Diese Gruppenphase war aus meiner Sicht ganz entscheidend. Wenn du da kurz vor dem Aus stehst und es dann trotzdem schaffst, weiterzukommen, dann setzt das was in dieser Mannschaft frei. Und du hast das Gefühl, dass dieses Team sich pro Spiel immer weiter entwickelt. Und das ist mir jetzt gegen Real Sociedad nochmal ganz besonders aufgefallen. Und sie haben vermutlich aus den Fehlern der Vorjahre gelernt. Sie haben einen Trainer, der auch genau weiß, worauf es ankommt, um Erfolg zu haben. Und wenn sie so weitermachen, dann glaube ich, ist das sehr unangenehm, gegen sie zu spielen. Denn es ist nicht mehr, Mbappé ist noch derselbe, aber das Team ist ein anderes. Und um die Champions League zu gewinnen, brauchst du ein stabiles Fundament. Und ich glaube, dass es momentan so stabil ist wie noch nie zuvor in den vergangenen Saisons.
Ja, muss natürlich sagen, vor zwei Jahren war es, als sie in Madrid gewinnen müssen, wo Donnarumma sich dann so anschüttet. Das war ganz, ganz schlimm. Wäre vielleicht da schon möglich gewesen. Auch gegen die Bayern wäre es möglich gewesen damals wo war es nochmal? War es in Porto? Nee, oder in Lissabon, als die Bayern das Finale 1-0 gewonnen haben. Sven, meine Schüler sind für mich immer ein guter Gradmesser und meine Schüler sagen mir, dass sie den FC Arsenal im Moment fast als stärkste Mannschaft Englands sehen, was sowohl die Premier League als auch die Champions League angeht. Was darf ich meinen Schülern kommende Woche mit auf den Weg geben? Dass sie komplett ahnungslos sind oder dass sie zumindest ein kleines bisschen einen Punkt haben?
Dass die Saison nicht im Januar losgeht, Jens, sondern dass die schon seit August läuft und man dann doch irgendwie die Gesamtheit sehen muss. Ich habe das Gefühl, sie hatten noch dieses entscheidende Spiel gegen den FC Liverpool Anfang Februar, dass sie unbedingt gewinnen mussten, um in der Meisterschaft noch Aussichten auf den Titel zu haben. Dieses Spiel hat so viel Energie freigesetzt, dass sie davon immer noch profitieren. Das trägt sie momentan durch die Wochen. Die Frage ist nur, dass Adrenalin normalerweise nicht so lange anhält, dass es dich auch noch bis Ende Mai trägt. Momentan ist es eine Freude, dieser Mannschaft zuzusehen, aber das war es schon immer. Und wenn du einen Spieler hast, der trifft, dann treffen meistens auch alle. Das Problem ist, dass du zwischendrin halt auch ein Spiel hast wie in Porto, das dann 0-1 endet. Und wenn es dann vorne mal nicht so flüssig läuft und du nicht schnell in Führung gehst, dann hast du eben halt nicht den verlässlichen Torschützen. Und genau in diesem Dilemma befinden sie sich, dass es sehr unberechenbar ist, wie das jeweils im Angriff läuft. Das, was diese Mannschaft so stark macht und was mir momentan zu kurz kommt, ist, dass sie vermeintlich die momentan stärkste Abwehr in Europa besitzt. Das geben nicht nur die Statistiken wieder, sondern auch einfach die Spiele. Wenn du dir das anguckst und mal mitzählst, zu wie viel Torschüsse eigentlich die Gegner kommen. Die freuen sich ja schon teilweise, wenn sie in der gegnerischen Hälfte auftauchen. Wenn du dieses Potenzial hast, würde ich sogar fast sagen, dass sie in der Champions League gefährlicher werden können als in der Premier League selbst, wenn sie nächste Woche Porto zu Hause schlagen. Denn dann sind es einfach nur noch 5 Spiele bis zum Titel. Du hast eine solide, kompakte Mannschaft. Du hast jeweils auch Gegner, die mitspielen wollen, was dir selber wieder mehr Räume eröffnet. Während in der Premier League halt dann doch die schwierigen Aufgaben allesamt bevorstehen. Und da sind schwierige Auswärtsspiele dabei, zum Beispiel bei Manchester City allen voran, aber auch einige andere. Und ich glaube, dass ihnen am Ende dann doch das auf die Füße fällt, was so ein bisschen prophezeit wird, ist nämlich dieser verlässliche Torschütze fehlt.
So, Andreas, jetzt habe ich meinen Schülern aber auch gesagt, ihr seid alle noch so jung, aber ich bin schon sehr alt und wir erinnern uns, Alexi auch natürlich, wir erinnern uns, das waren die Alexander Manninger Jahre sogar beim FC Arsenal, wir erinnern uns an eigentlich das alljährliche Aufeinandertreffen des FC Arsenal mit dem FC Bayern München. in der Champions League, das immer mit einem Weiterkommen der Bayern geändert hat. Ist in diesem Jahr, Andreas, ich weiß, du hast Arsenal auch immer gerne zugeschaut, in jener Zeit, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber könnte Arsenal, wenn es wirklich im Viertel- oder Halbfinale zu diesem Aufeinandertreffen kommt, in der aktuellen Besetzung den Spieß endlich mal umdrehen?
Also als allererstes möchte ich mal hervorheben, dass du mir jetzt klar gemacht hast, dass eigentlich Alexander Manninger eine prägende Figur in der Geschichte des FC Arsenal war. Das wäre mir jetzt
von alleine bitte. Nicht aufgefallen. Also die Manninger-Jahre. Also ich bin mir sicher, wenn Sven das nächste Mal im Stadion ist, es muss eine Plakette geben über die großen Jahre von Alexander Manninger.
Ja, ich glaube, das ist mindestens ein Buch drin zu dem Thema. Also ich glaube, was man herausheben muss dabei, und Sven hat das ja auch in seiner Antwort schon angedeutet, dieser FC Arsenal ist eine vollkommen andere Mannschaft als damals. Wir reden von dem, was Bayern München ausgenutzt hat. Das war Arsène Wenger und sein unbedingter Wille zum Offensivfußball, wo das Verteidigen von Kontersituationen nicht so im Vordergrund stand. Und das hat sie in der Champions League sehr häufig in den entscheidenden Spielen den Kopf gekostet. Und Mikel Arteta ist angetreten beim FC Arsenal, um genau das zu ändern. Und das hat funktioniert. Es ist eine dominante Mannschaft, die aber genau in dieser Konterverteidigung eigentlich ihre Stärken hat, die vorne so aggressiv attackiert und trotzdem klug attackiert und mit Declan Rice jetzt einen der definitiv besten defensiven Mittelfeldspieler in ihren Reihen haben. Also die haben alles dafür getan, um stabiler zu werden. Und wenn wir uns die Geschichte dieser Saison anschauen, Arteta hat in der Zeit, die er jetzt da ist, und das ist ja schon eine ganze Weile, diese Mannschaft komplett umgebaut, dabei aber auch mehrfach den Spielstil komplett angepasst. Und vor dieser Saison war der Fokus nochmal auf defensiver Stabilität. Und es war tatsächlich so, dass in der Hinrunde die Mannschaft es nicht geschafft hat, diese defensive Stabilität zusammen mit Torgefahr vor dem gegnerischen Kasten zu vereinen. Und das ist ihnen tatsächlich auf die Füße gefallen in der Zeit in der hektischen Zeit über Weihnachten, wo sie sehr wenig gewonnen haben, sehr viele Punkte liegen gelassen haben, die ihnen jetzt fehlen. Trotzdem sind sie aktuell nur 2 Punkte hinter dem Tabellenführer. Danach kam ein Trainingslager und Arteta hatte vorher schon angekündigt, wir fahren in dieses Trainingslager und werden an den Grundlagen arbeiten, und das hat aber mal funktioniert und sie haben Liverpool geschlagen und die Spiele, die sie in der Liga spielen, da passiert es eigentlich auch nicht mehr, dass einer nur hinten drin steht und sie dann nicht in der Lage sind, Torchancen zu kreieren. Im Gegenteil, man sieht ja die letzten Ergebnisse, 5-0, 6-0, 5-0, so in der Preislage geht's ja gegen die schwächeren Mannschaften der Premier League regelmäßig aus. Also die Mannschaft ist im Moment in absoluter Topform. Ob das dann reicht, um am Ende in der Liga erfolgreich zu sein, sagen wir es mal so. Liverpool spielt gegen Manchester City und einer von beiden wird Punkte verlieren. Das heißt, Arsenal hat die Chance, an diesem Wochenende auf Platz 2 in der Tabelle zu rücken. Manchester City, Sven hat gesagt, ja, das ist ein schweres Auswärtsspiel, das stimmt, aber es ist auch die Chance, tatsächlich auch an denen vorbeizuziehen in der Tabelle. Also ich würde sagen, die Ausgangslage ist immer noch ziemlich gut. Natürlich wird es bis zum Ende der Saison schwierige Spiele geben. Und ja, recht hat Sven mit dem Auswärtsspiel in Porto, wo die Mannschaft tatsächlich das einzige Mal seit diesem Trainingslager nicht so gut war, wie sie eigentlich sein kann. Aber im Moment, man könnte zumindest sagen, es ist die formstärkste Mannschaft der Premier League. Ob das dann auf dem Niveau weitergeht und bis zum Saisonende die Mannschaft auf dieser Welle schwimmt, wer kann es schon wissen. Aber auf jeden Fall läuft es im Moment richtig gut.
That's why they play the game. So, Alex, das bringt uns jetzt quasi zum Abschluss. Und das ist wie eine Ringfrage. Zu Beginn hast du gesagt, der letzte Coach, der in München für über 3 Jahre gearbeitet hat, war Pep Guardiola. Jetzt haben wir Mikel Arteta, der schon sehr, sehr lang bei Arsenal ist. Wir haben Pep Guardiola, der lang bei Manchester City ist. Wen muss der FC Bayern engagieren, dass er, gerne auch Sie, Vielleicht Martina Voss-Tecklenburg als Kandidatin. Länger als 2 Jahre, was muss der mitbringen? Weil Lucien Favre zum Beispiel, der mit Max Eberl gut kam, der sicherlich ein wunderbarer Fachmann ist, aber das ist ja auch keiner, bei dem es menschelt mit den Fans. Was muss der Trainer mitbringen, dass er bei Bayern endlich auch mal die Zeit bekommt, damit er was entwickelt?
Einiges erst einmal damit der Respekt der Spieler, der großen Name in der Kabine größer wird als jetzt der jetzige Trainer oder sein Vorgänger, dass der künftige Bayern-Trainer eine große Spielerkarriere hatte, dass er ein Weltstar war, wenn sein Aura wie bei Guardiola schon mal früher war. Man erinnert sich 2013, was das für einen Boom, eine Euphorie in München, aber auch im gesamten deutschen Fußball gesorgt hat. Allein, dass er in der Bundesliga dabei war, das war für jeden Gegner auch ein besonderes Ereignis, ihn zu sehen, ihn zu bewundern, auch seine taktischen Maßnahmen, also seine Erfindungen. Und das, so einen Trainer wünscht man sich jetzt in München, der einfach von allen respektiert wird, der auch in den sportlichen Fragen Macht hat, dass er entscheiden darf, wer kommt, ohne groß zu zögern, dass er auf einer Linie ist mit Max Eberl. Nur ich befürchte, wenn ein großer Name kommt als Trainer, weiß er bis heute nicht, wer Max Eberl ist. Und das könnte schon als Bremse gelten.
Bist du der Agent von Sinne
dieses? Ich wollte gerade nach Zidane fragen, aber Zidane wartet doch darauf, dass Frankreich in der Gruppenphase an Österreich scheitert bei der Europameisterschaft, was ich übrigens als sehr wahrscheinlich erachte, und dass Zidane nach dieser Europameisterschaft französischer Nationaltrainer wird. Es gibt ja nicht so viele große Namen, die du gerade beschreibst. Und Zidane spricht nicht Deutsch. Natürlich hätte der sofort den Respekt der Spieler, aber würde das funktionieren, Alexi, mit Sinne den Zidane in München?
Und dann, es muss ein Trainer sein, der ja jetzt frei ist. Du kannst jetzt nicht einen Trainer holen, der noch woanders unter Vertrag steht. Weil Max Eberl hat es gesagt, mehrfach, wir wollen jetzt einen Trainer, also eine Einigung haben und künftige Saison planen. Du kannst auch nicht mit Xabi Alonso jetzt schon mal die nächste Saison planen. Der spielt ja alle 3 Tage. Der ist noch in allen 3 Wettbewerben dabei. Du musst halt einen Trainer auch holen, der frisch ist, der richtig geil auf diesem Job wäre. Wenn ihr sie dann nennt, könnt ihr davon aus, dass ihr Zidane meint, nicht Mohamed Zidane, der Ex-Dortmunder.
Doch, wäre auch spannend.
Aber, ja, natürlich ist die Sprachbarriere, aber wir haben 2024 in der Bayern-Kabine wird mehr Französisch als Deutsch oder Bayerisch gesprochen und das ist in meinen Augen kein großes Problem. Er stünde auf jeden Fall zur Verfügung und wie gesagt, da würde er für einen riesigen Boom sorgen und er hätte die Aura, die Erfahrung, die Bayern zu stabilisieren und mindestens auf jeden Fall 2 volle Jahre zu bleiben und dann nach der WM, nach dem WM-Triumph in den USA, dann die Nationalmannschaft übernehmen.
Man muss ja wissen, neben meinem Luis Enrique-Altar steht noch ein viel größerer Sinne den Zidane-Altar. Und wer weiß, dass...
Aber Alexi hat jetzt deine Frage nicht korrekt beantwortet, weil du hast gesagt, wer kann länger als 2 Jahre bleiben?
Ja, stimmt.
Alexi hat gesagt, er bleibt 2 Jahre bleibt und dann wird er Nationaltrainer.
Es ist so schwierig, aber ganz ehrlich, ich bin den Bayern nicht froh gestimmt. Aber wenn Zinedine Zidane zu den Bayern kommt, in welcher Kapazität auch immer, dann überlege ich mir wirklich, ob ich mir ein Trikot kaufe, weil Zidane habe ich schon sehr, sehr, sehr verehrt. Sven, an diesem Wochenende, wo wird es dich hintreiben? Zum Spitzenspiel, wie ich hoffe.
Es gibt ja mehrere Spitzenspiele. Tottenham spielt ja auch noch gegen Aston Villa am Sonntag. Da geht es aus meiner Sicht um die Champions-League-Qualifikation. Ich glaube, dass man alles angucken muss, oder? Beginnend am Samstagabend mit Arsenal und dann am Sonntag Aston Villa gegen Tottenham und natürlich Liverpool gegen Manchester City, wo sich durchaus entscheiden könnte, wie das für Liverpool in der Meisterschaft weitergeht. Denn ich vermute, wenn sie tatsächlich den Titel holen möchten, dann werden sie City zu Hause schlagen müssen.
Wir schauen uns das auf jeden Fall an. Alexi, was treibt dich am Wochenende um?
Nichts groß Spannendes, aber Bayern Mainz am Samstag und Sonntagmittag PSG gegen Reims mit Kylian Mbappé wahrscheinlich auf der Tribüne.
Wirst du bei der Zone mitkommentieren, wie ich hoffe?
Ich kommentiere selber mit dabei.
Du kommentierst ganz by yourself, das ist großartig. Andreas, das machst du seit Jahrzehnten, aber du hast auch eine Musiksendung für uns an diesem Sonntag.
Ja, ich war mal im Kino und habe dann gedacht, oh, das inspiriert mich jetzt gleich zu einer neuen Musikradio 360 Sendung und es geht diesmal um Bob Marley and the Wailers.
Moment. Du kannst das jetzt nicht so sagen. Sollen Alexi, Sven und ich auch ins Kino gehen, um diesen Film zu sehen?
Ich fand den interessant. Wenn ihr euch jetzt die Musik von Bob Marley nicht gefällt, würde ich nicht dazu raten, weil die ist schon sehr prominent im Film vertreten.
Gut, das war beim Queen und Elton John Film nicht anders. Darauf könnte man sich einstellen. Danke Andreas, danke Sven, danke Alexi. Kurze Pause und dann geht's weiter mit Michael Körner. Da gibt's auch gleich eine Kinofrage.
Ja, hallo, hier ist Josef Haber. Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
Weiter geht's in der Big Show 651 mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Der sich auch hier nochmal in aller Öffentlichkeit entschuldigen möchte, dass er nicht zum vorgeschriebenen Termin erreichbar war.
Vorgeschrieben war 9.05 Uhr und der Michael und ich haben uns eigentlich immer verabredet um 9 Uhr. Seit den letzten drei Ausgaben ist es immer 9.05 Uhr und ich glaube, nicht nur Deutschland und ganz Österreich, sondern auch der deutschsprachige Raum der Schweiz fragt sich, was machst du in diesen 5 Minuten zwischen 9 und 9.05 Uhr? Ich bin sehr flexibel, du bist es auch, dass wir ein kleines bisschen später aufnehmen, Michael.
Ja, das geht nicht um die Zeit zwischen 9 und 9.05 Uhr, sondern um die Zeit zwischen 8 und 9 Uhr, die ich mehrmals in der Woche damit verbringe, mit meinem Nachbarn eine Stunde spazieren zu gehen.
Erst heute lese ich in der kleinen Zeitung in Graz, wie gesund das für uns ältere Menschen ist.
Ja, es ist also tatsächlich 3-4 Mal die Woche. Du musst gar nicht joggen, es reicht einfach stabiles, halbwegs zügiges Spazieren gehen. Und da ich hier in einer Gegend wohne, wo ich innerhalb von 2 Minuten an der Isar unten bin, also in München, das ist perfekt. Und deswegen gehen wir da eigentlich jeden Morgen so eine 5-Kilometer-Runde. Und soll ich dir mal, jetzt gestehe ich noch was. Heute Morgen ist es ausgefallen.
Bist du denn mit Stöcken unterwegs? Ich habe mir jetzt vor kurzem Kletterstöcke gekauft oder so Wanderstöcke.
Ja. In den Bergen, ja.
Ja, schon, gell?
In den Bergen, also gerade rauf und runter, ist das ein absoluter Benefit. Also ne, mittlerweile wissen ja selbst Städter, dass bergabwärts es für die Knie anstrengender ist als bergauf. Und fast 56 Jahre alte Knie wissen das zu schätzen, wenn sie auf dem Weg nach unten von Wanderstöcken stabilisiert werden.
Ja, ist tatsächlich so. Also ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, aber jetzt bin ich in die Vollen gegangen und habe knapp 80 Euro für diese Dinge ausgegeben. Ich glaube, die können sprechen.
Also das kommt mir auch sehr teuer vor. Also ja. Da weiß ich nicht.
Ja, und das in der Steiermark, die dafür verschrien ist, eigentlich ein kleines bisschen billiger zu sein. Michael, ich habe gesündigt in der letzten Woche. Ich habe aus einem Impuls heraus mir bei Sky Barbie angeschaut. Und ich weiß nicht, ob ich mich schlecht fühlen soll danach, weil ich habe es auch deshalb angeschaut, weil natürlich das Wehklagen groß war. Ja, nicht als bester Film nominiert für die Academy Awards, die, glaube ich, am Sonntag vergeben werden. Und ich glaube auch die Regisseurin nicht nominiert. Und dann schaue ich mir diesen Film an und denke mir, ja, keine Chance, wenn wir so weit gekommen sind, dass dieser Film unter den mittlerweile 10 besten Filmen des Jahres ist. Es ist nett und ich verstehe schon, warum der so ein großer kommerzieller Erfolg war, aber in Gottes Namen nicht unter den Top Ten. Ich hoffe, das hast du noch nicht gesehen, aber du hast da sicherlich einiges gehört darüber.
Ja, ich glaube nicht, dass es zumindest eine Sünde ist. Ich kann also den Vorhang wieder aufziehen hier von meinem Beichtstuhl. Also du bist entlassen.
Vater.
ich glaube, das ist einfach, bei vielen Filmen, dass der einfach extrem gut beworben wurde, marketingtechnisch. Und dann entwickeln sich ja doch relativ schnell solche popkulturellen Phänomene, weil die Grundidee ja irgendwie auch ganz lustig ist. Dann treibt das irgendwie so seine Wellen. Also für mich das aktuell beste Beispiel ist Taylor Swift. Also jetzt mal ganz im Ernst, natürlich macht die gute Musik und ich höre die auch schon immer wieder mal zwischendurch. Aber das ist ja Messias-mäßig, wie die gerade um die Welt reist. Das sind auch, glaube ich, Sachen, die sich irgendwann verselbstständigen. Und so will ich auch diesen Barbie-Film einschätzen, der marketingmäßig super angeschoben wurde und dann irgendwie diesen Status erreicht, dass man den gesehen haben muss. Ne? Also
ich sage hiermit nein, muss man nicht. Muss man nicht. Und auch diese Parallelität mit Oppenheimer. Jetzt darf man das natürlich nicht vergleichen, aber ist ja gleichzeitig rausgekommen. Oppenheimer habe ich im Kino gesehen. Meine Begleiterin und meine Tochter und meine Freundin haben beide gesagt, ein bisschen zu lang. Das sind übrigens zwei verschiedene Personen, meine Tochter, meine Freunde.
Das hoffe ich, Woody Allen würde sonst
Ne, würde ein bisschen neidisch werden, glaube ich. Und ich habe ihn grandios gefunden, grandios gespielt, auch mit den verschiedenen Ebenen, aber man darf natürlich so etwas auch natürlich mit dieser Thematik auf keinen Fall mit Barbie vergleichen. Ich habe ganz wenige Filme gesehen, die nominiert worden sind. Ich glaube, bis auf Oppenheimer gar keinen. Aber es ist ein popkulturelles Phänomen, Barbie. Und weil du Taylor Swift ansprichst, heute, ich bin in der Steiermark, sehe auf dem Backcover der kleinen Zeitung Madonna. Und für mich ist Madonna, war ja die erste richtige Pop-Ikone, weibliche Pop-Ikone, glaube ich, weltweit. Aber Madonna hat ja wenigstens die Musik... War nicht gut von Madonna, fand ich. Und ich glaube bis heute nicht, dass sie auch nur einen Ton selbst geschrieben hat von ihrer Musik. Aber Madonna hat ja wenigstens provoziert. Manchmal ein bisschen über drüber. Und Taylor Swift macht gar nichts. Die ist einfach da und vermarktet sich großartig. Und die Musik finde ich übrigens auch nicht so toll.
Ja, also wie gesagt, einige Sachen finde ich ganz gut. Madonna ist natürlich ein anderes Zeitalter. Also ich... Da bin ich schuldig, Like a Virgin und sowas, das war natürlich, da war ich 18 oder 16 oder sowas, 84, 85, das haben wir alles damals rauf und runter gehört, ne? Also Madonna war ganz, ganz weit vorne, die war, glaube ich, auch mit einem Poster in meinem Jugendzimmer, also irgendwo zwischen Marilyn Monroe und den Beatles habe ich da, glaube ich, auch mal so ein paar Quadratzentimeter Madonna gegönnt, also da kann ich mich auch nicht freisprechen. Ob die das selber geschrieben hat oder nicht, das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, das interessiert mich. Hat mich nicht interessiert und glaube ich, also, das ist mir dann egal. Wenn es ein schönes Lied ist, dann soll das doch schreiben, wer will. Also.
Ja, aber das man sie erst muss. Ich hatte kein Madonna. Habe ich dir schon meine Postergeschichte erzählt? Wenn nicht, hast du sie schon vergessen. Folgendes. Ich fahre mit meiner Mutter nach Graz, was ungefähr eine halbe Stunde entfernt ist, im sehr, sehr jungen Alter, mein damaliger Held Winnetou. Pierre Brice in seiner Paraderolle. Und wir gehen in die Buchhandlung, ich glaube es war Moser, damals noch woanders als sie jetzt. Es gehen da rein und wenn man diese Poster kaufen möchte, kann man die ja in voller Breite sich anschauen durch und man muss sich eine Nummer merken. Und was auch immer die Nummer war, ich habe mir die Nummer gemerkt, aber ins falsche Regal gegriffen. Und ich komme nach Hause und freue mich total, jetzt kann ich endlich Pierre Brice in Lebensgröße bei mir zu Hause als Winnetou aufhängen und rolle dieses Poster auf und dann war es eine nackte Frau. Das hat mich auf ewig geprägt.
Aber jetzt keine bekannte Person?
Nein. Einfach so wie Pirelli-Kalender.
Und die wurde auch aufgehängt oder hat Mama
gesagt? Nein, um Gottes Willen, da war ich ja noch nicht mal 10 Jahre alt.
Ach so, okay.
Ja.
Die hat der Papa dann aufgehängt.
Ja, genau. Hängt bis heute. na gut, also Pierre Brice ist natürlich ein kleines bisschen belastend. Ich bin froh, dass ich dann die brasilianische Fußballnationalmannschaft so im Alter von 11 Jahren entdeckt habe und dass die Pierre Brice abgelöst hat. Du wirst heute Abend, Michael, lass mich raten, den Auftritt des einstmals glorreichen FC Bayern Basketball bei Anadolu Efes Istanbul kommentieren. Richtig oder richtig?
Das ist korrekt.
Und beiden Mannschaften geht's nicht gut. In der Europa League zumindest. Also die Bayern führen jetzt wieder in der BBL, sind die Bayern jetzt vorne, standesgemäß, weil sie auch die beste Mannschaft sind. Aber warum sollte ich mir das heute anschauen, in der fernen Steiermark?
Oh, das ist relativ einfach, weil die Münchner tatsächlich in einer Situation sind, wo sie durchaus noch Chancen haben, die sogenannten Play-Ins zu erreichen. Wir haben ja im Basketball das Phänomen in dieser Saison, dass sowohl in der BBL als auch in der Euroleague die erste Runde nach der regulären Saison nicht Playoffs heißt, sondern Play-Ins. Das heißt, nur die ersten 6 Teams kommen in die Playoffs und die Teams auf Platz 7, 8, 9 und 10 spielen untereinander diese Play-Ins aus, also die beiden restlichen Playoff-Teilnehmer. In der NBA ist das ja auch schon passiert im letzten und ich glaube auch im vorletzten Jahr. Oder vielleicht schon seit 3 Jahren. Genau, und dieser Platz 10 ist sozusagen der letzte Platz, der noch zur Teilnahme an diesen Play-Ins berechtigt. Da haben die Münchner zwar noch, glaube ich, 2 Spiele Rückstand, aber das kann man noch aufholen. Ich glaube, es sind noch 5 oder 6 Spiele. Und das ist für sie heute, also FS, hast du richtig erkannt, geht's nicht gut. Die sind mit einer völligen Gurkensaison unterwegs, wegen verschiedenen Verletzungsgeschichten auch. Das ist ein Pflichtsieg für die Münchner heute. Also es ist eigentlich von den sportlichen Voraussetzungen her sehr spannend.
Jetzt spielen ja zwei Deutsche bei Anadolu Efes, wenn ich es richtig gesehen habe. Der gute alte Tibor und der gute junge Justus Hollertz, von dem ich ganz ehrlich, okay, dass er Weltmeister war, das habe ich glaube ich so nebenbei mitbekommen, aber wo kommt denn Justus Hollertz eigentlich her?
Ja, Justus Hollertz ist ein Hamburger Gewächs, dort hat er auch gespielt. Dann ging es darum, also tatsächlich wurde er in seiner Zeit dann noch in Hamburg als 19-, 20-Jähriger als mögliches NBA-Talent so ein bisschen gehypt, weil er eine, so wie das bei diesen sehr jungen Point Guards, die den NBA-Stempel aufgedrückt bekommen, fast üblich ist, mit sehr, sehr frühreif agieren auf dieser Position, also Spielintelligenz haben, sehr gut passen können, sehr gute Reads haben, gute Entscheidungsfindung. Dann ist er nach Spanien gegangen, dann geht es natürlich immer um das Thema Spielzeit einerseits und Entwicklungsprozess andererseits. Jetzt ist er bei Anadolu Efes gelandet, also die Saison hatte schon knapp angefangen, weil dort eben die Chance bestand, zu einem Euroleague-Team zu gehen und die waren auf der Position nicht so gut besetzt. Das Problem für ihn ist, dass er da an absoluten Top-Leuten vorbei muss. Also da ist ein Shane Larkin und da ist ein Darius Thompson. Die sind sehr, sehr profiliert. Also Thompson spielt eine blöde Saison, deswegen, also er hat auch schon ein paar Mal gespielt in der Euroleague. Er spielt sehr viel in der türkischen Liga bei den Spielen von Efes und er spielt gut. Also du merkst an der Art und Weise, wie ich das Wort gut ausspreche, dass er
Ich kenne dein Gut. Ja, das ist Jonas Richter gut. Das Jonas Richter gut ist das, wie wir
es nennen. Ja, sehr gut, ja. Also ich würde mir wünschen, dass er natürlich noch mehr spielt, eine noch verantwortungsvollere Rolle hat, weil das auf der Position einfach extrem wichtig ist, um sich weiterzuentwickeln. Also ein bisschen wie der Núñez in Ulm. Der ist noch jünger, aber der spielt halt rauf und runter, sowohl in der Liga als auch im Eurocup. Und da merkt man, dass der deutliche Fortschritte macht dadurch. Ja, und Tibor Pleiss ist so ein bisschen das Phänomen. Der hatte lange Zeit Verletzungsprobleme in dieser Saison und plötzlich war der Fuß wieder heile und er spielt richtig, richtig gut. Also das ist eine sehr gute Saison für Tibor, der jetzt, glaube ich, seine 11. Euroleague-Saison spielt oder sowas. Also das ist ja ganz, ganz krass, wie viel Euroleague der schon gespielt hat. Mit Abstand die meisten aller deutschen Basketballer. Jetzt hatte ich gerade geguckt, ob er mir was geschrieben hat. Denn ich habe ihm alles...
Oder war es Justus Hollertz? Wer hat dir jetzt geschrieben?
Nee, tatsächlich ein Spätzl von mir, der gerade in Südtirol eingeschneit ist.
gut vor der Spätzl, ja, schön. Ja.
Tibor bleibt dieses Phänomen. Es gibt nach wie vor diesen... Ich nenne es einfach offen Konflikt mit dem DBB, der niemals so richtig bereinigt wurde. Und er wurde ja die letzten Jahre nicht nominiert, nicht berücksichtigt, obwohl es da Gespräche gab. Schade, aber natürlich sind wir auf der Center-Position ja auch unmenschlich besetzt. Also mit Joe Vogtmann, tatsächlich würde ich auch Vogtmann über Pleiss setzen, der vom Spielertyp auch ähnlich ist. Also ein großer Spieler, der auch von außen werfen kann, der gut passen kann. Solange wir Vogtmann haben, muss ich offen sagen, brauchen wir Pleiss da nicht. Aber der wird heute Abend spielen und Hollertz wird sehr wahrscheinlich nicht spielen, weil bei FS fast alle Spieler wieder gesund sind. Die hatten ganz extreme Verletzungsprobleme, also wirklich extrem. Die sind aber alle wieder da jetzt und dann wird für ihn kein Platz sein.
Wie ist die finanzielle Komponente einzuschätzen? Also wie wichtig ist es? Ist es für den FC Bayern Basketball überhaupt wichtig, dass in der Euroleague das mehr weiterkommt? Sind das dann plötzlich 2 Millionen Euro mehr oder ist das, spielt sich das im Groschenbereich ab, worum es da jetzt finanziell geht?
Ja, also das ist, also für die Münchner ist es momentan, ich habe das die ganze Saison immer so gesehen, dass es für die Münchner eine sehr wichtige Geschichte ist, diese Play-ins oder die Spiele nach der regulären Saison zu erreichen, um Werbung zu machen für den SAP-Garten ab September. Ja, der wird ja eröffnet, Ende September. Und die Münchner wollen doch einige Spiele, vor allen Dingen die Euroleague-Spiele, dort austragen. Da müssen idealerweise, glaube ich, passen da 12.000 Zuschauer rein oder vielleicht 11.000, ich weiß es jetzt gar nicht. Aber das musst du mal vollkriegen, das Ding. Und das ist so ein bisschen auch eine Marketing-Werberunde, die sie da momentan drehen. Ja, sie haben einen super Kader mit, also ich glaube, das ist das erste Mal ein Kader, wo du ein hohes Identifikationspotenzial hast für die Fans. Du hast drei Weltmeister dabei und du hast mit Serge Ibaka den profiliertesten NBA-Spieler, der jemals in Europa gespielt hat, im Team. Das heißt, du hast da diverse Publikumslieblinge, du hast einen sehr sympathischen Trainer, also du hast ein Team, was wirklich eine gute Ausstrahlung hat, was nicht unwichtig ist, weil der FC Bayern ist, so wie im Fußball ja auch, eine polarisierende Marke. Das heißt, diejenigen, die keine Fans des FC Bayern sind, hegen oftmals eine etwas größere Abneigung gegen den Verein als vielleicht gegen andere Mannschaften. Und wenn du jetzt da so ein Team hast mit doch einer relativ hohen Strahlkraft, die dazu noch bei guten Spielen auch attraktiven Basketball spielen, dann ist das schon wichtig, in der Euroleague die Playoffs oder die Play-ins zu erreichen. Finanziell, nee, also du kriegst ja für jeden Sieg, ich glaube, 50.000 Euro oder so von der Euroleague. Das ist okay, aber gut, das bei einem 25 Millionen Etat würde ich sagen, naja, oh gut.
Nein, Reisekosten reingeholt.
Reisekosten, rein, ein bisschen wie auch immer. Aber das ist kein Argument dort. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was man dann bekommt, wenn man das ganze Ding gewinnt. Da gibt es natürlich schon nochmal eine Ausschüttung. Aber das ist sicherlich nicht der Antrieb. Der Antrieb muss sein, sich mittelfristig unter den Top 4 Teams so zu etablieren, dass man jedes Jahr eine gewisse Chance hat, das Final Four zu erreichen. Dass man denkt, ah, dieses Jahr könnte es klappen mit dem und dem Kader. Und Problem ist halt, dass in der Euroleague von Financial Fairplay nicht so richtig die Rede ist. Ich habe das ja schon mal erwähnt, ne? Also die Real oder Barcelona, das ist immer noch Querfinanzierung aus dem Fußballtopf. Teams wie Monaco, da zahlen die Spieler einfach gar keine Steuern, oder auch in Tel Aviv, glaube ich, das ist alles krass, wie das geregelt ist von der Steuer her. Also da dürfen die Vereine ja von extremen Steuersätzen profitieren, was in Deutschland nicht geht. Da hast du einfach völlig unterschiedliche Voraussetzungen, plus eben der schon genannten Querfinanzierung. Ich glaube, der FC Barcelona hat in den letzten, ich glaube, da wurde eine Rechnung mal aufgemacht, 7, 8, 9 Jahren 150 Millionen Euro verbrannt im Basketball. Ja, also das muss ich mal geben. Also das ist natürlich alles nicht refinanziert. Das wird alles aus diesem Camp Nou-Topf genommen und irgendwie durch die Gegend gestreut. Also wir sagen immer, ja, wir gucken immer auf die Kader und denken, wow, da ist ja auch ein viel geilerer Kader. Ja, ja, natürlich ist das ein geilerer Kader, aber das ist nicht fair, wie diese Finanzierung abläuft. Und die Münchner haben schon, ja, ich glaube, um die 25 Millionen werden sie haben. Das ist sowas im Mittelfeld in der Euroleague, ne? Also das ist jetzt auch nicht Top 4. Die haben 40, 50 Millionen, die da oben stehen. Auch wenn Barca jetzt doch gespart hat, sparen musste. Auch da gab es ja auch Probleme, ne? Die mussten ja auch im Fußball irgendwie downgraden. Ja, dementsprechend für die Münchner ein längerfristiger Prozess, so nennt Marco Pesic das immer. Also bisher sind sie da eigentlich auf einem ganz guten Weg, was diesen Prozess betrifft. Aber haben in der Saison einfach, ja, also mindestens 4, 5 Spiele verloren, die sie niemals hätten verlieren dürfen. Alles sehr knapp hinten raus, sehr unglücklich. Also sie hätten eigentlich locker unter den Top 10 sein müssen. Sehr, sehr schade. Also wenn sie die Play-ins nicht erreichen, ist es wirklich eine Saison der vergebenen Chancen.
Erinnert mich ein bisschen an die großen Bamberger Jahre, wo die ja auch, aber dann waren es dann oft die Schiedsrichter, die hinten raus.
Tatsächlich, ja. Also auch das ist so eine Geschichte, ne? Ich habe auch immer für einen Mythos gehalten, mich aber mal aufklären lassen, auch von Schiedsrichterseite. Als Bamberg damals oder eben heute auch als etwas kleinerer Verein in der Euroleague, hast du wirklich einen anderen Ruf. Also ich habe das in dieser Saison auch gesehen, der Campazzo, das ist der Point Guard von Real Madrid, das ist so einer der Top 5 Verdiener in der Liga. Ja, der kriegt Pfiffe, da denke ich auch zwischendurch. Also nee, das ist unfair. Ne? Der fällt ja schon beim leichtesten Pusten, fällt der, da fliegt der 10 Meter durch die Halle. Nee, das ist, also, und das mussten sich die Münchner auch erstmal erarbeiten. Ich habe auch dieser Saison das Gefühl, dass Ibaka hier und da mal ganz gut wegkommt. Der ist nämlich relativ grantig auch unterwegs. Der kriegt viele Offensiv-Fouls, aber der hat eigentlich ein relativ gutes Standing bei den Refs. Aber wie auch immer, also auch das ist eine Geschichte, die man sich erarbeiten muss als Verein. So traurig das klingt.
Und so enden wir heute halt mit einer traurigen Note. Michael Körner, ich danke dir herzlich, wie jeden zweiten Mittwoch, wieder um 9.05 Uhr heute in 2 Wochen. Ich freue mich jetzt schon.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 651. Weiter geht es mit dem Motorsport, mit Stefan und Stefan. Zum einen Stefan der Voice Heinrich, grüß dich der Voice.
Grüß dich euch auch in die Runde.
Und Stefan Ehlen in Landshut. Servus Stefan.
Servus in die Runde.
Das Unschöne ist ja, sportlich gibt es so gut wie nichts zu besprechen. Vielleicht kommen wir dazu auch noch Stefan Ehlen, aber rundherum passiert gerade ziemlich viel in der Formel 1, sei es in Person des FIA-Präsidenten, sei es in Person des Teamchefs von Red Bull. Fangen wir vielleicht damit an, ungefähr 8 Sekunden nach unserer letzten Aufnahme, letzten Donnerstag, gab es einen Rundumschlag mit E-Mails. Ich habe leider keine bekommen. Ich bin jetzt nicht massiv daran interessiert, aber im Sinne der Diskussion wäre es vielleicht schön gewesen, wenn mir da auch eine zugegangen wäre. Aber wie tief ist, und ich darf, man muss an dieser Stelle sagen, Stefan Ehlen, wie tief ist die Scheiße, in der Christian Horner im Moment steckt?
Willst du es in Metern oder Kilometern?
Sieht man überhaupt noch oder ist er schon untergegangen?
Nein, also es ist tatsächlich schwierig. Also man muss davon ausgehen, noch immer gilt die Unschuldsvermutung für Christian Horner, weil diese interne bzw. intern angestoßene Untersuchung durch einen externen Anwalt, so muss man sagen, die hat ihn ja freigesprochen von den Vorwürfen. Aber es ist weiterhin irgendwo unklar, weil auch diese Presseaussendung, die es da gab von Red Bull, war halt sehr, ja, inhaltsleer. Ne? Außer, dass er freigesprochen wurde von den Vorwürfen, steht da halt gar nichts drin. Und dementsprechend ist alles noch ein bisschen in der Schwebe und du sprichst es an, da gab es dann einen Leak. Es hat also jemand Daten geteilt und diese Daten waren Screenshots von Handybotschaften, das waren auch andere anscheinend Belegdokumente, die aber bisher niemand verifizieren kann. Also niemand weiß, sind das echte Screenshots, ist das wirklich das, was Christian Horner mutmaßlich versendet hat oder nicht. Und das ist momentan das, was so im Raum steht und den Unfrieden in der Formel 1 relativ groß macht, weil natürlich die anderen Teamchefs groß poltern und sagen, nee, so geht es nicht. Wir haben uns alle dafür entschieden, dass wir groß und transparent sind und dann passt es nicht. Und auch der Red Bull Motorenpartner Ford in Amerika sagt natürlich, also wir haben da eine transparente Auflösung eingefordert und transparent ist das bisher nicht gewesen. Und solange da unklar ist, sind diese Vorwürfe, die jetzt da geleakt wurden, echt oder nicht, schwelt diese ganze Sache dann weiter. Und es zieht jetzt halt immer weitere Kreise, weil offensichtlich auch die Familie Verstappen nicht ganz grün ist mit Christian Horner und die ganze Sache vielleicht auch nutzen könnte, um dann den Max Verstappen aus dem Team rauszukriegen. Max Verstappen hat ja Vertrag bis 2028, aber da sind möglicherweise halt Klauseln in dem Vertrag dann drin, dass wenn Fall X oder Fall Y eintritt, er halt frei ist, diesen Vertrag aufzulösen und was anderes zu machen. Und jetzt sind natürlich unterschiedliche Konstellationen denkbar bei Red Bull. Von Christian Horner wird rausgeworfen, was angeblich auch schon thematisiert wurde von Red Bull in Österreich. Bis, nee, der bleibt drin, bis Max Verstappen tritt die Flucht an, geht vielleicht sogar zu Mercedes. Also das ist gerade Gegenstand wilder Diskussionen und natürlich Spekulationen und man hat irgendwo dieses Gefühl, dass bei Red Bull sehr viel im Argen liegt, weil die ganze Sache halt ungeklärt ist. Man hat sich zwar erhofft, dass durch die Untersuchung dann ein Schlussstrich gezogen wird, aber das ist so nicht eingetreten. Und auch mal auf das Bild zurückzukommen, das du am Anfang gemacht hast, ja, also die warten alle knietief in Scheiße, weil das ist für alle blöd, ne? Die ganzen Fragen kommen für jeden, kommen täglich. Und solange da nicht in irgendeiner Form klar Kante bezogen wird, solange wird es weitergehen. Eigentlich muss man sagen, solange Christian Horner Teamchef bleibt, wird es weitergehen. Also, und es ist schwer vorstellbar, dass er, sollte er unschuldig sein oder sollte er schuldig sein, egal, ich glaube, es spielt inzwischen keine Rolle mehr, er kommt da nicht mehr raus mit weißer Weste sozusagen, sondern das wird haften bleiben, glaube ich.
Wie schwierig
das ist ja das Problem insgesamt immer wieder. Wir sehen das ja im Rahmen der MeToo-Debatte gerade eben vor und USA ist das natürlich ganz besonders wichtig. Da gibt es ja auch ganz klare Firmenstandards. Der zukünftige Red Bull Motorenpartner hakt deswegen auch nach. Aber klar ist, dass es weltweit ja inzwischen ein ganz, ganz großes Thema ist. Das Dilemma, in dem wir im Grunde alle stecken, ist, dass man wahnsinnig viel und Stück für Stück immer nur so kleine Brosamen hingeworfen bekommt und das alles im Grunde von dem wesentlichen Thema ablenkt. Denn eigentlich muss man ja sagen, wenn jetzt auch kurz nach unserer Sendung, Jens, vor einer Woche tatsächlich dieses Leak dann veröffentlicht wird, da ist ja die Hauptfrage, wer will Horner stürzen? Das heißt, wer hat denn da überhaupt was dran? Und dass immer was haften bleibt, wie der Stefan völlig zu Recht gerade gesagt hat, sehen wir an unglaublich vielen Beispielen Leute, die tatsächlich im Fokus standen. Und da ist ja manchmal auch, vor allem dann auch in der Yellow Press, ein unglaublicher Furor, wo du sagst, Leute, Unschuldsvermutung gilt tatsächlich. Also ich muss jetzt nicht 20 Seiten schreiben mit großen Schlagzeilen, 30 Punkt fett. Und unten drunter kommt dann ein Alibi-Satz in 7 Punkt Größe nur gedruckt. Aber es gilt die Unschuldsvermutung, weil die Medien so funktionieren, da schließen wir uns ja alle nicht aus, ist es tatsächlich so, dass immer was haften bleibt und am Ende die Frage, ist einer unschuldig oder nicht, gar nicht mehr so sehr im Raum steht, denn die Beschädigung ist einfach da. Schade drum.
Jetzt kennst du The Voice Toto Wolff ja sehr gut und Toto Wolff und Christian Horner wären auch vor 3 Jahren nicht gemeinsam in den Urlaub gefahren. Und das kann sich aber auch Toto Wolff diese Situation nicht wünschen, dass sein Erzrivale jetzt solche Probleme, die natürlich, wenn es denn stimmt, von Christian Horner selbst verschuldet sind. Aber die Situation, die kann ja eigentlich nur gelöst werden, wenn Christian Horner aus der Formel 1 verschwindet.
So sieht's fast aus. Stefan hat es ja auch gerade zusammengefasst. In der Tat gibt es da im Grunde keine Lösung mehr raus. Also keine für Christian Horner, der, das muss man nochmal sagen, egal was da tatsächlich jetzt passiert ist, ob er sich geschickt oder ungeschickt verhalten hat, dass er tatsächlich an dem Aufbau des Red Bull Erfolgsteams großen Anteil hat. Er ist tatsächlich ein sehr harter Arbeiter, der morgens früh da ist, abends spät geht. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das sollte man vielleicht auch nochmal kurz unterstreichen. Aber ganz sicher ist auch, dass er angefangen hat, vielleicht sich selbst auch ein bisschen zu demontieren. Der Stefan ist natürlich in der Szene noch sehr viel mehr drin über seine Formel 1 Website. Aber ich glaube, dass es angefangen hat, tatsächlich wirklich hinter den Kulissen zu köcheln. Jeder Erfolgsmensch hat Ecken und Kanten und hat ein besonders großes Ego. Aber als er tatsächlich in diesem Vakuum nach dem Mateschitz-Tod versucht hat, der Christian Horner, die Macht nach England zu reißen und da den Dr. Helmut Marko loszuwerden, ich habe mir da schon gedacht, ich bin mir nicht sicher, ob das so ein kluger Schachzug war. Vielleicht wirst du das noch bereuen. Also meiner Ansicht nach, Stefan, ging da tatsächlich die Diskussion hinter den Kulissen richtig los. Und da hat er angefangen, sich nicht nur keine Freunde zu machen, sondern auch Feinde zu schaffen.
Heißt, gut, spinnen wir ein kleines bisschen weiter, Stefan Ehlen, aber was ich ja nicht verstanden habe, Porsche hat 3,50 € und sogar ein bisschen mehr geboten, da einzusteigen. Okay, jetzt ist Ford Ante Portas, aber war dieser Porsche-Deal, ist er eher an Helmut Marko gescheitert oder ist er eher an Christian Horner gescheitert?
Also scheitern tut sowas grundsätzlich an den Egos, aber was man jetzt so ein bisschen raushört aus den letzten Tagen ist, dass genau wie der Stefan gerade geschildert hat, Christian Horner nach dem Tod von Mateschitz auch ein bisschen eine eigene Agenda verfolgt hat und möglicherweise mitgeholfen hat, dass der Porsche-Deal halt dann doch platzt, weil Christian Horner wohl halt gerne selber die Kontrolle gehabt hat. Es gibt auch die Spekulation, dass er selber mit einem Konsortium gerne eingestiegen wäre und den Red Bull-Rennstall gekauft hätte. Sprich, aus dem Red Bull-Universum rausgelöst und dann halt weitergeführt als was auch immer. Und Christian Horner hat ja durchaus Erfahrung und Vorgeschichte als Rennstallbesitzer, das hat er ja gehabt in der Formel 3000 mit dem Team Arden. Und deswegen wurde er auch geholt von Red Bull, weil er ja einfach diese Erfahrung dann schon mitbrachte. Aber das sind alles so politische Spielchen im Hintergrund tatsächlich. Und klar, wenn du hergehst und sagst, ja Freunde, ich könnte mir vorstellen, das Team zu kaufen. Und die Red Bull-Seite dann aber sagt, nee, das wollen wir eigentlich so nicht. Und wir hätten gern Porsche dabei gehabt. Und das wird dann gegenseitig torpediert. Das zeigt dann schon irgendwie, dass da keine große Einigkeit besteht. Und wenn dann jetzt auch im Zuge der Affäre dann immer wieder betont wird, naja, das Team steht zusammen und es gibt gar keine Animositäten oder sonst was, dann ist das Bullshit, weil eben diese Sachen, da geht schon irgendwo ein Riss durch die Mannschaft, weil unterschiedliche Interessen gibt. Und auch völlig richtig, wie der Stefan gesagt hat, seit dem Tod von Dietrich Mateschitz gibt es halt nicht mehr die Galionsfigur, die sagt im Zweifelsfall, so machen wir es. Da ging halt jede große Entscheidung nochmal nach Österreich, nach Fussel zum Herrn Mateschitz und der hat gesagt, ja oder nein. Und jetzt streiten sich so ein bisschen die Paladine da, wer hat jetzt am Ende das Sagen, wer hat das letzte Wort, wer darf die großen Entscheidungen treffen, wer darf gestalten, wofür Mateschitz gesagt hat, entweder du machst es in meinem Sinne oder bringt mir eure Vorschläge und ich nick sie halt ab. Und da geht's, glaube ich, halt in sehr unterschiedliche Richtungen und eben der eine findet es dann halt nicht notwendigerweise gut, was der andere so macht. Und dann, glaube ich, ist da irgendwo schon verständlich, dass es vielleicht, auch das wissen wir nicht, ein Bestreben gibt, dass man sagt, also in Zukunft könnte man vielleicht auch ohne den.
Doppelsieg für Red Bull übrigens beim ersten Rennen, falls wir das nicht erwähnt haben. So, aber das ist ja nicht Nebensache. Das ist ja noch nicht das einzige Thema, denn The Voice, der FIA-Präsident, hat angeblich eine Strafe oder hat ex cathedra verkündet, eine Strafe gegen Fernando Alonso im vergangenen Jahr war es zurückzunehmen. Früher hätte man gesagt, nach Gutsherrenart, oder?
Mhm. Naja, das ist ja, seitdem er im Grunde in Amt und Würden ist, das ist jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, 2 Jahre, versucht er ja immer wieder aus dem großen Schatten des kleinen Jean Todt herauszutreten, der aber ein großer FIA-Präsident war, mit seinen Eigenheiten, durchaus eben auch französische Egomane, aber das eigentlich hervorragend im Sinne des Motorsports gemacht hat. Ein wirklicher Diplomat, der Todt, das kann man jetzt dem Binsulayem nicht vorwerfen, dass er zu diplomatisch ist. Er hat von Anfang an tatsächlich sich immer wieder quergestellt, hat wahnsinnig viele Leuten schon auf die Füße getreten. Und mich überrascht es jetzt nicht unbedingt, vielleicht der Zeitpunkt, dass das jetzt kommt, ja. Aber dass das Thema zwischen ihm und Liberty Media und der Formel 1 noch nicht ausdiskutiert ist, ist klar. Wir hatten ja, du erinnerst dich auch, lieber Jens, im Winter ja auch diese Farce eines angedrohten Verfahrens gegen Toto und Susi Wolf, das dann innerhalb von 24 Stunden auch im Keim erstickt war. Jetzt wird wohl tatsächlich innerhalb der FIA auch gegen Binsulayem ermittelt. Wie das ausgehen soll, stellt sich auch die Frage, was das alles soll. Also, dass er ein sehr kontroverser Manager ist, steht außer Frage. Sollte noch mal sagen, dass er selbst ein hochgedienter Motorsportler ist. Also, dass der jetzt nicht von außen kommt und meint, er müsste alles das Rad neu erfinden, dem ist nicht so. Er ist ein exzellenter Rallye-Fahrer über Jahrzehnte gewesen, der international sich auch wirklich gestellt hat. So ist es nicht. Aber Fakt ist, er hat so ein ganz außergewöhnlich großes Ego. Und das hat oft in diversen Besprechungsräumen offenbar, ist da nicht viel Platz für irgendjemand anderen. Sei es Stefano Domenicali, sei es die Formel 1 Teamchefs. Es gibt immer wieder Ärger. Und mal schaukelt sich's höher hoch, wie gerade, dann wird's lauter, das Gepolter. Und mal geht's etwas leiser vonstatten, so dass man sich wundert, wann kommt denn das nächste raus? Was jetzt gerade passiert, zeigt nur, dass auch dort ganz offenbar ein Machtkampf passiert und stattfindet. Und ich kann mir ehrlich gesagt, Stefan weiß es vielleicht noch ein bisschen besser in dem Thema, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Binsulayem seine Amtszeit problemlos über die Bühne kriegt. Ich glaube, das schaukelt sich mehr und mehr hoch und hoch.
Ja, Stefan, deine Einschätzung, das erinnert mich ein kleines bisschen an den aktuellen Zustand des internationalen Skiverbands FIS, wo Johann Elias ja auch regiert. Der ist ja auch, ich meine, er war selbst kein Skirennfahrer, aber mit Head ist er in der Materie relativ tief drin. Also so diese alten Patriarchen sind offenbar, Stefan Ehlen, nicht ausgestorben.
Ja, und ich finde auch die Art und Weise, wie Bin Sulayem sein Amt da ausübt, ein bisschen fragwürdig. Also das Erste, was er gemacht hat, oder mit das Erste war, er musste unbedingt einen neuen Award schaffen in der Formel 1 für den Siegerfahrer, für den Fahrer, der das Rennen gewinnt, damit er eine Medaille überreichen kann, ne? Damit er einen Grund hat, um auf dem Podium zu sein. Und also er ist da schon sehr selbstdarstellerisch unterwegs und versucht sich auch immer wieder in den Vordergrund zu drängen, ist im Park Vermeer dann der Erste, der dem Fahrer gratulieren muss, wo du dir einfach denkst, das hat der Todd nie gemacht. Ne? Der hat sich einfach zurückgehalten, der hat sich im Hintergrund gehalten, der hatte auch seine Agenda, der hat auch seine Spielchen gespielt, ja, aber halt nicht so offensichtlich wie Bin Sulayem. Und er tritt schon extrem hart auf und er tritt, glaube ich, auch wirklich so auf, dass er halt, wie der Stefan sagt, vielen auf die Füße tritt. Und ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das gut geht. Wir hatten ja im Winter tatsächlich auch noch ein anderes Beispiel mit Andretti. Da war ja er einer derjenigen, die gepusht haben, dass Andretti die Freigabe kriegt. Wohl wissend, dass Liberty Media damit blöd dasteht, weil die den ablehnen wollten. Es ist also eigentlich viel mehr im Gange als einfach nur ja, ein paar Personen, die vielleicht nicht fürs unbedingte Amt geeignet sind, sondern da geht's im großen Stil um Macht und Verantwortung und um natürlich auch wieder, wie immer, um Egos, ne? Weil jeder will natürlich der Tollste und der Größte und der Beste sein und derjenige, der dann die Formel 1 reformiert und in die Zukunft führt und dergleichen mehr. Und es geht also unterm Strich darum, ja, wer hat jetzt eigentlich welche Macht über die Formel 1? Wer kann wem irgendwas ansagen? Kann die Formel 1 oder das Formel 1 Management der FIA sagen, so hätten wir gern den Kalender? Oder kann die FIA sagen, so machen wir die Regeln? Und solange das ungeklärt ist und dieser Streit eskaliert gerade mal wieder, solange wird es da hin und her gehen. Und solange vermutlich werden auch Leichen aus dem Keller rausgezogen, wie es jetzt gerade dann passiert. Und vielleicht ist es auch gar kein Zufall, dass jetzt nach und nach sozusagen da solche Enthüllungen kommen und solche Vorfälle im Raum stehen, weil so nach dem Motto, einer fängt mal irgendwie an, da was auszugraben und dann denkt sich der andere, na gut, ich weiß ja auch was über dich, ne? Also das soll jetzt überhaupt gar kein Vorwurf an irgendwen sein, aber das kann natürlich durchaus passieren, dass das noch nicht der letzte Skandal ist, den die Formel 1 abseits der Rennstrecke gesehen hat. Ich bin mir sehr sicher, wenn man da nur nachforschen würde und würde man sehr wahrscheinlich auch auf weitere Sachen dieser Art stoßen. Die Frage ist nur erstens, warum sind die Sachen jetzt ans Tageslicht gekommen und gibt es da vielleicht weitere Sachen, die noch ans Tageslicht kommen könnten?
Eine sportliche Frage noch, The Voice. Wie lange wird sich Renault das anschauen oder Alpine, wer auch immer dafür verantwortlich ist? Die sind so schlecht gestartet und im vergangenen Jahr hatten wir McLaren, die vielleicht nicht ganz so schlecht gestartet sind, aber dann plötzlich ab dem Österreich Grand Prix vorne mit dabei waren. Ist sowas bei Alpine überhaupt realistisch oder ist das der Slot, der frei wird für Michael Andretti?
Also es ist nicht realistisch, dass Alpine ähnlich wie McLaren in der zweiten Saisonhälfte richtig auf. Dazu sind sie viel zu weit weg. Wir hatten das ja schon mal vor einiger Zeit bei dir besprochen, dass Renault-Alpine tatsächlich immer so 5-Jahres-Projekte ankündigt mit großem PR-Getrommel und sagt also, in 3 Jahren wollen wir podiumsfähig sein, in 5 Jahren wollen wir um die Weltmeisterschaft fahren. Das wurde schon mehrfach so gehandhabt. Und zwar egal, ob sie gelb waren wie Renault früher noch oder eben blau wie jetzt Alpine. Aber ich gehe davon aus, dass diese Selbstzerstörung tatsächlich weitergeht. Und völlig richtige Frage, wie lange geht es noch gut? Wann wird Übernahmekandidat? Es wird auf die Firmenführung drauf ankommen, wie lange sich das noch antun. Und jetzt haben sie ja wieder das Management ausgewechselt. Jetzt sind sofort nach dem ersten Grand Prix wieder Leute gegangen worden. Also es ist ein Chaos und es kann auch so überhaupt nichts werden. Es tut einem wirklich, also mir geht's zumindest so, es tut einem wirklich um die Fahrer leid, denn ein Ocon und ein Gasly sind wirklich sehr solide, sehr gute Mittelfeldfahrer, die sicherlich bei guten Tagen auch mal einen Grand Prix gewinnen können, aber die gehen natürlich total unter und 19. und 20. im Qualifying beim ersten Grand Prix ist ein Desaster für ein Werksteam. Und wir gehen mal davon aus, Überschläge gerechnet dürften der ganze Konzern war vermutlich schon weit über 2 Milliarden in die Formel 1 reingesteckt haben in den letzten Jahrzehnten. Es geht gar nichts voran. Es ist ein Desaster. Und deswegen in der Tat gute Frage. Wann wird da der Stecker gezogen? Und ist das tatsächlich dann eine Möglichkeit für Michael Andretti, da reinzusteigen? Ich glaube nicht mehr, dass die Franzosen, die Chefs, die ganz obersten Chefs, sich das noch länger antun, ehrlich gesagt. Denn es geht ja, es wird ja, man kann es kaum glauben, immer schlechter und noch schlechter.
Ja, es ist fast schon peinlich, muss man ja sagen, bei Alpine. Und also mehr fallen kann man nicht mehr. Und ich glaube, sie haben jetzt über so viele Jahre bewiesen, dass sie es einfach nicht fertig bringen. Und dann muss man wahrscheinlich irgendwann mal auch erkennen, der Werbewert ist jetzt quasi nicht mehr vorhanden. Und ja, dann darf man, glaube ich, auch die Formel 1 selbst zitieren, wenn sie dann den hohen Maßstab an Neueinsteiger anlegt und sagt, ja, die müssen von Anfang an mindestens podestfähig sein, dann muss man sagen, okay, Alpine durchgefallen, raus. Ja, weil das ist tatsächlich dann immer Formel 1 würdig, wenn man als Werksteam so abkackt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und auf der anderen Seite gibt es auch positive Nachrichten, weil Audi hat jetzt tatsächlich ganz frisch nochmal die Beteiligung an Sauber erhöht. Und das war ja auch so ein Ding, was in der Schwebe stand. Ja, sieht Audi vielleicht doch noch zurück. Die haben jetzt tatsächlich bestätigt nochmal, also sie machen den nächsten Schritt bei der Übernahme von Sauber. Das war ja immer so in Etappen angelegt. Zunächst waren es 25% Beteiligung. Jetzt haben sie wohl die Mehrheit. Das heißt, dieses Projekt schreitet voran und es geht dann weiter. Und 2026 erfolgt dann der Einstieg. Also so kann man es auch machen. Das ist ein solider Aufbauplan, glaube ich. So kann man es formulieren. Bei Alpine, die haben auch irgendwie einen soliden Plan, aber der funktioniert halt nicht und er hat noch nie funktioniert. Und ich glaube, irgendwann muss die Einsicht kommen, es wird halt nichts, weil momentan verbrennen die einfach Geld und das schon seit Jahren, wie der Stefan sagt. Das ist eigentlich völlig Banane.
Dabei ist aber Renault
mal. Mit dem, Entschuldigung.
Ja, ja,
bitte. Und dann noch mit dem Sportwagenprojekt dann auch noch weiter zu verzetteln, wenn du schon im Grunde die Konzentration der Kräfte auf die Formel 1 seit Jahren nicht in Erfolg ummünzen kann, stellst du natürlich auch die Frage. Alpine ist ja unter anderem mit Mick Schumacher jetzt auch beim Auftakt der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2024 dabei gewesen. Nun muss man auch sagen, Renault hat eine lange, lange Tradition, nicht nur als erster Turbomotorhersteller in den 70er Jahren tatsächlich in der Formel 1, sondern sie haben eine ganz, ganz große Sportwagentradition und haben auch die 24 Stunden von Le Mans durchaus schon gewonnen. Dass die jetzt in den Sportwagensport zurückgehen, ist gut, aber das ist eine weitere Verzettelung der Kräfte. Es ist nur ein Budget da für Motorsport. Und wenn du da jetzt natürlich auch noch einen Prototypenwagen baust und den jetzt rund um die Welt in der WEC, in der Langstrecken Endurance Championship, einsetzt, gute Fahrer dir holst, da auch Techniker brauchst, Testfahrten machst, das ist schön und es ist gut in diesem Fall für Mick Schumacher, der einen sehr guten Auftritt hatte bei seinem allerersten Langstreckenrennen und endlich nach einem Jahr Pause jetzt auch wieder Rennen fährt. Er war der schnellste von den 6 alpine Fahrer und hat, glaube ich, wirklich beeindruckt. Kleinen Fahrfehler auch gemacht im Verkehr, kann bei so einem großen Starterfeld passieren. Aber es ist die Frage, was will Alpine damit, was soll das? Es ist gerade ein Boom im Sportwagenbereich, es hängt auch mit den neuen, sehr geschickt gewählten Reglements zusammen, eine Angleichung zwischen dem US-Konzept in der IMSA-Rennserie und dem, was wir eben tatsächlich mit dem ACO, dem Veranstalter in Le Mans, der FIA zusammen ausgetüftelt haben. Das ist sehr geschickt gewählt, das ist gut, da hat jeder seine Möglichkeiten für unterschiedliche Geldbudgets diesen Motorsport zu betreiben und in der Langstrecke aktiv zu sein. Aber wenn ich schon sage, ich fahre in der Formel 1, das ist die Königsklasse des Motorsports, dann muss ich alles da reinwerfen, um Erfolg zu haben und darf mich nicht weiter verzetteln. Das ist also wirklich Unfug.
Word. Dann entlassen wir Stefan Ehlen in den Nachmittag, auch in dieser Woche das Rennen, schon am Samstag in Saudi-Arabien. The Voice bleibt noch ein kleines bisschen bei uns, weil es gibt auch noch anderes zu besprechen. Danke Stefan Ehlen, The Voice, kurze Pause.
Ja, hallo, hier ist der David Storl und ihr hört Sportradio 360.
So, in der Big Show 651 geht es also weiter mit The Voice, weil Eddie solo für The Voice. Eddie ist in Gedanken schon in Katar, wo am Wochenende ja die MotoGP-Weltmeisterschaft beginnt, mit auch einem ganzen Rattenschwanz an Rennen, allerdings natürlich zu unterschiedlichen Formel 1, jedes Wochenende auch mit Sprintrennen. Aber ein Wort nochmal zurück. The Voice hat es ja angesprochen, Mick Schumacher gibt sein Debüt, schnellster der 6 Alpine-Fahrer. Was aber nicht heißt, dass er um den Sieg mitgemischt hätte, oder?
Auch das muss man natürlich jetzt vorsichtig bewerten, aber sein erster Auftritt hat sehr langstrecken erfahrene Piloten und dass Alpine seine Verpflichtung auch ernst nimmt, siehst, dass die tatsächlich um den Mick herum eigentlich ein Team aufgebaut haben. Die wollen natürlich auch vom Schumacher-Namen profitieren, ist klar, aber Leistung muss da am Ende trotzdem bringen. Wir haben inzwischen 11 respektive 12 verschiedene Hersteller, Werke, die im Langstreckensport in den Klassen mitmischen, vor allem in der Topklasse. Das ist also wirklich enorme Konkurrenz. Und die waren gut dabei, die haben tatsächlich einen guten Start hineingehabt. Das waren schon solide Tests vorher. Jetzt haben sie ein paar Punkte geholt gegenüber Teams, die seit Jahren diese Rennserie bestreiten. Das ist klasse, war ein guter Start. Wird ihm auch dem Mick Schumacher sicherlich gut tun. Ob das der Weg am Ende hintenrum sein wird, dann wieder das Comeback in der Formel 1 zu feiern, bleibt abzuwarten. Zumindest kann man ihm nicht wünschen, dass Alpine in der Formel 1 ihn verpflichtet, denn da hätte er keine Freude dran.
Tja, da wäre er doch besser bei Haas geblieben. Muss auch jetzt nicht. War natürlich nicht seine Entscheidung. Das Qualifying war ja gut von Nico Hülkenberg und im Rennen dann die üblichen Probleme. So, also am Wochenende geht die MotoGP los. Sky überträgt. Eddie wird kommentieren, unter anderem. Bin ich der Einzige, der Voice ist, sag mal so, ist nur für mich die größte Frage, wie sich Marc Marquez auf der Ducati schlagen wird? Oder ist das tatsächlich die Frage, die aus deiner Sicht auch ja, die meisten Experten, Fans und vielleicht sogar die anderen Fahrer umtreibt?
Ja, ganz sicher. Das ist gar keine Frage. Nach 12 Jahren bei Honda jetzt der Wechsel auf Ducati in ein Privatteam. Ist eine völlig andere Arbeitsweise. Auf der anderen Seite ist der Druck weg, da tatsächlich der alleinige Leitwolf zu sein, wie es bei Honda war. Ich meine, er hat die Entwicklungsrichtung vorgegeben. Seit dem schweren Sturz Anfang 2020 vier wilde und heftige Operationen. Da war am Anfang, am Ende keine große Freude mehr. Deswegen Vertragsauflösung, auch Neustart für ihn. Aber nicht nur er. Ich meine, wir werden am Ende der Saison ähnlich interessanterweise wie in der Formel 1 auch eine Menge Motorradrennfahrer haben. Ähnlich wie Grand Prix-Piloten im Grand Prix-Sport in der Formel 1. Aber wir werden eine Menge Motorradpiloten haben, deren Verträge auslaufen. Also wird da auch die Reise nach Jerusalem, wer kriegt welchen Platz 2025 sehr früh losgehen. Es gibt eine Menge Leute, die sich zu beweisen haben. Wie du sagst, natürlich in erster Linie Marc Marquez, dann aber auch ein ehemaliger Weltmeister von mir, der ja 2-Jahres-Vertrag bei Honda hatte nach dem Rückzug von Suzuki. Sein Vertrag läuft aus, das war bisher überhaupt nichts, was er da gezeigt hat. Mit einem nicht konkurrenzfähigen Motorrad zwar, aber der wird sich beweisen müssen. Enea Bastianini, der neben dem Fabio Quartararo einer der Fahrer ist, bei dem wir wissen, dass der Einzelrennen gewinnen kann, aber wird er noch mal eine komplette Saison hinbekommen? Er hat gegen Ende der Saison auf der Werks-Ducati gezeigt, er hat es wieder und kennt vor allem auch keine Gnade gegenüber seinem Teamkollegen, dem Doppelweltmeister letzten Jahre. Also da müssen wir sagen, das ist wirklich auch spannend. Ist er wieder der alte Enea vor der schweren Verletzung? Er konnte für diesen verheerenden Unfall im ersten Grand Prix in dem vergangenen Jahr konnte er nichts, hat aber sich während der Saison nochmal verletzt. Also das ist wahnsinnig schwierig, wie dann psychologisch so einer rauskommt. Schnell ist er. Jack Miller bei KTM, die zweite Kraft. Aber er hat Brad Binder nicht so unter Druck setzen können, wie man es eigentlich erwartet hat. Da ist jetzt ein Pedro Acosta dran. Hochgelobter Jungstar, bei dem diverse spanische Medien, er ist junger Spanier, spanische Medien schon behaupten, er ist der nächste Marc Marquez. Aber zumindest die Tests waren extrem gut vom 19-Jährigen. Wird es wieder so ein super Rookie sein? Ich glaube, von dem kann man sehr viel erwarten. Wir werden in Maverick Viñales zu beobachten haben, der bei Aprilia nach dem Desaster bei Yamaha ja ein neues Vertrauensfeld, ein neues Team gefunden hat. Aber Maverick Viñales muss jetzt auch liefern in diesem Jahr. Also es wird wirklich eine sehr, sehr spannende Saison. Und es steht nicht nur die Frage, kann tatsächlich Marc Marquez an alte Erfolge anknüpfen. Es ist eine Menge in Bewegung in der MotoGP. Es ist überall auch ein bisschen Explosionspotenzial, zum Beispiel bei Ducati, die wieder als klarer Favorit in dieses Jahr gehen, aber mit 8 Fahrern und jetzt eben auch einem 8-fachen Weltmeister Marc Marquez, wenn auch auf der Gresini Ducati einen weiteren Ducati-Mann haben. Also die Ducati-Manager, glaube ich, lieber Jens, werden eine Menge zu tun haben, und zwar abseits der Strecke, um da Ruhe reinzubringen.
Jetzt bin ich in der Steiermark, und in der kleinen Zeitung von heute ist ein ausführlicher Artikel über KTM. Pit Beirer spielt da natürlich eine herausragende Rolle. Der ist er Rennleiter, ist er der Teamchef, glaube ich. Und der
Sportboss, ja.
Der Sportboss. So, und da ist die Rede davon, in diesem Jahr und das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, in diesem Jahr müsste eigentlich der WM-Titel her für KTM. Du sagst, sie sind die zweite Kraft, also WM-Titel aus meiner Sicht komplett unrealistisch, korrigiere mich bitte gerne, aber was ist wirklich drinnen? Ist es dann dieses das Regenrennen irgendwann mal an einem Sonntag, wo Brad Binder sich sagt, ist mir heute wurscht, ich riskiere einfach alles, so wie er es schon mal gemacht hat, war glaube ich eh in Österreich, und dann können die ein Rennen gewinnen, oder ist Top 3 am Ende der Weltmeisterschaft, wenn alles gut läuft, auch eine realistische Option für KTM?
Ist eine realistische Option, aber ich glaube tatsächlich, dass KTM allen Grund hat, selbstbewusst aufzutreten. Die haben sich deutlich verbessert in den letzten 2 Jahren, große Schritte nach vorne gemacht. Und klar ist natürlich, du gehst nicht hin, auch bei den Investitionen, die sie tun, und sagen, okay, wir treten hier an, um Zweiter oder Dritte zu werden. Du musst natürlich klar, das ist auch der Selbstanspruch, sagen, Hauptziel ist Grand Prix-Siege und wenn es irgendwie geht, um die WM mitfahren. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass der ein oder andere Fahrer, möglicherweise auch ein KTM-Fahrer, aber vor allem aus der Ducati-Armada, bei der gerade etwas skizzierten, explosiven Lage da, auch mit dem Auslaufen von Fahrerverträgen, dass sich der ein oder andere Fahrer vielleicht auch übertreibt und sich verletzt. Und dann muss der halt da sein. Klar ist, die haben 4 gute Fahrer KTM. Klar ist, dass sie auf dem, was sie letztes Jahr gemacht haben, weiter aufgebaut haben. Das Motorrad scheint vor allem aerodynamisch sehr viel besser noch zu sein. Sie arbeiten ja, lieber Jens, das haben wir bei dir ja auch bereits verkündet, mit Red Bull jetzt zusammen, was Aerodynamik angeht. Und diese Motorräder sind irrsinnig ausgefeilt inzwischen. Das ist unglaublich, wie die aussehen. Hat eher was mit Raketen zu tun tatsächlich als noch mit Motorrädern. Und deswegen wird da mittelfristig auch dringende Abrüstung notwendig sein. Was im Übrigen Piet Beyer auch selber bei der FIM, bei Motorradweltverband, immer wieder fordert. Wir müssen auf Dauer da weg von diesem Übermaß der Aerodynamik und den wahnsinnig vielen Flügeln. Die Zahlen haben das ja deutlich gemacht im letzten Jahr, bei einigen Rennen weit über 360 Kilometer pro Stunde. Das ist nicht gesund. Aber klar ist, dass wir beim Saisonauftakt jetzt in die 75. Motorrad-WM der Geschichte, also Jubiläumsjahr, jetzt in Doha, Dakar, tatsächlich das erste Mal sehen werden, wie die Motorräder untereinander sind. Ich glaube, KTM hat nicht nur bei Regenrennen gute Chancen. Ich glaube, die haben wirklich sukzessive sich nach vorne gearbeitet und dürften die Lücke auf Ducati ein bisschen geschlossen haben. Auf der anderen Seite haben wir immer noch 8 Fahrer bei Ducati, die alle schon Grand Prix gewonnen haben, die auch teilweise eben schon doppelt oder 8-fache Weltmeister sind. Also da kannst du dir eben den einen oder anderen Sturz deines Fahrers aus Ducati-Sicht auch erlauben. Du hast immer noch eine Menge, die da stehen. Aber ich glaube, KTM hat wirklich solide, gute Chancen zu sagen, man muss Weltmeister werden, ist ziemlich unsinnig. Da sind viel zu viele Variablen drin. Aber spannend wird eben auch sein, jetzt mit Pedro Acosta haben sie ein super Talent, die Österreicher, unter Vertrag. Und ich glaube, dass der durchaus durchstarten kann. Er wird ein bisschen Zeit brauchen. Aber ich glaube, die haben jetzt tatsächlich einen gefundenen Fahrer gefunden, der die Speerspitze der Brad Binder konstant wird fordern können. Und das kann dann tatsächlich auf Dauer nur helfen. Ich glaube tatsächlich, mit Pedro Acosta ist ihm, wie so schön heißt, the real deal gelungen.
Wir sind gespannt. Eddie wird es uns näher bringen. So, ein Wort vielleicht noch zur DTM. Wir haben ja vergangene Woche auch mit Eddie drüber gesprochen und mit dir, wie sich das Feld zusammensetzt. Habe ich das richtig verstanden, dass 2 weitere Autos dazugekommen sind, The Voice?
Ja, stimmt. Wir sind jetzt also bei 18 bestätigten Autos und es werden sicherlich noch mehr werden, aber die Freitruppe, Emil Frey Racing, hat sich tatsächlich, wie auch angekündigt, jetzt endgültig der Presse vorgestellt, gezeigt, die Autos. Ferrari ist damit auch wieder dabei, allerdings nicht mit 3, sondern mit 2 Autos. Das ist aber trotzdem völlig in Ordnung, weil die tatsächlich bei den Fahrern keine Experimente machen. Sie bleiben bei Thierry Vermeulen, das ist der Sohn ja des Managers von Verstappen, von Max Verstappen. Der hat sich letztes Jahr für einen Gentleman-Driver eigentlich ganz okay geschlagen. Und sie bleiben bei Jack Aitken, der ja auch ein Formel-1-Rennen für Renault mal gefahren ist. Der ist richtig gut. Der hat sich im letzten Jahr auch mit den Autos den Autos mit Dach, den für ihn neuen GT3-Fahrzeugen, eigentlich hervorragend steigern können während der Saison, ist Ende des Jahres vorne dabei gewesen. Ich glaube, das Team jetzt im zweiten Jahr in der DTM, Jack Aitken als erfahrener, schneller Profifahrer in dem 296er GT3, die werden wirklich auch für Furore sorgen, und damit haben wir tatsächlich den nächsten Hersteller bestätigt. Ferrari ist mit dabei, und die Autos, momentan bestätigten Autos für die DTM 2024, Nummer 17 und 18. Und da wird sicherlich bis zum Saisonauftakt noch die eine oder andere Zusatznennung folgen.
Haben wir noch ein paar Wochen dahin. Aber wie gesagt, an diesem Wochenende am Samstag schon der Grand Prix von Saudi-Arabien und dann am Sonntag. Nein, auch am Samstag MotoGP, oder?
Nein, auch am Sonntag.
Am Sonntag,
das ist
am
das
Sonntag.
Kuriose.
Ja, das ist komisch.
Ramadan, auch muslimisches Land. Wir haben ja gesagt, wegen Ramadan zieht die Formel 1 vor, aber in Doha, Dakar sagt man, ja, Ramadan, alles schön gut, wir fahren trotzdem am Sonntag. So sehen es die unterschiedlichen Länder offenbar unterschiedlich. Ist ein Kuriosum, was wir in der Form auch noch nie hatten.
Money Talks, sagen wir da in Frankreich. Danke, The Voice. Kurze Pause in der Big Show 651.
Ja, grüß euch, da ist der Thomas Sikora. Ihr hört Sportradio 366 war meine Hausnummer früher. Viel Spaß beim Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 651. Weiter geht's mit dem alpinen Skisport. Zum einen mit Tom Eberlein vom Sportinformationsdienst. Servus, Tom.
Servus.
Und zum anderen, nach längerer Zeit mal wieder, ich freue mich sehr, dass er sich von der Küche ein kleines bisschen nach oben bewegt hat, um für den besseren Empfang. Guido Heuber von Eurosport, die erste Frage muss natürlich sein, Guido, was hast du heute aufgetrumpft in der Küche?
Nachdem ich heute für meinen Kleinen koche, haben wir einfach beschlossen, heute einfach mal ganz klassisch Burger zu bestellen. Heute Videoabend, Burger. Und ja, genau, dann geht's ins arbeitslose Wochenende. Hat er heute erfahren, dass überhaupt nichts los ist, was ganz gut passt, weil dann kann ich mit meinem Kleinen zu Skirennen gehen.
Moment, Moment. Der Slalom ist auch abgesagt in Kranjska-Gora?
Ja. Ja.
Ah, das erfahre ich jetzt. Okay, na gut. Viel wichtiger aber, ja, mit wem soll ich anfangen? Tom, ich fange mit dir an. Mein Sohn sagt mir, oder hat gesagt, er ist schon erstaunt, dass es Lukas Braten so früh langweilig geworden ist. Es sieht ja offenbar so aus, als ob er für Brasilien im nächsten Jahr fahren würde. Bist du auch ein bisschen überrascht, dass der Junge anscheinend dann doch das macht, was er hoffentlich am besten kann?
Ich bin ehrlich gesagt nicht überrascht. Ich habe mich auch gefragt, wie lange es aushält, ohne Ski zu fahren. Aber wir hatten das Thema schon, glaube ich, ungefähr ein paar Tage, nachdem er seinen Rücktritt erklärt hat. Ja, du, was soll er aus uns machen? Unabhängig davon ist er ja die ganze Zeit sowieso im Weltcup rumgeturnt, ne? Also, was weiß ich, was er alles getrieben hat. Irgendwie Selfies mit Luc Alphand und Darren Rawls, da hat er wieder sich mit Swindal fotografieren lassen. Dann ist er doch irgendwie als DJ in Kitzbühel aufgetreten. Mit dem Felix hat er einen Podcast gemacht. Also, der war ja in Wahrheit irgendwie nie so richtig weg. Insofern, nee, es überrascht mich nicht. Man muss jetzt halt mal abwarten, wenn er sich dann tatsächlich für Brasilien entscheidet, was der norwegische Verband dazu sagt, weil der kann das ja immer noch blockieren. Der ist ja, also der kann ja den Lizenzwechsel verweigern, glaube ich.
Guido, ja. Deine Einschätzung und die zweite Frage auch anschließend von meinem Sohn. Es gibt ja nicht beim Skifahren dieses Protected Ranking, das es beim Tennis gibt, wenn jemand verletzt lange aussetzt. Muss Lukas Braten dann wieder im Slalom mit der Nummer 56 starten oder vielleicht sogar mit der Nummer 72?
Also erstmal zum doch, ich bin da vollkommen recht. Ich war die Meinung, dass er sich auch wieder zeigen muss. Ich weiß, bei Tommy wurde gerade schon gesehen, das hat man bereits, da dachte ich mir, naja, vielleicht geht es in der Richtung. Ich denke, der Tom wird mir da auch recht geben, wenn man so in die Vergangenheit, zumindest in die 30 Jahre, die ich begleite, alle, die es irgendwo anders probiert haben, mit Ausnahme Girardelli, hatten keinen Erfolg. Und ich bin mir nicht sicher, ob der brasilianische Verband tatsächlich das hinkriegt, beziehungsweise die Connection hat, dass er sich auch wieder dranhängen kann. Also das wird spannend sein. Ich denke, dass es probieren wird. Ob er sich damit sein eigenes Denkmal abreißt, weiß ich nicht. Es ist eins auf jeden Fall ganz klar, dass er die Szene so einen Typen wie ihn braucht, und zwar dringend braucht, weil das ist ganz einfach der Farbtext, der auch die Jugend anzieht. Das ist mal das eine. Zum verletzten Status, wenn er zum Wechselstatus, wenn er in einem neuen Land startet, muss er sich nach meiner Meinung wieder von unten hocharbeiten. Aber das kann man ja auch taktisch sehr gut machen, indem er weiß ja, welche FIS-Rennen man fahren muss, welche Europacup-Rennen man fahren muss, wie man FIS-Punkte sammelt. Also man kann sich da sehr gut vorbereiten. Das haben ja auch schon einige Topstars in der Vergangenheit geschafft, dass sie dann gleich mit Startnummer 38 oder so einsteigen.
Also ich glaube, wenn er würde, glaube ich, so zwischen 30 und 40 irgendwo einsteigen, weil er hatte ja noch irgendwie FIS-Punkte aus der Saison 22, 23 hatte ja noch welche. Ne? Also das müsste ja ausreichen, dass er A starten kann und dass er B, also er kriegt dann, glaube ich, wohl irgendwie einen Aufschlag, wenn er 12 Monate nicht gefahren ist. Und dann würde er, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, die FIS-Punkte müssten eigentlich ausreichen, dass er so zwischen 30 und 40 eine Nummer kriegt, wenn er zurückkommen sollte.
Ein, zwei Rennen noch fahren, dann sollte das gehen. Da bin ich auch der Meinung. Aber wollen wir schauen. Ich bin sehr gespannt, ob er sich nicht sein eigenes Denkmal leider etwas lidiert.
Aber Guido, er müsste doch, die Norweger sind ja keine Nasenbohrer. Ja? Die kommen immer so ein bisschen under the radar daher im Vergleich zu den Österreichern und den Schweizern, die klotzen. Aber die stellen natürlich schon ein richtig lässiges Trainingsprogramm auf. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Lukas Braten muss sich ja eigentlich bei irgendeiner Nation anhängen. Beim Training. Gibt's da Favoriten? Ist es der deutsche Skiverband? Wenn Felix sagt, komm, den Braten, jetzt ist er zwar kein Deutscher geworden, sondern Brasilianer, was er immer schon war, den holen wir zu uns. Oder muss Braten aus deiner Sicht wirklich komplett alleine davor wirken?
Nee, also komplett alleine geht ja gar nicht. Das wäre, glaube ich, unmöglich. Also er muss sich anhängen. Ich weiß, das handhabt jede Nation ein bisschen anders. Bei den Schweizern weiß ich, wird jedes Teammitglied gefragt, ob sie den da mit dabei haben wollen. Das ist ja auch mit dem Finnen und mit dem Liechtensteiner so gewesen. Und da hat das Team in Mehrheit entschieden, eben ja, wollen wir. Im deutschen Skiverband läuft die Entscheidung wesentlich natürlich über den Wolfi Mayer, wer jetzt da dabei ist, in Rücksprache mit dem Team. Und so wird es dann auch ablaufen. Es wird dann eben auch gezeigt an den jeweiligen Skiverband. Und ich denke mal, im Moment dürfte es nicht schwer sein, eine Nation zu finden, weil man natürlich auch froh ist, so ein Zugpferd wie Lukas Braten dann als Trainingspartner mit dabei zu haben. Und also ich denke, das ist das geringere Problem, dass er sich anhängen muss, ist selbstverständlich.
Ja. So Tom, jetzt habt ihr beide mir gerade gesagt, dass Kranz Kagora komplett abgesagt ist. Der Riesentorlauf war mir auch schon klar, das ist auch wurscht, weil Marco Odermatt schon gewonnen hat. Jetzt sage ich als Österreicher, und ich weiß, Manuel Feller wird auch im Ausland geschätzt, dass Manuel Feller jetzt Weltcupsieger im Slalom ist, die kleine Kristallkugel gewonnen hat, Tom. Finde ich insofern, also ich hätte es mir auch gewünscht, ich mag den Manu total, ich mag aber auch den Linus, und ich fand das Interview, das der Linus im ORF gegeben hat, am Sonntagabend extrem unterhaltsam, wo er gesagt hat, ja, Kranz Kagora und Saalbach meine absoluten Lieblingshänge, also da greife ich schon nochmal an, das ist nichts geworden. Darf der Linus, ich denke, und ich sag's gleich, ich glaube, Linus Strasser muss mit der abgelaufenen Saison hochzufrieden sein, jetzt kriegt er halt nicht die kleine Kristallkugel, wie siehst du das, Tom?
Ich gebe dir da völlig recht. Ich meine, er hat im Moment 466 Punkte. Das sind knapp 100 mehr, als er in seiner bislang besten Saison hatte. Das müsste jetzt, hab's glaube ich nicht mehr genauso im Kopf. Aber ich glaube, 2021 hat er mal so knapp 350 Punkte gehabt. Also er ist in mehr als 100 Punkte mehr, als er damals gehabt hat. Und insofern, klar, es ist seine beste Saison. Zwei Siege noch dazu bei zwei Klassikern, jetzt in Palisades und in Aston, den dritten und den zweiten Platz, da kann er sich wirklich nicht beschweren. Also das ist wirklich super gelaufen, und ich muss ganz ehrlich sagen, mich freut es auch deswegen, weil ja alle schon immer gesagt haben, hey, der kann das, der hat es vom Skifahrerischen her drauf, der Talent ist unbestritten, und jetzt hat er halt, Guido kennt sich ja ein bisschen besser aus in der Familie. Jetzt hat er halt einfach mal so seine sieben Sinne beieinander. Also er fährt halt einfach Ski. Das hört sich völlig banal an, aber er fährt jetzt halt einfach Ski und er setzt das um, was er kann. Und was man auch noch dazu sagen muss, er lässt sich halt nicht mehr aus seinem Konzept bringen. Also er glaubt an das Setup, wenn ich jetzt alles mal zusammenpacke von Material und von Können her und von der Fahrweise her. Er glaubt an sein Setup und lässt sich da nicht mehr davon abbringen, auch wenn es mal einen Rückschlag gibt. Ja, also ja, hervorragend. Schade, dass er nicht noch ein Rennen mehr gewonnen hat unterwegs, was ja durchaus möglich gewesen wäre. Dann wäre es vielleicht beim Finale jetzt auch nochmal lustig geworden. Aber es ist auch gut so.
Guido, schließe ruhig an und dann meine anschließende Frage. Ich habe ja den Linus auch gesehen im Riesenslalom, im ersten Riesenslalom zumindest, in Aston. War das jetzt nur ein Ausreißer oder denkst du, dass er, der Fritz Dopf hat es ja auch gemacht, der Felix hat es ja auch gemacht, dass die, je länger die Karriere gedauert haben, dann eben zum Slalom noch eine zweite Disziplin dazu genommen haben?
Also zunächst zu seiner Saison hervorragend. Der Ausfall, ich glaube, in Wengen war der Ausfall, der hat natürlich die Nullrunde extrem viel gekostet. Und auf der anderen Seite der Manu immer in den Top 5, Wahnsinn. Der Linus hat einfach seine Mitte, ohne esoterisch zu klingen, seine Mitte gefunden. Ich glaube auch, dass ihr Kind ihm alles wahnsinnig gut getan hat, weil er ist ein wahnsinnig intelligenter Fahrer geworden. Der sagt, hier nehme ich raus, hier fahre ich rein, hier mache ich das. Den einzigen Run, den er wirklich von oben bis unten auf Limit gefahren hat, das war Kitzbühel. Da hat er einfach gesagt, entweder ich bringe das Ding runter oder ich fliege wieder raus. Ansonsten einfach eine tolle Saison. Kann er zufrieden sein? Manu war besser. Manu hat auch heute im ersten O-Ton gesagt, er freut sich drauf, wenn wir es nächstes Jahr mal umdrehen. Und dann übernächstes Jahr schauen wir uns beide die Streif in Rente an. Also das war der erste Kommentar vom Manu und das fand ich super. Und weil die kennen sich seit Kind und das passt auch alles. Und dazu noch abschließend, dass der Manuel Feller in Saalbach, was ja die Region ist, wo er herkommt, dass die ihm da nochmal ein Slalom aufdrücken. Also ich habe sofort mit Bartel Gensbichler heute telefoniert, der hat gesagt, ja natürlich machen wir das nicht, der Manu ist ja aus unserer Region. Also die haben natürlich gesagt, wir werden ja wohl kaum einem anderen eine Chance geben, wenn wir die Kugel haben. Also das war logisch. Zum Riesenslalom ist halt deswegen, dass er über die Punkte jetzt einfach erst über die 500 Punkte gekommen. Das heißt, er kann Riesenslalom fahren und wir haben ja in Deutschland nicht allzu viel Startplätze. Das heißt, er nimmt da keinem einen Riesentorlaufplatz weg und er hat jetzt gezeigt, dass er das auch gut kann. Dass man Riesenslalom fahren kann ohne Training, das sehen wir mit Manu Feller auch. Und ich denke, zwei Startbeine sind immer besser, weil man hilft sich. Man hat die Strecke schon mal gefahren, man fährt dann, hat schon mal Feeling für den Hang aufgebaut. Schau, wie ein Alex Wienerzir sich entwickelt. Also ja, das ist sicher die richtige Entwicklung. Und ich finde es auch gut, dass er gesagt hat, jetzt habe ich die Punkte, jetzt fahre ich in Nordamerika halt auch Riesenslalom. Und das kann, hat er bewiesen.
Lustig, dass du da erwähnst, Guido, wie Wienerzir diesen zweiten Durchgang erst beim Slalom gefahren ist. Ich habe mir bei jedem zweiten Tor gedacht, okay, danke Alex, schön, dass du da warst, jetzt haut's dich raus. Wir kommen gleich noch, weil wir erreichen...
Gut, der Kollege
Odermann das auch,
natürlich auch nicht weiter entfernt, oder? Also Wahnsinn, ey. Hallo?
Wir kommen gleich nochmal zurück nach Salba, aber Tom, die Frage, was hört ihr beiden? Ich habe ja gesagt, dass Michaela Schifflin in diesem Jahr gar nicht mehr fahren wird. Dann habe ich vor 3-4 Tagen gehört, dass sie in Aare, ja, tut noch was weh, vielleicht nur den Slalom. Was hört man denn da jetzt? Habe ich was gewettet, Tom, dass sie nicht mehr fahren wird?
Nee, du hast, glaube ich, nichts gewettet. Aber wenn man ihren Instagram-Account verfolgt, da hat sie jetzt ja ein neues Reel gepostet. Das steht ein bisschen senkrecht. Also es ist irgendwie, man muss den Kopf um 90 Grad drehen, um zu sehen, was drauf ist. Und wenn man irgendwann mal auf Stopp drückt, dann stellt man fest, dass im Hintergrund Fahnen sind, wo eindeutig spiegelverkehrt, weil es halt spiegelverkehrt aufgenommen ist, wo spiegelverkehrt Aare draufsteht. Also ich gehe mal davon aus, dass sie da oben ist und dass sie, wenn sie da oben ist, auch fährt. Es gibt ja auch ein offizielles Statement von ihrem Team, wo drin steht, also wenn nichts Gravierendes mehr passiert, dann fährt sie den Slalom. Beim Riesenslalom sind sie sich noch nicht sicher, ob sie das macht. Aber ja, also ich sehe jetzt keinen Grund, warum sie in Aare ist und da dann nicht irgendwie zumindest den Slalom fährt. Im Slalom hat sie ja immerhin noch was zu gewinnen, im Riesenslalom nicht mehr, das Ding ist weg. Gesamtweltcup hat sie auch abgehakt, aber die Slalomkugel so am Ende des Winters, die würde sie, glaube ich, schon noch ganz gern mitnehmen.
Okay.
Ja, sehe ich sie auch.
Guido. Saalbach, du hast es ja in deinem Kommentar am letzten Sonntag auch gesagt und am Samstag, ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass das Weltcup-Finale jetzt wirklich über zwei Wochenenden gestreckt ist. Wie sind denn die Bedingungen in Saalbach? Weil es ist ja doch sehr, sehr warm, zumindest in der Umgebung von Saalbach.
Ja, Saalbach ist jetzt auch nicht das Höchste. Also hinter Glemmen, wo ja gefahren wird, ist genau auf 1010 Meter unten. Das heißt, es ist vergleichbar durchaus mit der Kitzbüheler Region. Und die sind schon am Zittern. Jetzt ist das Gott sei Dank hinten am Zwölferkurbel. Das ist eine Nordseite, wo der Fritz Steger seit wirklich 3 Monaten Wasser in den Hang reinpumpt und das ganze Ding vereist. Also der hätte Feuerwehrmann werden sollen. Ich nenne ihn sowieso nur noch Grisou, wenn ich ihn sehe. Und die Bedingungen sind nochmal recht gut geworden übers vorletzte Wochenende. Da hat es fast 40 Zentimeter Neuschnee runtergehauen. Der wurde sofort komprimiert. Und ich denke, man wird nicht mehr auf allzu viele Streckenvarianten zurückgreifen können, dass man sagt, die Mädels fahren darum und der Super-G ist da und das machen und so weiter. Sondern man wird eine große Rennspur haben und das funktioniert dann schon. Also da geben sie Gas und im Moment ist es kein Thema. Also ich bin vorgestern erst runtergefahren. Es ist tadellos möglich, ja.
Das Einzige, was natürlich ist, ich meine, Sie haben ja zuerst Slalom und Riesenslalom.
Ja, wollte ich gerade ansprechen,
dann,
das ist komisch.
Ja, bisschen, ja. Und dann nochmal die Woche später und dann nochmal die Woche später Abfahren und Super-G. Und da kannst du natürlich schon blöd reinlaufen, gell? Also wenn es jetzt irgendwie warm bleibt oder wärmer wird, was ja nie auszuschließen ist bei den klimatischen Wechselspielchen, dann ja, weiß ich nicht, ob sie die Abfahrtspiste da 2,5 Wochen irgendwie noch halten können. Bin ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin, gell?
Sie hatten, ja. Es war ja Bedingung, diese 2 Wochenenden, sonst hätten sie es gar nicht machen wollen. Und das fand ich auch mal eine gute Idee, weil am Donnerstag oder Mittwoch eine Abfahrt und Super-G war schon immer Blödsinn. Und dann kenne ich die Pappenheimer da sehr gut. Die richten sich wahnsinnig viel nach diesen Bauern-Mondkalendern und so weiter. Und die hatten schon eine Idee, warum sie das da machen. Und meistens passt es dann auch so ungefähr, dass sie sagen, lieber das kritische Wochenende könnte das erste sein, dann machen wir lieber die Technik. Weil ich bin auch erst total davon ausgegangen, dass da das Speed-Wochenende zuerst ist. Ja. Und dann irgendwann hat mir mal einer gesagt, du, Speed-Wochenende ist das zweite. Ich sage, was? Wie geht denn das? Das hat man ja noch nie. Also der Grund ist wirklich, dass man sagt, ja, okay, schauen wir mal, dass das da einfach etwas kälter ist und das riskantere ist das erste. Trotzdem Daumen halten, wir sehen es mit Kranz Gregora, da liegt nichts mehr oder da regnet es halt voll rein. Werden wir sehen. Ja.
Ganz kurz noch eben zu diesem, Guido, ich fange mit dir an, aber Tom, bereite schon mal deine Meinung vor. Es wird aber diesem Weltcup-Finale auch nochmal, Guido, ein Team-Wettbewerb gefahren. Warum eigentlich? Damit dieser Wettbewerb vielleicht auch bei Olympia wieder seine Berechtigung hat. Weil ich habe nicht den Eindruck, dass es von den Top-Fahrern, dass dieser Wettbewerb angenommen wird. Außer damals 2013 in Schladming, wo Deutschland mit Maria Höfl-Riesch und dem Felix gefahren ist und der Österreicher mit dem Hirscher und haben halt alles aufgeboten, weil sie ganz dringend eine Medaille brauchten. Aber sonst dünkt mich dieser Wettbewerb ein kleines bisschen komisch.
In dieser Saison bei dem Kalender und der Planung der Events nach dem Warum zu fragen, habe ich auch gesagt.
Okay.
Meine Antwort wäre so ähnlich gewesen. Ja, aber Sie wollen Sie das jetzt eigentlich bei der WM auch machen?
Das weiß ich nicht.
Also eigentlich ist bei den Großevents immer ein Team-Event geplant. Also Olympia und eben WM. Letztendlich wegen Olympia, weil ganz einfach eine Medaille mehr wichtig ist im Vergleich zu anderen Verbänden, um da eben zu sagen, wir haben eine Medaille mehr. Weil das ist der einzige Hintergrund, warum man so wirklich an allem festhält, warum man auch so an der Kombination festgehalten hat und allem. Man möchte keine Olympiamedaille abgeben, weil daran wird man letztendlich verbandsmäßig gemessen. Das ist der Hintergrund, deswegen denke ich, werden sie da alles tun, eine 5. Medaillendisziplin dabei zu haben. Welche das sein wird, ja, werden wir dann sehen. Ja. Aber das ist der Hintergrund.
Ich finde es ja vor allem deswegen lustig, also man, wie du schon gesagt hast, man weiß ja wirklich nicht, was überhaupt noch geplant ist. Ich frage das auch vor dem Hintergrund, weil wenn du dir zum Beispiel die Homepage von Saalbach 2025 aufschlägst, ich habe da noch nicht mal nachgeguckt, da steht für den 4. Februar steht da noch Team Parallel und Eröffnungsfeier, das nur am Rande erwähnt, Und für den 11. Februar, das ist der Dienstag danach, steht Teamkombination Abfahrtsslalom. Also blick überhaupt nicht mehr durch, wenn ich ehrlich bin.
Also ich weiß, dass sie vorhaben, sofort nach der Eröffnungsfeier auch sofort ein Event zu haben. Das ist auch so ein Ansatz für die Weltmeisterschaft. Ich sag, man geht Eröffnungsfeier und geht sofort rein ins Geschehen. Was das aber sein wird, ja, Tom, das können wir beim besten Willen nicht sagen, welchen Event man nächstes Mal haben. Ich kann nur sagen, sie wären sogar für eine Nachtabfahrt bereit. Also die Lichter hängen an der Stütze dran und man könnte tatsächlich eine Sprintabfahrt fahren. Aber was da kommt, also ist das, ja. Und wir haben ja noch immer im Hintergrund diesen ominösen Streik, wo ich kenne wirklich und du genauso sehr, sehr viele Fahrer, die ja dicht wie ein Mauerwerk. Und aber was da in Kvitfjell beschlossen ist oder was dort gemacht wurde, bin ich schon auch sehr gespannt, weil nämlich, wenn dann irgendwann mal in der Schweiz keiner mehr am Start steht und solche Sachen in Zermatt, werden wir sehen. Da ist ja auch noch nicht alles gesprochen, was da passieren kann. Also ich denke mal, wir haben eine sehr spannende nächste Saison, klimatisch, was die Fahrer angeht, was Lukas Braten angeht und das immerwiegende Duell Zeller und Strasser. Also da kommt einiges auf uns zu.
Perfektes Schlusswort. Danke Guido Heuber von Eurosport an diesem Wochenende. Hat er frei, kann er sich um seinen Sohn kümmern. Tom Heberlein hat nie frei. Wer den Sportinformationsdienst informiert, möge sich dort bitte informieren, wo sich Tom aufhält. Danke ihr beiden. Kurze Pause der Big Show 651.
Hey guys, it's Michaela Schifrin and you're listening to Sport Radio 360.
Big Show, was haben wir? 651, verrückt. Big Show 651, Sportradio 360. Weiter geht's mit Rugby. Er ist aus Kalifornien nach Chicago weitergereist und er, das ist Nicola Martin. Guten Morgen, lieber Nicola.
Guten Morgen.
Dann zur soliden Münchner Mittagszeit, Jan Lüdecke. Servus, Jan.
Servus, hallo.
Und Simon Jung ist auch mit am Start. Servus, Simon.
Hallo.
Ich klopfe mir selbst ein bisschen auf die Schulter, ihr drei, weil ich begonnen habe, jetzt bei Netflix die Six Nations Doku anzuschauen, habe die erste Folge gesehen und ich weiß nicht, wer darauf kurz was sagen möchte, bevor er zu den Six Nations geht, aber was mich absolut fasziniert hat, waren diese historischen Bilder von vor 40, 50 Jahren und diese Männchen, die da herumgelaufen sind, verglichen mit diesen ersten Athleten, die wir jetzt haben. Ich frage dich gleich, Jan, seit wann ist es denn so, dass du nur als ausgebildeter Zehnkämpfer professionelles Rugby spielen kannst?
Das Ding ist, dass Rugby ja als Sportart sehr, sehr spät professionell geworden ist, erst in den 90er Jahren. Ich glaube, 1995 ist so das Datum, das man da immer nennt. Und dementsprechend hat es da erst in den letzten Jahren diese Wandlung hingegeben zu diesem absolut voll trainierten Maschinen.
Okay.
Also heißt, dass die früher irgendwie schwächer gewesen wären oder so.
Ja, ich dachte nur, also wenn ich mir da manche Athleten anschaue, egal. Nicola, bitte, jetzt darfst du, ich wollte meinen Senf nur kurz anbringen.
Ich würde sagen, so bis vor 20 Jahren sahen ja teilweise einige auf dem Feld aus wie, ja, also die super durchtrainierte sah halt nicht so aus, ne? Das war halt mehr so, also da waren auch die kleinen und nicht so kräftig gebauten dabei, so mir fällt noch Castanier dann von den Franzosen. Aber ja, das war halt so. Aber ja, die Mutanten sind so seit 15 Jahren dazu gekommen, so gefühlt. Ja, bevor wir über die Six Nations sprechen, Jan, Deutschland hat den Klassenerhalt geschafft.
Ja, und wie beeindruckend Deutschland das geschafft hat. Sie haben ja nicht nur den Klassenerhalt geschafft, das war ja quasi schon mit diesem frühen Spiel klar, weil die Polen deutlich in den Niederlanden verloren haben. Deutschland hat es dann quasi noch doppelt aus eigener Kraft geschafft mit dem Sieg in Belgien, was bedeutet, dass Deutschland wieder um Platz 5 spielen wird in diesem Jahr. Und das war brutal beeindruckend.
Aber irgendwie so ein Reihen kann man sich trotzdem nicht drauf machen, weil also dass man jetzt Belgien und auch so ziemlich souverän besiegt, hätte ich jetzt, also war jetzt kein Selbstgänger, sagen wir es mal so.
Nee, das war überhaupt kein Selbstgänger, aber die Mannschaft hat sich einfach vorgenommen, diesmal besser auszusehen, weil es waren 2,5 gute Spiele bis dahin, eine nicht gute Halbzeit gegen die Niederlande. Die Mannschaft hat sich aber immer nicht belohnen können, das war ja das Problem. Sie haben nie die Punkte mitgenommen Und das war jetzt gegen Belgien zwar auch lange Zeit das Problem, aber hinten raus, wir haben gestern für unseren Podcast die Eierköpfe mit dem Kapitän Hasan Rayan gesprochen. Der hat gesagt, hey, wir haben die ganze Zeit das Gefühl gehabt, wir sind hier die bessere Mannschaft, wir müssen das Ding gewinnen. Selbst in der zweiten Hälfte, da am Anfang, als die Belgier dann Druck gemacht haben, als die in Führung gegangen sind, hat die Mannschaft nie den Glauben verloren, dass sie heute die bessere Mannschaft sind. Und es war eine krasse Leistungssteigerung auch nochmal. Die Hintermannschaft sah sehr gut aus. Deutschland hat dominiert. Deutschland hatte eigentlich die ganze Zeit den Ball. Und Halleluja, hat es Spaß gemacht.
Und jetzt geht's übernächstes Wochenende in Jean-Bouin in Paris wieder gegen Niederlande mit der Möglichkeit, es auf einem neutralen Platz besser zu machen als vor ein paar Wochen.
Ja, genau. Also das ist das nächste große Ziel. Eben diesmal, also es war ja die größte Niederlage gegen die Niederlande, die sie da kassiert haben, obwohl sie da zur Pause ein ganz, ganz enges Spiel hatten. Und sie werden, glaube ich, diesmal besser vorbereitet gehen im Spiel. Ich glaube nicht, dass sie sich nochmal so einen Maul-Versuch einfangen, der Holländer, wenn die da 10 Mann reinschicken. Und das Schöne ist auch, dass sie einfach befreit jetzt aufspielen können. Deswegen glaube ich, dass wir da ein sehr enges Spiel sehen und dass Deutschland sehr gute Chancen hat, das Ding sogar zu gewinnen.
Also das am 17. März im Stade Jean-Bouin in Paris. Dann kommen wir zu den Six Nations. Die gehen nämlich dieses Wochenende weiter. Und unter Umständen küren wir nach diesem Wochenende schon einen Champion. Nämlich wenn Irland sich mit Bonuspunkt in England durchsetzt. Das erste Spiel, Simon, ist aber Italien gegen Schottland. Ja, die Italiener, also nach ihrem Unentschieden in Frankreich, natürlich mit die Stimmung wird gut sein, auch wenn es natürlich ein Sieg hätte sein können, / müssen. Gegen die Schotten, ja, Simon, was erwarten wir da?
Ein unterhaltsames Spiel, würde ich sagen. Also beide Mannschaften sind auch bei den Six Nations bekannt für ihr attraktives Rennrugby mit Ball in der Hand. Die Schotten haben das gezeigt, vor allem gegen England, aber auch in der ersten Hälfte gegen Wales, dass sie wirklich mit Ball in der Hand richtig gut spielen können. Die Italiener versuchen eigentlich immer mit Ball in der Hand das zu machen und auch gerne mal tief aus der eigenen Hälfte zu laufen. Aber ja, funktioniert nicht immer so gut. Deshalb, ich glaube, wir sehen ein offenes Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass beide Mannschaften viel probieren. Aber irgendwie, auch wenn Schottland jetzt gegen England richtig, richtig gut gespielt hat und endlich mal dominant war über ganze Spiele hinweg, habe ich das Gefühl, dass die Italiener ihnen ein Bein stellen könnten. Weil die hatten zwar ein richtig gutes Spiel, die Schotten, aber in beiden Spielen davor, sowohl gegen Wales als auch gegen Frankreich, konnten sie lange Zeiten, lange Phasen der Dominanz nicht aufs Scoreboard entscheidend bringen, um am Ende hinten raus sicher den Sieg heimzufahren. Also gegen Wales hat es gerade so geklappt und gegen Frankreich haben sie es hinten raus verloren. Und wenn die Schotten in einem Spiel, in dem sie schon Favorit sind, es nicht schaffen, früh einen Deckel drauf zu machen und die Italiener, vor allem mit diesem Rückenwind, den sie nach dem Sieg oder nach dem Unentschieden gegen Frankreich haben, wenn die da auch nur am Ende so ein bisschen die Chance wittern, das Spiel noch irgendwie gewinnen zu können, dann könnte das aus schottischer Sicht echt eng werden.
Ich müsste jetzt in den Geschichtsbüchern der Six Nations nachschauen, wenn Italien, wenn überhaupt, 2 Spiele am Stück gepunktet hat. Jan, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass das eintrifft?
Ich glaube tatsächlich, ja doch, irgendwann wahrscheinlich als die goldene Generation da mit den Birger Maskus, werden sie wahrscheinlich schon mal irgendwie 2 hintereinander irgendwie was geholt haben. Aber wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Ich glaube,
das sagt aber auch viel, wie schwer diese Geschichte von Italien Six Nations ist. Also, ja.
Ja, gar keine Frage. Aber klar, warum sollten sie nicht was holen? Also die spielen tolles Rugby, hat Simon ja auch gerade schon gesagt. Gegen Schottland ist es besonders schwer, eingespielte Mannschaft. Dieses Jahr wahrscheinlich die zweitbeste bei den Six Nations. Aber du hast Heimrecht, du hast jetzt zumindest mal ein Unentschieden geholt, kannst damit, glaube ich, nochmal befreiter aufspielen. Auch wenn ich glaube, dass sie den Fokus eben aufs letzte Spiel gegen Wales richten. Aber warum nicht? Selbstvertrauen ist da, Mannschaft ist gut.
Also, die Italiener, warum nicht mit einer Überraschung gegen Schottland? Ja, danach das Spiel zwischen, wobei, wenn Schottland da nicht punktet, ist Irland ja quasi schon durch. Aber wie gesagt, Irland hat sogar selber in der Hand. Wenn sie in England mit Bonuspunkt gewinnen, dann sind die Iren auf jeden Fall Six Nations Sieger 2024. Und dann wird es darum gehen, am letzten Wochenende gegen Schottland den Grand Slam zu holen. Simon, Irland in England. Glaubst du, dass England verhindern kann, dass Irland mit Bonuspunkt gewinnt? Kann England überhaupt verhindern, dass Irland gewinnt?
Also ich kann mich an kein Spiel in Twickenham erinnern, in dem England schon vor dem Spiel derartig unterlegen war. Also die Iren sind aktuell so mit Abstand die beste Mannschaft bei diesen Six Nations. Die bewegen sich in eine komplett andere Richtung als England, bei denen es von der einen Krise zur nächsten geht. Ich sehe nicht, dass England bei diesem Spiel irgendwie einen rauszaubern kann. Ja, die haben ein paar Spieler, die jetzt wieder zurückkommen nach einer Verletzungspause, aber bringt auch nichts, jetzt dann einfach wieder Spieler wie Marcus Smith reinzuschmeißen, nur weil er wieder fit ist. Aber dafür geht ja halt wieder der Faktor flöten, dass die Leute nicht eingespielt sind. Also das ist ein großes Problem bei England im Vergleich zu England, dass die Jungs, egal wer spielt, die Kombinationen, die einfach nicht eingespielt sind. Und das werden sie jetzt bis zu dem Spiel gegen Irland nicht hinbekommen. Das Einzige, was England retten könnte, wäre eine Karte gegen Irland, aber selbst 14 Iren könnten dieses Spiel, glaube ich, gewinnen. Zwei rote Karten gegen Irland und ich gebe England eine Chance.
Okay. Zwei rote Karten gegen Irland, das ist natürlich jetzt hochgegriffen, Jan, dass das passiert. Wie siehst du die Gemengelage? Also ist es wirklich so, dass wenn ich englische Presse lese, ja, man versucht sich das irgendwie schön zu reden, aber ja, der ganze Glaube scheint wirklich nicht da zu sein.
Der was?
Der Glaube, dass das was werden könnte. Wobei, ich muss ja sagen, vor 10 Tagen hat es mich schon ein bisschen gewundert, als ich irgendwie die gelesen hatte, die Überschrift irgendwie so in der Richtung Scotland denies England Grand Slam Bid, wo ich dachte so, naja, das wäre wahrscheinlich spätestens gegen Irland Ende gewesen, aber bitte sehr, wenn man sich das so vorstellt, auch okay.
Ja, wobei ich glaube, also wenn du als englische Mannschaft nochmal irgendwie so einen Sieg geholt hättest in Schottland, dann wärst du auch ganz anders reingegangen. Heimspiel gegen Irland, ne? Also Irland wäre trotzdem Favorit gewesen, keine Frage. Irland ist gerade gegen jeden Favorit. Sie sind einfach weit weg von jedem Team und deswegen sehe ich das wie Simon, dass England da eigentlich keine Chance haben wird, außer wenn solche Sachen, wie eben angesprochen, eintreten. Ich bin einfach gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Engländer den Iren das Leben schwer machen. Das war letztes Jahr bei den Six Nations auch so. Vor allem, wenn sie mit ihrer starken Defensive kommen, dann könnte das für Irland schon ein Geduldsspiel werden. Aber in einem normalen Spiel, sage ich mal, sehe ich auch keinen Weg, wie England da was holen kann. Und gehe eher davon aus, dass das so ein Ergebnis wird wie am ersten Spieltag, als die Iren in Frankreich alles rasiert haben.
Was bei beiden Spielen ähnlich sein wird, ist meine Anwesenheit im Stadion. Mal gucken, was ich da zu sehen bekomme. Letztes Jahr in Twickenham, die Erfahrung war ja historischen Ausmaßes, aber nicht aus guter Sicht für die Engländer. Ich wünsche Ihnen, dass es nicht nochmal passiert. Gut, dann am Sonntag schauen alle nach Wales. Wales gegen die Franzosen, Jan. Und die Franzosen weiterhin auf der Suche nach sich selbst und die Waliser mit dieser jungen, aber irgendwie doch ambitionierten Mannschaft. Das könnte was geben für Wales, oder?
Ja.
Ein Spiel auch noch?
Kann was geben. Ich sehe Frankreich schon vorn, auch wenn die Auftritte bis jetzt echt sehr, sehr dürftig waren. Also wenn sie so spielen wie gegen Italien, dann werden sie auch da Probleme haben, aber irgendwie... Ja, es ist so wie früher. Man wartet ja die ganze Zeit drauf, dass Frankreich doch mal irgendwie aus sich rauskommt und doch wieder so ein bisschen das alte Gesicht zeigt. Wenn das passiert, dann können sie es auch deutlich gewinnen. Ist ganz, ganz schwer vorherzusagen, was da passiert.
Simon, wir haben jetzt wahrscheinlich Ramos auf der 10, weil Jalibert ja verletzt raus ist. Man spekuliert in Frankreich, ob es doch ein paar mehr Änderungen gibt, was untypisch für Galtier wäre. Auf der anderen Seite, was bisher war, war auch untypisch für das Ganze, was unter Galtier passiert ist. Was erwartest du? Also viel Änderungen oder was ist, ja?
Ich befürchte fast, dass viele personelle Änderungen vorgenommen werden jetzt, weil vielleicht bei der gestandenen Mannschaft, die, wie Jan gerade schon gesagt hat, wir über die Jahre ja wirklich gut kennengelernt haben und die Hoffnung da ist, dass wir die wieder so sehen wie in ihrer Blütezeit vor der WM. Aber ich glaube, dass der da jetzt, dass irgendwann muss der Geduldsfaden auch reißen bei Galtier und dann wird er viele Wechsel machen. Und du hast doch gemerkt, manche der Spieler, die sind wie ausgewechselt, also die spielen nicht mehr wie früher. Also ein Donti wird das eh gesperrt, oder ist das eh gesperrt für eine Zeit. Aber ich glaube nicht, dass der den so auch nochmal gestartet hätte. In der Hintermannschaft musst du wechseln, ja, mit Jalibert. Wenn du Ramos auf 10 nimmst, ist die Frage, Le Bel hat da jetzt auf Fullback gespielt. Ansonsten hast du mit Brice Dulin in der Liga noch jemanden, der auch lange jetzt nicht mehr für Frankreich gespielt hat, nicht der Lieblingsspieler von Galtier ist, aber eigentlich finde ich ein super Schluss ist. Du hast aber auch Antoine Hastoy bei La Rochelle, den du auf 10 stellen könntest, um Ramos hinten zu lassen. Melvin Jamine hat auch zur WM hinten auf Fullback gespielt. Also du hast einige Optionen und Weltklasse-Spieler und alleine durch die Top 14, du hast 14 Profimannschaften auf höchstem Niveau mit zahlreichen französischen Spielern, die können wirklich für jede Position mehrere Spieler nominieren. Es geht nur darum, das richtige Team zusammenzufinden, das auch auf dem Platz dann alles gibt, weil das ist wirklich ein Problem. Die Franzosen, die wir gesehen haben bei den letzten 3 Spielen hier bei den Six Nations, die geben auf dem Platz nicht alles. Die sind einfach gerade nicht 100% da.
Also Adrit sollte wieder dabei sein. Thibaut Flamand kommt wohl zurück. Ich weiß nicht, Willems ist, glaube ich, nicht mehr gesperrt, aber ich weiß nicht, ob er dann doch, ich glaube, der wurde nicht bisher berufen. Also ein paar Spieler kommen vielleicht zurück, aber klar, die Situation weiterhin, also man muss umdisponieren, verglichen mit dieser Gruppe, Jan, die halt diese 4 Jahre mehr oder weniger komplett bestritten hat, weil Dupont, weil Entermark, weil und so weiter, die Liste ist endlos. Aber normalerweise soll es ja trotzdem reichen. Ich meine, die sind zweimal am Stück U20 Weltmeister?
Eben, also dieser Aufbau war ja für, eigentlich dachte man für 2023 und danach. Und eigentlich kann eine Mannschaft nicht so auseinanderbrechen, nur weil sie die Spielmacherachse verliert. Also da gibt's so viel Qualität. Jalibert ist ja auch so ein toller Spieler. Das muss tiefer legen und ich glaube, wenn das so weitergeht, dann wird es da auch bald große Wechsel im Coaching-Team geben.
Ich weiß nicht, hört ihr auch dieses laute Bimmeln?
Ich hoffe, es ist nicht bei mir. Ich könnte aber nicht sagen, warum es bei mir wäre.
Das ist bei mir, ich kann das nicht ausstellen.
Leider. Ja, das ist ja gut. Also, okay. In der Zeit, ich habe übrigens nachgeschaut, 24. Februar 2007, Italien 37-17 in Schottland. Und 10. März 2007 Italien zu Hause gegen Wales 23-20. Das ist tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, das einzige Mal, wo Italien bisher zweimal am Stück gepunktet hat in den Six Nations.
Ja, mal schauen, vielleicht klappt es ja wieder.
Hinterlässt uns sprachlos, Nikolas.
Ja, tut es, aber wer weiß, vielleicht schaffen sie es ja wirklich nochmal. Ich meine, irgendwann muss der Italien auch mal auch aus sich rauswachsen. Ich meine, wir reden, wie lange reden wir jetzt schon, Jan, über Italien? Das muss besser werden? Oder das wird besser werden? Oder das kann besser werden? Oder was auch immer das besser werden soll?
Seit sehr vielen Jahren. Es wird ja auch, also es wurde besser. Dann, die letzten Spiele haben mir nicht gefallen, aber, also Qualität ist da auf jeden Fall. Und da kommt auch noch viel mit. Also ich meine, sie haben ja auch, wir haben jetzt nicht nur das Unentschieden gegen Frankreich geholt, die U20 hat auch gegen Frankreich gewonnen. In Frankreich bei den U20 Six Nations. Also da ist jedes Jahr wahnsinnig viel Talent da im Nachwuchs. Und dementsprechend sind die Italiener schon auch zu Recht da, wo sie sind bei den Six Nations. Also dass sie dabei sind und eben nicht ersetzt werden durch Portugal, Georgien oder sonst wen.
Mal gucken, was als erstes passiert. Italien gewinnt regelmäßig bei den Six Nations oder Jens schaltet regelmäßig bei den Six Nations ein?
Ja, ich muss mir erst einarbeiten. Also ein paar Charaktere kenne ich jetzt schon.
Das macht Italien seit 25 Jahren auch.
Ja, genau. Ja, und dann schauen wir mal, wer zuerst am Ziel ist. So, Nicola wird sich schon bald in den Flieger zurück nach Europa setzen. Jan ist schon in Europa, aber Jan ist schon in Europa, richtig. Simon ist schon in Europa, wollte ich sagen. Und Jan auch, aber der hat es noch nicht ganz überstanden, denn meine Schüler haben mich darauf hingewiesen. Die DEL-Playoffs beginnen, ja, und darüber wollen wir gleich mit Jan und mit Franz Büchner sprechen. Danke Simon, danke Nikola.
Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 360. No, that's wrong.
Franz und Mikrofone, das ist einfach, das passt ja nicht so gut zusammen. Ne?
Franz würde das erste Mal vom Mikrofon sitzen, deswegen funktioniert es nicht. Big Show 651, weiter geht's also mit der deutschen Eishockey-Liga. Jan Lüdecke ist dabei geblieben, neu zugekommen. Franz Büchner, servus Franz.
Servus, hallo.
Jetzt haben mir meine Schüler mehrere Dinge haben sie mir mit auf den Weg gegeben. Zum einen, dass die Augsburger sportlich abgestiegen sind, Franz, aber das hat sich nicht so angehört und du musst eines wissen, meine Schüler, die sich für Eishockey interessieren, stehen den Augsburg Panther sehr, sehr missgünstig gegenüber. Und die sagen, ja, die Augsburger sind sportlich abgestiegen, aber es hat sich nicht so angehört, als ob sie wirklich abgestiegen wären. Was hat das mit damit auf sich? Gibt's keinen Aufsteiger?
Naja, doch, vielleicht schon. Ne? Das ist wie letzte Saison, die Hoffnung, der Augsburger Panther stirbt in den DEL2-Playoffs oder auch nicht. Also das müssen wir mal beobachten. Also klar, es ist genau der Unterschied zu machen. Sportlich abgestiegen, ja, als Letzter, aber möglicherweise wirtschaftlich nicht abgestiegen. Da kann man den Unterschied ziehen. Denn wie letzte Saison sind in der DEL2 nur eine begrenzte Anzahl von Teams aufstiegsberechtigt. Weil nur 4 Teams überhaupt die Auflagen erfüllen, in die DEL aufsteigen zu dürfen. So. Von diesen 4 Teams haben aber nur 2 die Playoffs erreicht. Das ist aber zum einen der Hauptrundensieger Kassel und das ist zum anderen der 6-platzierte Krefeld. Wenn jetzt einer von diesen beiden Meister wird, steigen die auf und Augsburg steigt ab. In allen anderen Fällen wäre es wie letzte Saison und Augsburg würde in der DEL verbleiben.
Also. Das sind ja, Jan, keine Nasenbohrer. Kassel Huskies, kann ich mich erinnern, und Krefeld natürlich auch. Das sind ja gestandene Namen im deutschen Eishockeysport. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden, gut, wenn Kassel die Hauptrunde gewonnen hat, dann werden sie ja wahrscheinlich als Favoriten in die Playoffs gehen.
Ja, werden sie. Allerdings hat Kassel letzte Saison die Hauptrunde, ich weiß nicht mit 40 Punkten Vorsprung gewonnen oder so. Und ist dann in den Playoffs im Halbfinale ausgeschieden. Ne? Da haben alle gesagt, die sind eigentlich unschlagbar. Und dann haben sie es doch wieder nicht auf die Kette gekriegt. Das war ja damals die lustige Geschichte, dass sie gegen das Team rausgeflogen sind, das vom ehemaligen Augsburger Chefcoach von Peter Russell trainiert worden ist, Ravensburg. Aber wie auch immer, Kassel ist wieder der Favorit. Sie sind wieder Hauptrundensieger. Krefeld ist eher Außenseiter, weil sie nur auf der 6 gelandet sind. Muss man jetzt mal abwarten. Es ist so schwer, das vorherzusagen. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das 2 Jahre hintereinander so läuft, dass es wirklich Kassel vor allem nicht auf die Kette kriegt. Aber who knows? Ist dann wieder eine beschissene Situation für Augsburg, muss man ganz klar so sagen. Weil die müssen jetzt wieder zweigleisig planen. Die haben ja auch letztes Jahr im Endeffekt eine DEL2-Mannschaft zusammengestellt und haben die dann irgendwann aufwerten müssten Richtung DEL, weil sie halt einfach noch wochenlang warten mussten, bis sie wussten, in welcher Liga sie spielen. Und das ist jetzt wieder so.
Jetzt habe ich gelernt, also mein Heimatfußballverein, der ASK Stadtwerke Volzberg heißen sie, glaube ich, im Moment, könnte in die 2. Fußball-Bundesliga aufsteigen. Und ich habe dann mir gedacht, um Gottes Willen, das können sie sich ja nie, vom Budget her würde das niemals passen, kleiner Ort, kaum Sponsoren, aber dann hat mir jemand gesagt, ja, aber jetzt kommen jetzt die Fernsehgelder dazu und dann können sie sich sehr wohl leisten. Wie groß, Franz, ist denn der Unterschied zwischen DEL und DEL2? Ist es so groß wie Fußball-Bundesliga und 2. Fußball-Bundesliga? Mit anderen Worten, wenn Kassel aufsteigen sollte, können die automatisch, ohne das Budget aufzustocken, einfach nur aufgrund der erhöhten Streaminggelder dann wirklich gut planen? Wie groß ist da der Unterschied, so ein Auge mal Pi?
Boah, wie das jetzt sich in absoluten Zahlen verhält, weiß ich leider selber auch nicht genau. Aber man kann sich ja wahrscheinlich ausrechnen, dass ja auch schon in der ersten Liga, also wenn man es mit Fußball vergleicht, dass da nicht besonders, also dass die TV-Gelder überschaubar sind, ja, von der Gesamtzahl her, und dass sich das da eh auch schon in der deutschen Eishockey-Liga ja auch zu einem Großteil auch noch an den Einnahmen zusammensetzt, die man halt mit Ticketverkäufen und ja Fanshop-Artikeln und so weiter generiert. So, und wenn man sich dann vorstellt, DL2, da wird wahrscheinlich nicht allzu viel übrig bleiben. Ja. Also es gibt zwar jetzt auch einen neuen TV-Partner für die DL2 ab der kommenden Saison, deswegen, ich weiß nicht hundertprozentig, ob es dann da mehr Geld gibt für die Teams, aber man kann sich wahrscheinlich ausrechnen, dass es nicht allzu viel sein dürfte, was dann da reinkommt.
Okay, also der Grunddurchgang in der DL ist gespielt, Jan, und wenn ich jetzt hier auf die Tabelle schaue, habe ich gestern mal gemacht, weil ich wissen wollte, wo die Münchner stehen, die stehen auf Platz 5, abgeschlagen, nämlich 18 Punkte hinter Bremerhaven. Hat Bremerhaven eine realistische Chance, DL-Champion 2023-2024 zu werden, Jan?
Ja, ganz klar. Die müssen jetzt aber erstmal schauen, dass sie Platz 1 noch verteidigen. Die spielen nämlich am letzten Spieltag in Berlin.
Das heißt, ja, okay. Ja.
Also wir haben ganz viele Endspiele. Wir haben ein direktes Endspiel um Platz 1 mit Berlin gegen Bremerhaven und dann treffen auch noch der 7. und der 8. aufeinander und der 9. und der 10., die jeweils noch untereinander Plätze tauschen können. Und München ist im Fernduell quasi mit Wolfsburg um Platz 4. Der ist ja auch sehr wertvoll, ist Heimvorteil in den Viertelfinals. Ja, München spielt eine sehr wackelige Saison. Es gab viele Hochs, aber es gab auch sehr viele Tiefs. Die Stimmung ist sehr angespannt. Ich war jetzt beim letzten Spiel mit Franz zusammen auch. Toni Söderholm nach der deutlichen Niederlage gegen die Eisbären doch sehr, sehr angespannt im Interview danach. Mai, also weil du die Münchner angesprochen hast, die sind dieses Jahr vermutlich nur Außenseiter, auch wenn man in meinen Augen nicht unterschätzen darf, was es wert ist, dass eine Mannschaft weiß, wie man Meister wird und wie man Playoffs spielt. Aber Bremerhaven nach der Saison ganz klar, ja, die können Meister werden.
Sehr lustig übrigens, weil ihr sagt, ihr wart bei diesem Spiel. Mein Schüler Lukas war auch bei diesem Spiel. Und Franz, da wird mich mal, ich habe gesagt, 3-6 zu Hause gegen Berlin, das ist ganz, ganz schwach. Und dann sagt dieser eine Schüler, Lukas nämlich, mit C wohlgemerkt, sagt zu mir, Franz, die Schiedsrichter hätten eine sehr, sehr überschaubar schlechte, sehr, sehr überschaubar gute Leistung geboten. Ist es beim Eishockey, also ich finde Handball immer noch die schlimmste Sportart, was die Beeinflussung durch die Schiedsrichter angeht. Ganz grundsätzlich, abgesehen von diesem Spiel, aber vielleicht waren die Schiedsrichter wirklich nicht so toll. Wie siehst du die Möglichkeit der Einflussnahme bei den Schiedsrichtern im Eishockey?
Also es kann mal passieren natürlich, dass durch einen schlechten Pfiff oder eine schlechte Entscheidung mal eine Situation entsteht, die gewisse Dinge beeinflussen kann in einem Spiel. Ja, das will ich ja gar nicht abstreiten. Das passiert schon mal. In dem Fall jetzt am Sonntag war ja aber für kein Team in irgendeiner Weise ein Vor- oder Nachteil zu erkennen. Es wurden sehr viele Strafen gepfiffen, wohlgemerkt aber gegen beide Teams. Also irgendwann gleicht sich das meistens wieder aus im Laufe einer Partie. Wenn man glaubt, es geht vielleicht fertig erstmal gegen ein Team, dann geht es auch mal ruckzuck genau in die andere Richtung. Und den Eindruck hatte ich zumindest jetzt am Sonntag, dass jetzt kein Team da in irgendeiner Form benachteiligt wurde oder profitiert hätte. Und wie gesagt, es kann schon mal sein, dass in gewissen Fällen eine Entscheidung auch mal einen Spielausgang beeinflussen kann. Ja, es gab ja schon ein paar grobe Dinge von nicht gegebenen Toren, trotz Videobeweis etc. Also sowas ist da natürlich extrem unglücklich, wenn es vorkommt. Aber es ist zum Glück sehr, sehr selten der Fall.
Okay, für die Münchner, wenn denn alles nach Baufortschritt läuft, wie es denn auch sein soll, wird das die letzte Saison in der DEL sein. Im September soll dann die neue Halle, an der ich fast täglich vorbeiradle, eröffnet werden mit einem Spiel gegen ein NHL-Team. Die Berliner, Jan, die haben schon eine geile Halle, können den Grunddurchgang, wie ich gerade gelernt habe, doch noch gewinnen. Bremerhaven kann deutscher Meister werden, aber sollte, nach allem, was du bisher gesehen hast, sollten eher die Berliner, also nicht sollten im Sinne von, dass du dir es wünschst, aber einfach nur aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Besetzung, aufgrund des Publikums, sollten da nicht eher nach Adam Riese die Berliner Meister werden?
Nee, ich glaube, das ist ziemlich ausgeglichen und das sind auch nicht die einzigen zwei Favoriten. Also viele, viele Experten sagen sogar, es könnte das Jahr des Straubing Tigers sein. Die sind auch so stark wie noch nie. Die sind jetzt gute 10 Punkte weg von den zwei da oben, aber die sind halt auch brutal heimstark, ne? In Straubing ist immer so super schwer zu spielen, haben eine wahnsinnig starke Mannschaft. Dann darfst du auch nie Wolfsburg und München unterschätzen da. Und dann musst du dir auch mal vorstellen, also Bremerhaven und Berlin, die kriegen ja die zwei Mannschaften, die sich in der ersten Playoff-Runde durchsetzen. Siebter gegen Zehnter und Achter gegen Neunter. So, und dementsprechend kriegen die zwei in der ersten Playoff-Runde
Köln, möglicherweise.
Mindestens ein Team, das heißt Kölner Haie, Adler Mannheim oder ERC Ingolstadt. Hm. Das vierte Team, Nürnberg Eisteiger, ist übrigens auch wahnsinnig heiß gerade. Aber die anderen drei einfach von den Namen her so groß. So, und ich glaube, dieses Jahr in den Playoffs wird sehr viel Unvorhergesehenes passieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass Bremerhaven und oder Berlin einfach im Viertelfinale rausfliegen. Es sind die zwei stärksten Mannschaften, aber wenn, weiß ich nicht, eine Mannschaft der Adler Mannheim oder des ERC Ingolstadt, der übrigens letztes Jahr Vizemeister war, wenn da irgendwas klickt jetzt nach dieser Saison, dass die Mannschaft zusammenkommt und sagt so, hey, lass uns alles vergessen, was war, lass diese Saison quasi neu beginnen, dann können die auf einmal mit einem ganz anderen Gesicht spielen. Und es jährt sich ja zum 10. Mal, dass der ERC Ingolstadt 2014 von Platz 9 deutscher Meister geworden ist.
So großartig, dass du das jetzt mit reinbringst. Ich wollte gerade fragen nach einem Präzedenzfall, ob sowas schon mal gegeben hat, dass jemand von so weit. Und 2014 kann ich mich erinnern, da gab es unseren kleinen sympathischen Familienpodcast noch nicht so lange, aber da hatte ich Ingolstadt auf dem Zettel. Franz, was ist denn passiert mit der Ingolstadt? Und ich bin letztes Jahr beim zweiten oder dritten Finalspiel in der Münchner Olympiahalle gesessen. München hat er gewonnen. Ich hatte Ingolstadt da auf Augenhöhe mit den Münchnern. Gibt es irgendeine gravierende Änderung, die den 9. Platz jetzt erklärt? Oder einfach auch zu viele Auf und Abs, wie Jan das vorhin bei den Münchnern gesagt hat?
Ja, generell waren die natürlich bei weitem nicht so konstant wie letzte Saison. Jetzt schon in der Hauptrunde. Sie hatten enorme Offensivprobleme. Also die Defensive funktioniert ganz gut in dieser Spielzeit. Das ist eigentlich schon wieder ein Faustpfand für sie, aber sie haben echt wenig Tore erzielt. Ich weiß, also aktuell glaube ich nach wie vor die zweitschlechteste Torausbeute der gesamten Liga. Und auch wenn man natürlich sagen kann, ja, mit einer guten Defensive hast du natürlich auch für die Playoffs eine gute Basis. Das ein oder andere Tor muss man halt schon erzielen. Chancenverwertung ist nicht besonders gut und sie haben, finde ich, Probleme damit, mit Rückständen umzugehen in dieser Saison. Also wenn sie da hinterherlaufen müssen, dann geht's halt häufig in die Hose. Und das ist dann so eine Mischung, naja, die macht's halt momentan nicht besser als Platz 9. Wenn es schlecht läuft, sind es am Ende sogar nur Zehnter. Das kann ja alles noch passieren. Aber ja, das ist trotzdem ein Team, das ist eigentlich gut zusammengestellt auf sämtlichen Positionen. Sind eigentlich alle Puzzleteile nach wie vor vorhanden für einen tiefen Playoff-Lauf. Und wie es Jan schon gesagt hat, wenn es dann doch irgendwie jetzt zum richtigen Moment nochmal Klick macht, dann ist da durchaus noch was drin. Ja, Hauptsache erstmal Playoffs erreichen, wir wissen, dann kann alles gehen.
Und dann habe ich Jan mit meinem ganz gefährlichen Viertelwissen meinem Lukas nochmal nachgefragt bei meinem Schüler. Steht eh noch der Niederberger im Tor, oder? Und das ist natürlich dann, ja, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, welche Saison er gespielt hat, aber jemand wie Matthias Niederberger, der das eben schon weiß, der mit den Eisbären deutscher Meister geworden ist, der mit den Münchner deutscher Meister geworden ist, ist er der erste Kandidat, weil man immer sagt, wenn der Torwart heiß läuft, dann kann in den Playoffs alles sein. Ist Niederberger der erste Kandidat oder gibt's jemand, der über die Saison deutlich oder auch nur ein bisschen besser war als Niederberger?
Also du meinst es bei den Münchnern besser?
Nee, generell. Also von den Mannschaften, die in die Playoffs kommen, ist der Torwart von den Schwenningen Wildwings, den ich nicht kenne, aber ist der möglicherweise der Kandidat noch eher als Matthias Niederberger oder ist es wirklich Niederberger, auf den am meisten Augen gerichtet sein werden?
Nee, also ich glaube, es haben, also wenn wir mal wirklich die Teams da oben durchgehen, Bremerhaven hat ein brutal starkes Torhüter-Duo, also vielleicht wirklich das Beste der Liga. Da war Maxi Franzreb, der deutsche Goalie, ganz lange verletzt, ist jetzt aber kurz vor Saisonende zurückgekommen und hält herausragend. Eisbären Berlin vor der Saison groß in der Kritik gewesen, Jack Hildebrand aus Frankfurt geholt. Der hat die Kritiker absolut verstummen lassen mit seinen Leistungen. Aber ich glaube, also ich bin mal gespannt, wie der sich in den Playoffs schlägt. Ich glaube, das ist vielleicht die Schwachstelle der Eisbären Berlin, vielleicht. Straubing ist gut aufgestellt, Wolfsburg mit Strahlmeier, genauso wie Schwenningen mit Eriksson, seit Jahren mit die besten Torhüter der Liga. Und München hat da definitiv auch einen Vorteil, weil Niederberger, wir wissen das, der wird da sein. Also der hat jetzt zum Beispiel auch ein ganz krummes Tor kassiert, letzten Spieltag gegen die Eisbären Berlin. Das sind Tore, die kassierten Matthias Niederberger in den Playoffs nicht mehr. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dementsprechend glaube ich, dass aus diesen Top 6 Bremerhaven, Wolfsburg, München und Schwenningen extrem gut aufgestellt sind im Tor. Die Eisbären und Straubing so mit einem ganz kleinen Fragezeichen dahinter.
Herrlich, herrlich. Ich werde versuchen, so viel als möglich zu sehen. An diesem Wochenende, Jan, wirst du ausschließlich mit Rugby beschäftigt sein, so wie ich dich kenne? Nein.
Nein. Wie werde ich dieses Wochenende beschäftigt sein? Ich mache am letzten Spieltag Ingolstadt gegen Nürnberg. Das ist das Endspiel um Platz 9 in der DEL. Dann habe ich am Samstag eben Rugby, Six Nations, beide Spiele, und am Sonntag mache ich NHL für ProSiebenMax.
Unfassbar. Franz, auch NHL dieses, ich glaube, du warst am letzten Wochenende, bist dann auch noch zur NHL gefahren, aber ich meine bei Sky.
Ich war letztes Wochenende sowohl bei Sky als auch dann am Sonntag bei RAN, was die NHL angeht. Nee, keine NHL für mich am nächsten Wochenende. Da bin ich tatsächlich mal nur im Fußball unterwegs. Ja, Samstag mit ein bisschen Zusammenfassung von zweiter und erster Liga. Und am Sonntag wage ich mich mal wieder in die dritte Liga. So alle vier Wochen darf ich ja mal. Und bin bei Ulm gegen Sandhausen. Und dann schauen wir mal, was dann so die Playoff-Zeit dann bringt der Woche drauf.
Franz, abschließende Frage noch an dich als Union Berlin Fan. Ich habe es mit dem Anchorman letzte Woche mal ganz kurz angesprochen, und sowohl der Kollege Gaub als auch ich sind der Meinung, das, was Union Berlin nach dem Rausschmiss oder nach der Trennung von Urs Fischer erreicht hat, hätten sie auch mit Urs Fischer noch erreicht. Würdest du mit dieser Meinung einhergehen, oder im Nachhinein betrachtet, war es wirklich richtig und wichtig, sich von Urs Fischer zu trennen?
Also ich glaube, so wie sie spielen, hätte man das auch mit Urs Fischer erreichen können. Klar, die Frage ist natürlich nur, kriegst du den Turnaround hin, wenn du halt so eine ewig lange Niederlagenserie hast? Dann bist du irgendwann wahrscheinlich als Verantwortlicher so dermaßen dann unter Druck, dass du sagst, ey, nach 12, 13, 14 Niederlagen in Folge oder wie auch immer das waren, muss irgendwie was verändert werden. Einfach um vielleicht auch mal ein Signal zu setzen, um da irgendwie auch in die Köpfe reinzukommen. Ich weiß es nicht. Von der Art und Weise, wie sie jetzt spielen, wie sie teilweise wieder erfolgreicher spielen, wäre das natürlich auch genauso gut mit Urs Fischer möglich gewesen. Die Frage ist halt nur, hätte man es auch hinbekommen, mit Urs Fischer so zu spielen? Ganz, ganz schwierig. Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was passiert wäre, hätte man mit Urs Fischer weitergemacht, ob man auch diesen kleinen Turnaround geschafft hätte oder nicht. Wie gesagt, spielerisch auf jeden Fall möglich, aber ob das dann mental möglich gewesen wäre, wer weiß.
Ich bin gespannt, ob Urs Fischer und wo er vor allen Dingen wieder auftaucht in der deutschen Fußball-Bundesliga. Danke herzlich, Jan. Danke herzlich, Franz. Kurze Pause in der Big Show 651, Sportradio 360.
Ja, hallo, es ist Marcel Siem. Willkommen zu Sportradio 360.
Big Show 651, weiter geht's. Wir haben uns letzte Woche verabredet und dann hält man solche Verabredungen an. Ich freue mich sehr, dass auch in dieser Woche der NBA-Chefkoch wieder dabei ist. Sepp Dumitru, servus Sepp.
Hallo Jens.
Wir haben vor Wochenfrist drüber gesprochen, wie eng es ist, wie eng es überall zugeht, dass ja die wenigsten Playoff-Positionen fix bezogen sind, im Osten wie im Westen. Wie schätzt du denn die aktuelle Verfassung der Orlando Magic ein? Was natürlich, sollen wir uns blenden lassen von 5 gewonnenen Spielen, oder ist Orlando wirklich so gut, wie es die Tabelle gerade aussagt?
Nee, ganz so gut sind sie nicht, aber die haben einen guten Run. Also wir müssen uns nicht blenden lassen von den letzten 5 Siegen in Folge, denn das waren die Wizards, die Hornets, die Pistons, die Jazz und die Nets. Das sind alles nicht ganz so gute Teams. Ich wollte gerade Trash-Teams sagen, aber da soll man ja nicht.
Nein,
aber
nee, nein,
das
nein.
Sind natürlich jetzt nicht die Schwergewichte, aber das sind schon, also das sind Lottery-Teams, ja. Alle. Selbst die Nets, die da mit Dennis Schröder, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, noch um Play-in-Platz kämpfen, das sieht das sieht nicht gut aus. Also auch da Stand heute, das sind alles Lotto-Teams. Aber es sind jetzt nicht nur diese fünf, sondern wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, dann findet man durchaus Siege gegen respektable Teams. Also Timberwolves geschlagen, die Cavs geschlagen, die Knicks geschlagen und 13 Siege aus 16. Das ist dann schon nicht mehr so ein kleiner Stichprobenumfang. Also das ist schon ein ziemlich guter Run für Orlando. Und nicht vergessen, also die kommen jetzt da nicht überraschenderweise aus dem Nichts, sondern die haben schon zu Beginn der Saison, wer sich an den Saisonstart erinnert, einen richtig guten Run gehabt, haben da oben mitgespielt, waren lange unter den Top 3, 4 Teams im Osten und da stehen sie jetzt wieder. Ich weiß nicht, ob es so bleiben wird. New York und Miami mit Problemen, Philadelphia ohne Joel Embiid in die Play-in-Spots abgerutscht, aber Orlando ein gutes Team. Ja? Also Blick auf die Punktedifferenz verrät so ein bisschen, dass Platz 4 ein bisschen zu arg optimistisch ist, dass sie da vielleicht am Ende der Saison landen. Aber wie gesagt, je nachdem, wie jetzt die Probleme in New York aussehen, Verletzungsprobleme bei anderen Konkurrenten, kann es durchaus sein, dass sie sich da halten können. Also ich hab Platz 6 ungefähr getippt gehabt. Ich glaube, den können sie halten. Momentan läuft es aber richtig, richtig gut.
Franz Wagner Topscorer gegen die Wizards mit 28 Punkten, Paolo Banchero mit 25. Wie ist denn die Situation bei Franz, die Vertragssituation? Nämlich, also wenn jemand dann so herausragend ist, jetzt nicht nur bei der WM, sondern auch in der NBA, dann werden doch Begehrlichkeiten groß eigentlich. Ist er noch auf Jahre jetzt in Orlando angekettet?
Er ist nicht angekettet, aber das läuft oft so, dass die Teams, die dann diese Top-Spieler draften, die haben ja die Rechte und selbst wenn der Rookie-Vertrag, der dann meistens über 4 Jahre geht, dann ausläuft, sind diese Jungs dann restricted. Also die Teams erhalten per Definition das Recht als erstes und am prominentesten mit diesen jungen Stars dann in Anführungszeichen zu verhandeln und also Franz ist mit Sicherheit noch bis, ich würde mal sagen, mindestens 2027, 28, vielleicht darüber hinaus sicher in Orlando. Kann auch sein, dass er bis Ende der Dekade dort bleibt, weil ich sehe keinen Grund, warum er irgendwo anders hingehen sollte. Orlando hat den kompletten Stil und die komplette Mannschaft um seine Fähigkeiten herum aufgebaut. Und sie können ihm aber auch am meisten Geld bieten. Also das ist schon das Beste für Franz. Und ich sehe ihn langfristig in Orlando.
Ist Orlando ein lässiger Standort eigentlich noch? Ich fliege ja demnächst nach Miami und habe eben die Option, für $175 im 4. Rang Steph Curry und die Warriors zu sehen. Oder für $40 deutlich weiter unten die traurigen Portland Trailblazers. Ich bin immer noch unentschlossen, weil ich brauche nicht nur eine, sondern 2 Tickets, ob ich hier 350 € und ein Fernglas auch noch kaufen muss. Aber was ist der bessere Basketballstandort? Ist es Miami oder ist es, also von Fan-Perspektive her, oder ist es Orlando?
Boah, da fragst du mich was. Also generell sind die ziemlich entspannt. Orlando ist natürlich jetzt nicht so erfolgreich gewesen wie Miami in den letzten Jährchen. Aber Miami-Fans natürlich notorisch dafür bekannt, dass sie sich nicht unbedingt groß drum scheren. Tip-off-Zeiten nach der Halbzeit, manchmal auch die Stimmung in der Arena. Also ich sag mal so, wenn Stimmung wichtig ist, dann solltest du vielleicht wirklich überlegen, ob du da nicht tiefer in die Tasche greifst und das gegen die Golden State Warriors ziehst. Denn gegen Portland, ich weiß nicht, ob da so viel Action sein wird, dass da die Begeisterung überfließt.
Welches Team würde ich dann sehen, der Warriors? Ein Team, gegen das niemand gerne in den Playoffs spielt, weil sie in letzter Zeit ja sehr ordentlich spielen. Im Moment sind sie auf Rang 9 im Westen. Welches Team würde ich da tatsächlich, um Steph Curry zu sehen, bekommen? One last ride vielleicht, one last run.
Also die Warriors sind super drauf, jetzt schon seit geraumer Zeit. Also diese Suspendierung von Draymond Green und sag mal, die Gefahr, dass die Saison komplett aus dem Ufer läuft, Klay Thompson kein Scheunentor getroffen, Andrew Wiggins mit Problemen zu tun gehabt, schlechteste Saison gespielt seit ja ziemlich den Anfängen. Wie gesagt, Draymond, der Twist intern, was macht man mit dem? Steph Curry frustriert, Jonathan Kuminga wollte einen Trade, die Youngster, die dann nicht genügend Spielzeit bekommen haben und Kleinigkeiten, die sie da aus der Welt räumen mussten, etwas zu finden, was sie immer ausgezeichnet hat. Und seitdem sind sie super drauf. Also stand jetzt sogar auf einem Playoff-Platz. Golden State ist super drauf und ich weiß nicht genau, wann diese Partie ist gegen Miami, von der du sprichst.
Kurz vor Ostern.
Der Donnerstag, März oder Donnerstag, in den nächsten doch 1, 2, 3 Wochen stattfinden wird, kann sich natürlich eine Menge ändern. Aber die Warriors derzeit absolut in Topform. Also da läuft es schon seit geraumer Zeit exzellent. Ich glaube, die standen bei 19-24 und jetzt sind sie bei 33-8. Und das ist schon ein ziemlich massiver Run.
Ja, das ist der Mittwoch oder Donnerstag vor Ostern, wo ich da in Miami sein werde und 2 Tage später dann eben die Trailblazers. Jetzt haben wir letzte Woche über das MVP-Race gesprochen und die unwahrscheinliche Situation, dass die Mavericks sich noch mal vorschieben könnten, vor den Nuggets und vor die Thunder. Im Gegenteil, selbst sie sind abgerutscht. Irgendwelche spezifischen Gründe dafür. 3 verloren, jetzt sind sie in dieser Mischpoke drin zwischen Platz 7 und Platz 10. Nicht mal sicher, ob sie es in die Playoffs schaffen. Na doch, in die Playoffs werden sie es schaffen. Aber sehr, sehr unschön. Was war da los in Dallas die letzten Tage?
Ja, der Spielplan ist natürlich auch nicht der einfachste. East Coast Trip mit 4 Spielen auswärts innerhalb von, ja, was war es denn, nicht mal eine Woche. Das ist immer hart. In Indiana, Cleveland und Boston kannst du definitiv verlieren. Der einzige Sieg in Toronto geholt mit einem Doncic Triple-Double. Aber wie gesagt, also diese Teams, die wollen ja auch alle was, ne? Also die vieles immer noch bis zum Ende der Saison. Und Philadelphia will es irgendwie über die Runden schaffen, bis Embiid vielleicht zurückkommt. Die Pacers, die kämpfen um Plätze. Cleveland will vielleicht sogar Platz 2 klar machen. Also das ist schon ein extrem harter Run jetzt gerade. Miami kommt noch, die Warriors, OKC, Denver. Also das ist alles nicht so easy für Dallas. Und nur Luka jetzt da jetzt Abend für Abend irgendwie machen lassen zu müssen, ist natürlich auch keine Strategie, die sich groß lohnt. Also momentan so ein bisschen wieder, was sind eigentlich die Dallas Mavericks, was wollen die? Irgendwie sieht's gerade schlecht aus und ich bin gespannt, ob Jason Kidd da so ein paar Lösungen finden wird, denn auch da fehlt es mir manchmal so ein bisschen an den Anpassungen von Spiel zu Spiel und an die jeweiligen Gegner und an Situationen, die vielleicht so ein bisschen eine andere Strategie erfordern würden als das, was Dallas da manchmal da aufs Parkett bringt und einfach nur alles in die Hände von Luka legt.
Boston hast du angesprochen, die Thronen im Westen. Heiko ist aus der Stadt rausgezogen, was vielleicht auch ein Grund ist, warum es für Boston noch besser läuft, aber noch besser ist ja nicht gut genug. Ist Boston so in sich gefestigt? Zeichnet Boston einfach diese Konstanz auch aus? Sind sie so in sich gefestigt, dass sie in einem Best-of-Seven-Finale gegen die Nuggets meinetwegen diesmal tatsächlich den Titel holen könnten?
Ja, das ist das große Ziel und das einzige Ziel. Und momentan sieht echt tatsächlich alles nach einem Boston-Denver-Matchup aus. Die Nuggets nur ein Spiel vom Platz 1 im Westen entfernt. Und die Celtics, die rennen da allen davon mit einer historischen Punktedifferenz, mit einem historischen Net-Rating und irgendwie wird auch nicht wirklich genügend darüber gesprochen, wie historisch gut dieses Team ist, weil eben der ganze Fokus nur auf den Playoffs liegt. Das Einzige, was dort interessiert, ist, können sie aus den Fehlern, die sie bisher gemacht haben, das herausziehen, was sie brauchen, um den Titel zu holen. Momentan sieht wirklich alles danach aus und es gibt eigentlich, wenn man sich so die Situation im Osten anschaut, kein Team, das sie herausfordern könnte in der Serie. Also das wäre definitiv ein Schocker. Ich meine, selbst der Blick auf die Punktedifferenz jetzt. Zweitbestes Team sind die Cavaliers mit plus 4,5 und Boston ist bei plus 11,2. Das ist ein exorbitanter Wert, der wie gesagt historisch jetzt in der gesamten NBA-Geschichte nur ein paar Mal überhaupt so herausgespielt worden ist. Welches Team würde es denn schaffen, mit Blick auf alle Mannschaften in der NBA vielleicht
noch die LA Clippers, Denver Nuggets mit Jokic natürlich amtierender Champ, aber ansonsten sieht es da schon recht richtig dünn aus. Und die Celtics, die rollen an beiden Enden. Die Celtics sind tief, sie sind, also mit tief meine ich, sie haben mehr Qualität an der Spitze, die Top 4, 5 Spieler als wahrscheinlich jedes andere Team. Tief im Sinne von einer Playoff-Rotation. Ja? Also du brauchst da keine 10 Typen, die dir dann was bringen. Es reichen 6, vielleicht 7 und kein Team hat so viele gute Top-Spieler wie Boston. Der Coach hat, glaube ich, sich enorm weiterentwickelt. Und die Frage ist dann natürlich, okay, wie besteht das in der Serie? Tatum, Brown haben bisher nicht perfekt performt, aber das waren auch noch relativ unerfahrene Youngster bis zu einem gewissen Grad, jetzt Fehler gemacht in den letzten Jahren und dieses Jahr kommt es drauf an, aber die Celtics sind natürlich, obwohl sie jetzt ein Spiel verloren haben, das war der große Schocker, die sind schon mächtig am Rollen, also mit Abstand das beste Team in dieser Saison.
Tja, wenn das schon ein Schocker ist. Wenn ich nochmal ganz kurz zurückkommen darf, du hast Nikola Jokic erwähnt und Novak Djokovic war am vergangenen Samstag oder Sonntag in Los Angeles zu Gast. Pardon. Da haben die Nuggets bei den Lakers gewonnen und Djokovic hat natürlich nur in höchsten Tönen von Nikola Jokic gesprochen. Sicherlich auch mit Recht. Ist Jokic, wenn man jetzt ein All-European-Team All-Time aufstellen müsste, und da sich auf 5 Spieler beschränken müsste und eigentlich sind nur 4 Plätze frei, weil einer muss Dirk gebühren, ja. eigentlich sind nur 3 Plätze frei, weil Pau Gasol kommt auch rein und dann wird schon eng, Drazen Petrovic, okay, der ist leider zu früh verstorben, aber ist Nikola Jokic schon unter den 5 besten europäischen Spieler ever nach deiner Einschätzung?
Ja, also nicht nur Jokic, sondern auch Giannis, vielleicht sogar schon Luka an Tony Parker vorbeigezogen, also ich hätte kein Problem damit, diese Jungs da reinzuwählen. Doncic, Dirk, Pau, Giannis und Nikola Jokic, der muss für mich da rein. Also ich wüsste nicht, wen aus diesem Quintett man rausschmeißen würde und wer stattdessen dann rein sollte.
Also jetzt, hinter Djokovic ist Vlade Divac gesessen. Aber ich glaube, Vlade kommt nur wegen der guten Stimmung als Sixth Man oder so.
Vlade ist für die Vibes. nee, definitiv Jokic über Divac. Ne? Also Divac war nie ein Franchise-Spieler. Divac war nie der Typ, der eine Mannschaft zur Meisterschaft geführt hat. MVP, also das sind wir jetzt schon in Sphären. Die sind also unvergleichlich, nicht nur für Jokic, sondern auch für Giannis. Also das ist schon ein komplett anderes Niveau, als was diese Jungs, die da den Weg bereitet haben für die Jokic und für die Giannis und für die Doncic dieser Welt. Aber das sind hier schon andere Sphären, in denen wir uns bewegen, spielerisch, qualitativ und auch was die Hardware jetzt schon anbelangt. Also Meisterschaften, MVP-Trophäen und so weiter. Als Franchise-Spieler, als die Nummer 1 Option bei diesen Champs, das sind schon Sachen, die sonst nur ein Dirk geschafft hat in Dallas, von allen Europäern, die jemals gespielt haben. Und mit Blick darauf, mit Blick auch auf die Qualität, die diese Jungs bringen, Doncic mal außen vor, ja, der muss noch liefern. Aber der ist noch jung genug, um das zu schaffen. Ob in Dallas oder nicht, das ist eine andere Frage. Allerdings Jokic ganz klar für mich Top 5 Euro All-Time. Giannis genauso. Das wären meine 5. Und wer anderer Meinung ist, der kann mich gerne wissen lassen, wen er da reinnehmen würde und wer stattdessen rausfliegen müsste. Weil du weißt, wie es ist, Jens. Man kann sich immer echauffieren und sagen, ja, aber was ist mit dem? Fair, aber dann bitte auch, für wen würdest du den dann auf die Bank setzen? Wer sollte dann statt einem Jokic zum Beispiel auf der 5 auflaufen? Ne?
@NBA-Chefkoch bei ehemals Twitter, jetzt Ex, sondern lass mich dich mit jener Frage rausschmeißen, für die du wahrscheinlich zu jung bist. Aber der erste internationale Spieler, der mir jetzt in der NBA richtig aufgefallen ist, war Detlef Schrempf. So, und die Frage ist, wie weit wäre Detlef Schrempf von diesem, wie gut war Detlef Schrempf? Ich glaube, er war sehr gut zu einer Zeit, wo eben nur herzlich wenige Europäer in der NBA gespielt haben.
Absolut, also Detlef ist einer der Trailblazer, no pun intended, auch nicht, weil er für Portland gespielt hat, nach seinen besten Jahren in Indiana und in Seattle. Aber ohne Detlef wären viele vielleicht nicht in der Lage gewesen, diesen Weg zu gehen. Also schon einer der Vordenker, einer, der seiner Zeit weit voraus war und leider auch einer, der in einer Zeit gespielt hat, in der sein Skillset nicht wirklich hundertprozentig so geschätzt wurde, wie es das heute vielleicht würde. Also
sehr ausgeglichen, Allrounder an beiden Enden, groß und athletisch und sehr, sehr gut in den Fundamentals ausgebildet. Also Detlef heute zu sehen, wäre sicherlich top. Ich empfehle da so die Statistiken, empfehle der Impact, empfehle der Einfluss. Es war mehr so ein Rollenspieler und nicht jetzt ein Franchise-Player, ja, wie diese Top-Jungs, die da ganze Clubs getragen haben. Also sowohl in Indiana, als er Six Man of the Year wurde, als auch später dann in Seattle. Auch da war er die dritte Option hinter Gary Payton und Sean Kemp. Aber Detlef sicherlich einer der, ich weiß nicht, wo ich ihn verorten würde, vielleicht Top 10, müsste man kurz durch die Liste durchgehen, vielleicht irgendwo zwischen 10 und 15, aber ja, wie gesagt, also Detlef war sicher einer der Vorreiter für diese Euro-Bewegung, zu einer Zeit, als viele Europäer, also da gab es ein paar Jugos, die den Sprung gewagt haben und die dann gut waren und die dann auch dort bleiben konnten und eine längere, erfolgreiche Karriere hatten, ja, Divac, Dražen, dann später Tony, aber Detlef, sicherlich einer der wenigen Nicht-Jugos, die es geschafft haben, sich da durchzusetzen und damit auch so die Tür geöffnet für das, was möglich ist für Jungs vom alten Kontinent.
Und liebe Kinder da draußen, regt euch nicht auf. Es gab damals ein Land, das hieß Jugoslawien. Ja, und die Menschen, die aus Jugoslawien kamen, abgekürzt ÖSI, Jugos. So, ganz einfach.
Kroaten, Serben, Montenegriner, alles, was dazugehört.
Ne? Slowenen, also es hat es.
Basketball spielt, weiß, was damit gemeint ist.
Ja. So, danke dir, Sepp. Kurze Pause noch und dann schmeißen wir uns raus in der Big Show 651 mit, wie jede Woche, dem Tennis-Teil.
Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
Tennis auf Tahiti.
Tennis auf Tahiti. Big Show 651. Tennis auf Tahiti. Das ist das Stichwort, das uns zum einen der fantastische Paul Häuser von Sky gibt. Servus, Paul.
Ja, servus. Grüß euch.
Und Paul, ich wusste es nicht. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich natürlich auch persönlich angefragt. Aber er ist wieder da, der große Moritz Lang. Servus, Moritz.
Herr Groß, der ganz Große. Grüßt euch.
Nach vielen Monaten, ich sehe Herzen hier, die über Skype verteilt werden. Ich glaube, der Paul war so frei. Ich freue mich sehr. Ja. Moritz, ich fange mit dir an, quasi schon aus aktuellem Anlass. Du kommst ja von einer Weltreise zurück und hast ja vielleicht auch hier und da mal ein paar Minuten Zeit gehabt, deine Schaffensphase, hoffentlich kommt bald die nächste, aber bei Sky zu reflektieren und auch diese Interviews, die du immer geführt hast, sei es jetzt in der Spielvorbereitung oder auch danach. Und ich weiß, dass du einen sehr, sehr guten Draht zu Roger Federer gehabt hast, dass du einen sehr guten Draht auch zu Novak Djokovic gehabt hast. Aber natürlich der Mann der Stunde, leider wieder aus traurigem Anlass, ist Rafael Nadal eigentlich. Fährt nach Las Vegas, spielt dort diesen Netflix-Slam, fährt dann weiter nach Indian Wells, wo er dann gestern seine Teilnahme absagt. Lass uns mal so einsteigen. Wie war die Wellenlänge zwischen dir und Rafael Nadal?
Schwieriger als eben, bei den eben. Angesprochenen.
Dachte ich mir.
Aber ich glaube fast, das geht jedem Journalist, jeder Journalistin so, die nicht aus Spanien kommen, die Kollegen. Also ich glaube, mit dem Spanischen ist es ein bisschen leichter, aber im Englischen gibt's immer ein bisschen mehr Distanz zu Rafa Nadal, leider, weil er sich nicht so wahnsinnig leicht dabei tut, wie, klar, du hast die anderen angesprochen, Djokovic, mit Roger konnte ich eher auf Deutsch sprechen, mit Federer, etc. Und da war dann doch immer eine kleine Barriere zwischen, oder ist eine Barriere zwischen Rafa Nadal und mir, aber eben auch anderen englischsprachigen Journalisten gewesen. Wobei, eins darf ich vielleicht anfügen, ich habe ihn einmal geknackt, das war in Madrid, da hat er irgendwie Spätmatch gehabt oder das Match ging länger als er hofft und er wollte unbedingt zu Real ins Stadion und auch in der Pressekonferenz hat er die ganze Zeit an seiner Uhr rumgedestet. Und da habe ich ihn gefragt, ob er denn so nervös auf die Uhr schaut, weil er endlich los will. Und da gab es dann doch mal dieses Schmunzeln, was man sich ja als Journalist immer erhofft. Und da, glaube ich, habe ich ihn mal so ein bisschen geknackt. Und er hat dann auch später nochmal einen Scherz drüber gemacht, hat am nächsten Tag mich gesehen und hat gemeint, hey, er hat alles noch pünktlich geschafft.
Ja, Paul, also genau, ich habe irgendwie die Antwort antizipiert von Moritz, dass sie in diese Richtung geht. Weil Rafa irgendwie ist also über seinen Legendenstatus müssen wir überhaupt nicht reden. Aber ich hatte auch so den Eindruck, dass er gerade in Interviews nicht so viel von sich preisgibt wie die anderen beiden. angesprochen. Und wenn wir wirklich über den obersten Level reden, wo wir Murray vielleicht noch dazu nehmen können, weil ich finde, Andy Murray gibt auch immer sehr, sehr viel her, aber ist das auch deine Wahrnehmung, Paul, dass Rafa vielleicht der Zurückhaltendste ist und natürlich diese Sprachbarriere da eine Rolle spielt?
Auf jeden Fall. Also von der, einfach von der Persönlichkeit, glaube ich. Es ist der, der am meisten, ja, für sich behalten möchte, am introvertiertesten ist, der natürlich jetzt so am Ende seiner Karriere auch das richtig genießen kann und auch ein bisschen lockerer geworden ist im Zusammenspiel mit den Journalisten. Es gibt ja, also heutzutage gibt's viele grandiose Memes, aber von der Seite auch einige. Oh, und ach, was hat der hier, ich kann jetzt spontan, fällt mir ein, hier, what happened in Rome, happened in Madrid, also das war auch manchmal lustig mit seinem Englisch, aber also ich finde, er hat sich wahnsinnig verbessert. Er ist diese unglaublich globale Brand, aber hat dabei irgendwie, er hat so eine Lockerheit für sich dazu gewonnen, ja. Und das macht, finde ich, bei Nadal ganz schön. Jetzt wünscht man sich einfach, dass es irgendwie lässig zu Ende geht. Und das sieht jetzt schon wieder gar nicht so gut aus. Man fragt sich, okay, warum nicht gleich ganz hier hardcore skippen und dann voll auf Sand gehen? Aber ja, er braucht die Matches. Und jetzt war es eben nur dieser Netflix-Slam. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber so ein bisschen wirkt es, als würde es in die ähnliche Richtung gehen wie bei Roger. Dass es einfach nicht mehr selbstbestimmt ist am Schluss. Und das wäre wirklich sehr, sehr, sehr schade.
Ja, also ich glaube, er hat jetzt diese Verpflichtung vertraglich einfach eingegangen mit Netflix, dass er in Las Vegas auftritt, hat sicherlich auch sehr viel Geld dafür bekommen und ich habe es aber auch nicht verstanden, dass er dann für ein Hartplatzturnier mit einer lässigen Auslosung, Raonic erste Runde, zweite Runde Rune, das wäre sicherlich spannend gewesen, aber ja, jetzt hoffen wir mal, dass er relativ bald auf Sand dann zurückkommt. Ich habe gehört, er möchte zwingend in München beim 250er spielen, anstelle von Barcelona 500, hat mir Patrick Kühnen vorhin im vertrauten Gespräch gesagt. Naja, jetzt hat Paul gesagt, der globale Superstar Rafael Nadal. Moritz, du hast mir vorhin die Länder aufgezählt, in denen du warst. Da waren ein paar dabei, wo ich sage, keine wahnsinnig große Tennistradition. Auf der anderen Seite behauptet Tennis ja immer von sich selbst, dass es eine Weltsportart ist. Wie ist es denn, wenn man 8 Wochen in Mexiko ist? Kriegt man dann von der ATP-Tour, wenn man nicht zwingend möchte? Also du wirst dich vielleicht informiert haben über dein Handy oder so, aber ist die Weltsportart Tennis überhaupt präsent in Mexiko?
In Mexiko? Zu der Zeit, als wir da waren, schon. Und zwar, weil da die WTA-Finals waren. Allerdings war es nicht so wahnsinnig positiv, ja, was man gelesen hat. Und das wurde aber in ganz Mexiko diskutiert. Also man hat es an den Zeitungsständen gesehen etc. Und natürlich auch Acapulco. Da gab es, als wir dort waren, also wir waren zum Glück nicht in Acapulco, als die ganz schlimmen Stürme waren, als dieses verheerende Unwetter da viel zerstört hat. Und da haben ja sofort auch Tennisspieler sich zu Wort gemeldet. Jetzt, als es dann auch stattgefunden hat, haben sie viel, viel Geld gespendet. Aber schon damals, schon in dem Monat, als wir da waren, jetzt muss ich gerade überlegen, es war Oktober, hat sich sofort die Tenniswelt zu Wort gemeldet. Und das kam auch in Mexiko an. Aber wenn du so auf das Normale ansprichst, also wo sieht man Tennisplätze, wo sieht man Kinder Tennis spielen und wie viel wird ansonsten über ATP und WTA gesprochen, das war ganz schön mau. Australien ist natürlich die Ausnahme. Klar, da waren wir im Januar, da waren die Australian Open, da ging es rund. Und was mich aber dann positiv überrascht hat, auf den Philippinen. Da wird Basketball gespielt und Tennis. Wir haben wahnsinnig viele Basketballplätze gesehen und auch viele Tennisplätze, wo die Kids den Schläger in der Hand hatten. Das fand ich toll und dort wurde natürlich dann auch über die Profitour in irgendeiner Art gesprochen.
Paul, auf die Philippinen, wobei Australien.
Ja, da habe ich natürlich gleich eine Nachfrage. Wie sieht's denn mit Paddle aus?
Du, auch wieder Philippinen, auf der letzten Insel, auf der wir waren, die ist relativ touristisch, Siargao heißt die, da waren wir zum Surfen und siehe da, ich habe es gar nicht entdeckt, meine Frau hat es erst gesehen und hat gerufen, guck mal da, entsteht ein Paddleplatz. Also Riesenwerbung, hier entsteht ein großer Paddleplatz und ich glaube, dass das die Touristen ein Stück weit mitbringen, aber natürlich und hoffentlich findige Filipinos direkt draufkommen und sagen, hey, da kann man ein Geschäft machen und die das dann da verwalten etc. Also ich glaube auch da große wachsende Sportart. Allein muss man natürlich immer schauen, finanzielle Mittel. So ein Court zu bauen ist nicht so einfach und das funktioniert in westlichen Ländern, glaube ich, denke ich, sehr viel schneller. Philippinen ist natürlich eher Richtung, jetzt müsste ich selber mal genau nachschauen, aber Entwicklungs- bis Schwellenland würde ich es nennen. Und da gibt es natürlich die finanziellen Möglichkeiten, nicht die einfach mal so aus dem Boden zu stampfen. Dort, wo Tourismus ist, glaube ich, wächst es auch wahnsinnig schnell.
Ich glaube nur, es ist ein Irrglaube, dass man sagt, okay, viele Leute spielen Padel, aber es gibt auch viele Leute dann automatisch dadurch, die sich für das professionelle Paddle, für den Paddlesport interessieren. Ich schaue gerne zu, wenn es bei Sky auch läuft. Also in diesem Jahr habe ich es noch nicht gesehen, aber im letzten Jahr ist ja relativ viel von der World Paddle Tour gesendet worden, Paul. Es ist gigantisch. Ja, wenn man selber mal in diesem Court drin gestanden ist und sich dann die Profis anschaut, mit welcher Leichtigkeit, mit welcher Übersicht, mit welchem Gefühl. Es ist grandios. Aber mein Tipp ist, Padel wird sich als Publikumssportart weder in Deutschland noch in Österreich durch, selbst wenn es Paul Häuser oder irgendein anderer Deutscher in die Weltspitze schaffen sollte. Padel ist ein Sport, den man selbst spielt, wo man vielleicht mal, wenn zufällig ein paar gute Leute spielen, stehen bleibt und das zuschaut, aber im TV oder auf anderen Wegen im Stream wird sich das nicht durchsetzen, Paul, als Publikumssport. Wie siehst du das?
Ja, vielleicht noch ein bisschen zu früh dafür, aber ja, mein Gefühl sagt Ähnliches, dass es erstmal schwierig wird. So, und trotzdem, ja, gibt es vielleicht so Elemente, wenn also das ist die spannende Frage, wenn du dir jetzt wirklich die Kids anschaust gerade, boah, da hat aber Tennis echt einige Themen. Und da ist jetzt dann die Frage, kriegt Tennis das hin, diesen Transfer, dass jetzt die ganz junge Generation dann wieder, wenn es jetzt um Schlägersport geht, dass dann Tennis da die Nummer eins wird? Oder geht Padel dazwischen? Oder ist ein Schlägersport einfach dann nur noch in der Nische bei dieser ganz jungen Generation? Ja, das werden wir sehen. Und da glaube ich, das wird sehr, sehr spannend. Ich bin selber immer wieder begeistert. Ich sehe es genauso wie du, Jens, wie einfach das ist und wie cool das ist für Leute, die zum ersten Mal Kontakt mit Padel haben. Da macht es ganz schnell Klick und es ist einfach ein bisschen lässiger als Tennis, weil du schneller dann diese Erfolgserlebnisse hast und auch schnell, ja, wie beim Beachtennis, dann einfach ein paar Ballwechsel spielen kannst. Und ja, deshalb wahrscheinlich in der Breite sieht's gut aus für Padel. Jetzt brauchen wir in Deutschland halt mehr Courts. Das ist das Problem mit den teuren Grundstücken. Aber ja, das werden wir sehen. Und Tennis muss aber trotzdem sich so viel von anderen Sportarten abschauen und wahrscheinlich auch von der UTS, weil Stichwort Aufmerksamkeitsspanne, wenn du die Kids erreichen willst, braucht es mehr solche Netflix-Slams wahrscheinlich auch, ja. Auch wenn das irgendwie, ich glaube, das war ziemlich gescriptet, aber um so eine breite Masse zu erreichen, war das natürlich wieder eine tolle Sache und alles zusammen hilft.
Ja, gut, wenn man sich auch heute nur zum Beispiel in Tennis Paradise, hat es ja gestern geregnet am Abend, dann ein paar Spiele konnten durchgeführt werden. Angelique Kerber hat gewonnen, erste Runde, finde ich nicht schlecht gegen Petra Martic, Tatjana Maria auch weiter, Dominik Köpfer hat verloren, knapp gegen Alexander Shevchenko, Jannik Hanfmann ist weiter. Jetzt habe ich eine Statistik gesehen, Moritz, von einem Mann, den du natürlich auch sehr gut kennst, Alexander Zverev. Und ich war echt überrascht, dass Zverev noch nie das Halbfinale in Indian Wells erreicht hat, wo Bedingungen herrschen, wo ich mir denke, ja, da könnte er doch, ein eher langsamer Hartplatz, passt ihm doch ganz gut. Wenn du jetzt in Australien warst, während der Zeit der Australian Open, wie ist denn dein Gefühl? Du kennst Zverev ja wahrscheinlich am besten von allen, mit Ausnahme von Dominik, glaube ich, den du noch ein bisschen besser kennst, zu dem du einen sehr guten Zugang hattest. Aber dieses Fenster, von dem er immer spricht, dieses Fenster, das plötzlich in Melbourne im Spiel gegen Medvedev wieder aufgegangen ist, vielleicht doch ein Finale, und ich glaube, er hätte es gewonnen gegen Sinner, Grand Slam Finale, aber wie, wenn du es in Zentimetern sagen würdest, Moritz, wie weit ist dieses Fenster, Grand Slam Sieg, Alexander Zverev offen?
Boah, das ist so schwierig bei diesem Typen. Alexander Zverev verblüfft mich ganz oft, wie jetzt eben auch in Melbourne, weil, ich hole ein bisschen weiter aus, er hat die äußeren Umstände haben vorne und hinten nicht gepasst, denn vorher wurde, oder kurz vorher sogar, wurde öffentlich bekannt, dass es die Anklage gibt, dass er vor Gericht zu erscheinen hat, beziehungsweise geladen ist. Ob er erscheint, war ja dann die Frage in Melbourne. Und diese privaten Umstände haben ihm eigentlich in der Vergangenheit immer wahnsinnig zugesetzt. Und immer wenn es da im Argen war, hat er schlechtes Tennis gespielt. Ja, und dann hat er in Melbourne auf einmal so gespielt, obwohl außenrum Tohuwabohu war und gefühlt irgendwie mal wieder alles über ihn eingebrochen ist. Da war ich überrascht, also sportlich positiv überrascht, dass er sich so gut geschlagen hat. Und deswegen traue ich mir so wenig zu, auch für die Zukunft was vorherzusagen, weil es gab genau andersrum auch schon Vorzeichen, da hat alles gepasst. Ja, und dann ist er irgendwie in der zweiten Runde hops gegangen oder eben doch sehr früh oder hat nicht gut gespielt. Und daher, ich glaube, er hat diesen, die Amis sagen ja, under his belt, diesen Grand-Slam-Titel drin in sich. Er kann den gewinnen. Von daher ist die Tür zu diesem Titel offen. Aber wie weit das dann beim nächsten ist, also zum Beispiel Roland Garros, so weit ist es ja gar nicht hin, da traue ich mir überhaupt keine Diagnose mehr abzugeben.
Ja, also ich weiß es mittlerweile auch nicht, Paul, weil ich finde, dass Zverev jetzt wirklich in der Lage ist, sich für diese Großereignisse wunderbar zu motivieren. Er findet dann immer für sich selbst einen Grund, warum es dann nicht klappt. Ja, hier eine kleine Verletzung, da eine Blutblase, aber es ist ja nicht der einzige. Jeder, der im Halbfinale steht, gerade Medvedev hat in diesem Jahr beim Australian Open so wahnsinnig viel gespielt und dann kommen zwei Turniere, Los Cabos und Acapulco, wo ich mir denke, okay, wenn er normal spielt, gewinnt er die beiden Turniere. Beim einen fliegt er im Halbfinale gegen Thompson raus, beim zweiten ganz früh gegen Daniel Altmaier. Jetzt hat er eine, wie ich finde, spannende Auslosung, nicht nur erste Runde gegen Christopher O'Connell, gegen den er letztes Jahr verloren hat, in München übrigens. Ich weiß echt nicht, woran ich bin bei Alexander Zverev.
Ich glaube, diese Wackler wird es immer wieder geben bei ihm. Dafür bringt er das wahrscheinlich mental, aber auch von der Form her. Ist er so ein Formspieler, der das dann nicht durchdrücken kann. Aber wenn er diesen Flow hat und ich glaube, dieser Sieg gegen Alcaraz, Viertelfinale, Australian Open, war ganz wichtig. Auch die Art und Weise, dass er dann im vierten Satz nochmal wieder das Level anheben kann, obwohl eigentlich dann viel gegen ihn läuft, das war schon beeindruckend. Und wenn wir uns wirklich mal jetzt die Top-Jungs anschauen, Zverev in der überragenden Form bei den French Open, ja, warum soll er die nicht gewinnen? Ich glaube, Sinner wird immer besser. Aber ich glaube, gegen den Sinner auf Sand hat er, ja, hat Zverev gute Chancen, ja.
Ja.
Alcaraz hat ihn schon ganz schön zerstört mal in Madrid, kann ich mich erinnern, aber da sind auch Spiele dabei, die muss man eigentlich aus der Wertung nehmen. Eigentlich hat Alcaraz, glaube ich, mittlerweile ein Zverev-Problem und ein Problem mit wirklich Hardhittern, die dann auch schnell durch die Mitte spielen können, weil Alcaraz, ja, braucht einfach ein bisschen Zeit. Trotzdem. Die Möglichkeit, also Alcaraz wäre jetzt mein Favorit, Stand heute. Ich glaube, da wird was passieren in den nächsten Wochen und Monaten. Der wird sich steigern. Djokovic muss man nennen. Und dann kommt für mich aber schon Zverev eigentlich. Ja. Also da kommt jetzt, da traue ich mich jetzt nicht Nadal. Man sollte nie gegen Nadal setzen, aber also auf jeden Fall ist Zverev voll dabei. Und eigentlich hatte er Medvedev. Also das war schon richtig bitter, wie das gelaufen ist. Und das Finale Zverev gegen Sinner hätte ich schon sehr gerne gesehen. Aber gut. Ja, ich sag es genauso wie Moritz. Er hat ihn under his belt. Er hat den Grand Slam Titel drin. Aber zu viel Zeit sollte er sich nicht mehr lassen. Und ja, vielleicht muss er da wirklich auch nochmal alle Register ziehen und auch nochmal über den eigenen Kosmos hinausdenken und sagen, okay, ich hole mir jetzt auch. Das gab es ja dann auch bei den Top-Top-Leuten, dass sie sich dann auch für spezielle Belege, für spezielle Turniere nochmal diese Supertrainer dazugeholt haben. Vielleicht braucht er genau das.
Ivan Lendl, Tony Roach, können wir uns erinnern.
Ja.
Ja, 86 im Finale an Boris Becker gescheitert oder 87 an Pat Cash oder umgekehrt. Ja. Ungefähr so war's.
Ja. Jetzt komme ich wieder mit unserem Tennisproblem in der Nische und ich glaube, wir müssen da alle, wirklich alle Kaliber, die wir haben, müssen wir zusammenhauen. Und deswegen plädiere ich sehr dafür. Er hat es mir beim Interview mal verraten, Sascha Zverev, dass die Tür für Boris auf ist. Da war aber dann klar, jetzt geht er erstmal zu Holger Rune. Jetzt ist er nicht mehr bei Rune. Also, bitte findet euch zusammen, holt diesen einen Grand Slam-Titel gemeinsam als Team. Was wäre das für eine gute Geschichte?
Herrlich. Und die abschließende Frage für die Big Show 651 ist folgende. Wenn diese Geschichte Wahrheit werden sollte, mein lieber Moritz Lang, wirst du dann in der Nähe sein? Also mit anderen Worten, strebst du eine Rückkehr in die Profession an, die du, und da verrate ich jetzt kein Geheimnis, so gut gemacht hast, wie niemand seitdem und wie ganz wenige vor dir?
Super Frage. Oh Gott, ich werde, glaube ich, gerade sehr rot. Zum Glück könnt ihr es nicht sehen. Wenn ich dir das sagen könnte, Jens, und Paul dir natürlich auch, dann wäre ich schon ein ganzes Stück weiter. Ich habe diese wahnsinnige Auszeit bekommen und habe die Möglichkeit gehabt, diese zu nehmen, eben eine Weltreise zu machen mit meiner Familie. Wir waren 6 Monate unterwegs, wir haben tolle Länder gesehen, wir haben Wahnsinns Sachen erlebt. Und ich dachte eigentlich, dass ich schon mit dem Ende der Weltreise schlauer zurückkomme und vielleicht weiß, was die Zukunft für mich offen hält. Und dann bin ich hier durch unsere Tür marschiert und habe gemerkt, irgendwie bin ich noch nicht so weit. Ich kann es euch noch nicht sagen. Ob das, was ich gemacht habe, wirklich auch weiterhin das sein wird, was ich machen will. Ich weiß, dass es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich habe es vermisst. Ich habe wirklich auf der Weltreise, auf den Philippinen, Paul kann es bestätigen, ihm irgendwann mal geschrieben, ach ja, jetzt irgendwie bei Sky reinlaufen, hätte ich schon auch Bock. Weil es, oder ich weiß nicht, wie ich es formuliert habe, aber es ging eben in die Richtung, es hat mir gefehlt und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, würde mir auch wahnsinnig viel Spaß machen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass da draußen noch was anderes ist, was mich vielleicht fordert und worauf ich Lust habe. Und das möchte ich noch rausfinden, ob es das wirklich gibt. Und dann erst kann ich dir sagen, ob ich diese Tennisgeschichte weitermache, ob ich Sportjournalismus weitermache oder ob es was anderes wird.
Es bleibt so spannend. In der Big Show 652 werden wir es wahrscheinlich noch nicht erfahren, aber wir bleiben dran. An Moritz Lang, an Paul Häuser und an allen anderen, die hier Woche für Woche zu Gast sind. Danke Paul, danke Moritz. Das war's, die Big Show 651, Sportradio 360. Morgen wahrscheinlich ein Daily, am Sonntag ganz sicher das Musikradio 360. Einfach dranbleiben.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!